Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Big Show 566 bei Sportradio 360 und erstmal übernehmen wieder die Außenstudios Hamburg, während der Producer sich in London rumtreibt und England soll auch unser Thema sein. Allerdings, wir reden über die Europameisterschaft im Frauenfußball, die Women's Euro 2022, verschoben aus dem Jahr 2021, und wir haben drei Experten am Start. Zum einen Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Anna.
Hallo.
Dann von der Frankfurter Rundschau Frank Hellmann. Hallo Frank.
Hallo.
Und aus Österreich zugeschaltet von der Kronenzeitung Christian Meierhofer. Hallo Christian.
Hallo, liebe Grüße aus Wien.
Ja, wir sprechen also über diese Europameisterschaft und Anna, ich habe mich jetzt heute Morgen durch diverse Sportportale in deutscher Sprache durchgeklickt. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass nächsten Mittwoch ein Herrenturnier losgehen würde, dann würden wir wahrscheinlich in der Heute-Sendung irgendwie, keine Ahnung, Thomas Müller auf einem Rad in Südtirol sehen oder ähnliches. Ich könnte jetzt keinem verdenken, wenn er noch nicht mitbekommen hat, dass bald eine Frauen-EM ansteht. Wie kompliziert ist das in den Redaktionen, das Thema anzubringen?
Eigentlich nicht. Also wir sagen halt, es gibt einen bestimmten Vorlauf auf so ein Turnier. Wir haben ja jetzt auch während der Lehrgänge in Herzogenaurach, die deutsche Nationalmannschaft hat sich da jetzt zuletzt im Headquarter eines großen Sponsors vorbereitet und davor in Frankfurt am DFB-Campus. Und darüber haben wir schon berichtet. Also sobald der Kader bekannt gegeben wurde, sobald sich aus dem Trainingslager zusammenfassende Dinge berichten ließen und die Kollegen ja auch, aber es stimmt natürlich, dass die Schlagzahl der Texte bei weitem nicht so groß ist, wie es bei einem Männerturnier wäre. Ich hoffe aber, dass trotzdem in der breiten Öffentlichkeit inzwischen bekannt ist, dass das nächste Woche ein Turnier losgeht. Aber wenn man eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich leider die meisten vor allem an Katar denken und nicht an England.
Eben, das ist vielleicht das traurige. Franke, wie ist deine Wahrnehmung? Also tatsächlich bei der Frankfurter Rundschau habe ich dann auch deine Artikel gefunden. Die sind auch von gestern und vorgestern zum Trainingslager. Also da läuft's. Wie ist die Wahrnehmung sonst so?
Das hängt natürlich stark von den Zeitungen ab. Ich kann halt sagen, Frankfurter Rundschau, aber auch Taz, Neues Deutschland fallen mir da ein. Und auch noch einige Regionalzeitungen, die tatsächlich täglich was mir abnehmen. Ich bin ja auch als freier Journalist unterwegs und ich kann eben aus der Historie beurteilen, dass das Interesse doch deutlich größer geworden ist im Laufe der Jahre. Aber es ist eigentlich noch nicht da, wo es sein sollte. Und es gibt ja von der Pressekonferenz am Dienstag von der Bundestrainerin auch ein schönes Zitat, dass sie hoffe, dass dieser Funke überspringt nach Deutschland. Und dann Zitat, dass wir tatsächlich ein großes Fußballturnier vor uns haben. Und das ist nicht die WM in Katar, sondern es ist die WM in England. Das war schon eine kleine Spitze in Richtung Medien und in Richtung Öffentlichkeit, dass man jetzt mal so ein bisschen aufhört, immer nur über den Männerfußball zu reden, sondern den Fokus auf die Frauen legt. Nur da würde ich auch nochmal aus eigener Erfahrung reingeben. Bei den Frauenturnieren war es eigentlich dann immer so, wenn es dann losgeht, also wirklich, wenn es anfängt, dann ist auch das Interesse da, dann gibt es eine tägliche Berichterstattung, denn nicht nur im Fernsehen, es sind wieder ARD und ZDF im Boot, die mit, sag mal, ihrer ganzen Kraft dann aufschlagen und auch durchschlagen werden. Aber dann sind eben auch die Printmedien, das Radio, dann sind alle dabei. Das baut sich eben leider immer erst eigentlich mit dem Turnierstart auf. Aber wie gesagt, zusammenfassend, das war alles schon mal schwieriger.
Das ist die Selbstverständlichkeit aus Deutschland gesehen, beziehungsweise für mich als Franzosen, dass man halt sowohl bei den Männern als bei den Frauen halt regelmäßig bei diesen Turnieren dabei ist. Eine Selbstverständlichkeit ist es weder bei den Männern noch bei den Frauen für Österreich. Christian, Österreich wird zum zweiten Mal bei einer Frauen-Europameisterschaft dabei sein. Die Trauben hängen logischerweise hoch, nachdem man es beim letzten Mal direkt ins Halbfinale geschafft hat. Jetzt wartet übrigens auf Österreich das Eröffnungsspiel gegen England in Old Trafford in Manchester. Und da muss man sagen, Christian, dann irgendwie vom Setting, so viel besser wird es ja dann noch nicht mehr.
Nein, kann es nicht werden. aber weil gesprochen worden ist von 2017, also ja, das ist dann doch irgendwie abgehakt. Das wird eigentlich nur mehr als Motivation gesehen, aber man versucht überhaupt keine Parallel zu ziehen. Eben weil auch die 75.000 Leute vom Old Trafford, ja, das man überhaupt nicht vergleichen kann mit den Zuschauerzahlen von 2017. Und dementsprechend, ja, sagen die Mädels auch, das wird einmalig und das wird so ein einmal im Leben Erlebnis. Also, ja, die Vorfreude ist groß und die Anspannung auch, weil es eben noch keiner erlebt hat von den Mädels und wir haben wahrscheinlich auch die mentale Unterstützung und die mentale Vorbereitung wird eine große Rolle spielen, damit man eben so einem Auftritt dann auch gewachsen ist. Obwohl sportlich, denke ich, sind sie super vorbereitet. Es ist auch hier komplett verschieden zu 2017, weil man da eher über die Defensive versucht hat, zum Erfolg zu kommen. Und das ist jetzt anders. Also man setzt sehr viel auf Pressing und auch Ballbesitz versucht man präsent zu sein, lästig zu sein. Also man darf gespannt sein. Ich habe das total interessant gefunden vorher, dass sich das mit dem Turnier dann aufbaut, die Aufmerksamkeit von außen und so. Das ist auch hier total zu vernehmen. Medial würde ich sagen, ist es schon so, dass sehr viel gemacht wird. Das ist der öffentlich-rechtliche Sender ORF, überträgt alle Spiele live, überträgt alle Termine live. Das weiß ich gar nicht, ob das überall so ist. Da ist schon sehr viel, da hat sich sehr viel getan. Aber natürlich dann mit dem Turnierstart, dann wird das nochmal einen riesen Push machen.
Also und Turnierteilnahmen bleiben in Österreich natürlich. Dementsprechend nehme ich mal an, was ganz Besonderes, oder?
Ja, ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl man natürlich schon den Anspruch hat, dass man da mitmischen will, dass man dazu gehört. Man investiert extrem viel, auch in der Vorbereitung vom Verband. Ja, man gibt den Mädels die Wertschätzung. Es ist auch jetzt das Teamcamp, da ist extrem viel investiert worden, extrem viel ermöglicht worden. Also in unserem Fall ist das Danny Hill Hotel, das ist in Bagshot, das ist so ungefähr eine Stunde von London entfernt und ja, das zeigt allein schon, ich glaube auch, dass die Herren, Englands Herren vor der EM dort waren. Ich glaube, das englische Rugby-Team war dort. Also ja, das ist für österreichische Verhältnisse, wenn ich vergleiche, wo wir 2017 waren, in welcher Unterkunft und ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ist das schon ein Quantensprung und das zeigt auch die Wertschätzung des Verbandes gegenüber den Frauen. Man hat hier wirklich sehr viel weitergebracht und will den Frauen auch eine dementsprechende Plattform geben.
Das war ja auch übrigens was, was man bei den Deutschen auch gemerkt hat. Also die Frauennationalmannschaft oder das Frauennationalteam war jetzt im gleichen Vorbereitungstrainingslager, wo zuvor auch die Männer um Bundestrainer Hansi Flick sich vorbereitet haben. Also da wurde jetzt auch beim DFB keinen Unterschied mehr gemacht, sollte man ja auch nicht machen, aber es war eben sehr lange nicht selbstverständlich, so wie die für die Österreicherin es nicht selbstverständlich war, solche Top-Bedingungen zu haben. Und da, glaube ich, merkt man jetzt auch bei dem Turnier in England, dass für viele Frauennationalteams jetzt endlich auch die Bedingungen entsprechend angepasst worden sind. Und das ist ja auch mit einem Grund, warum erwartet wird, dass dieses Turnier nochmal die bisherigen Turniere toppt, weil sich eben inzwischen die Bedingungen in vielen Ländern verbessert haben, gerade in europäischen Ländern.
Ja, was vielleicht an dieser Stelle nochmal gut passt, ist ja sogar, dass es Diskussionen jetzt gibt, dass die Stadien möglicherweise zu klein sind. Wir haben ja tatsächlich zwei Stadien, die unter 10.000 Zuschauer fassen. Das ist die City Academy, wo glaube ich nur 5.000 reingehen von Manchester City, und in Rotherham haben wir auch noch ein kleines Stadion mit glaube ich nur 8.000 Kapazität wegen Lease, ist auch nicht sehr groß. Und da sagt natürlich die Nadine Kessler, dass man das der UEFA jetzt nicht ja in die Schuhe schieben kann, weil noch vor 3-4 Jahren der englische Verband A Schwierigkeiten hatte, überhaupt genug Ausrichterstädte zu kriegen. Also große Stadien wie Liverpool und so haben gar kein Interesse an dieser EM angemeldet. Und natürlich vor 4-5 Jahren damit gar nicht zu rechnen war, dass es so eine Entwicklung gibt, zum Beispiel bei den Zuschauerzahlen. Denn man muss immer noch mal vor Augen halten, bei der M217 lag der Zuschauerschnitt ohne die niederländischen Spiele bei 5.000. Da hätte diese Kapazität also auch von dieser City Academy locker gereicht. Aber jetzt ist eben eine ganz andere Entwicklung auch durch die Champions League angestoßen worden. Ich glaube, alle haben mitbekommen, dass zweimal das Camp Nou für Champions League-Spiele der FC Barcelona-Frauen ausverkauft war. Und jetzt kommen Debatten auf, dass auf einmal die Stadien zu klein sind. Allein diese Entwicklung zeigt ja, was im Frauenfußball passiert ist. Und Anna hat es ja gut auch ausgeführt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass eben Frauen und Männer dieselben Bedingungen bekommen, wo wir eben noch ein bisschen auseinander sind, ist halt bei der Bezahlung. Aber bei den Bedingungen, glaube ich, auch bei der Fernsehproduktion, bei den ganzen Rahmenbedingungen, werden wir keinen Unterschied mehr zu einem Männerturnier sehen.
Es ist ja auch schön, dass die Zeiten, wo es ein Kaffeeservice zur Belohnung gab, irgendwie vorbei sind. Also ist ja super. Es ist genau die Stadien, also Old Trafford ist dabei, Brighton ist dabei, Sheffield ist dabei, Milton Keynes, Southampton, und dann haben wir Wembley, klar, und ja, die drei kleineren, Rotherham, Lee und Manchester, die City Academy Stadium, das sind dann in der Tat drei kleinere, aber ansonsten ja moderne Stadien und auch große Stadien. Und ja, wie gesagt, Anna, Old Trafford und Wembley kann sich sehen lassen.
Auf jeden Fall, ja. Also das sind, man muss ja immer gucken, wie viel Interesse ist da und welchen Rahmen gibt man dem dann auch. Aber es zeigt sich ja jetzt, dass man die Frage eigentlich zumindest bei den Highlights inzwischen wirklich nicht mehr stellen muss. Also natürlich wird es noch nicht die Regel sein, dass Champions League Spiele vor oder in einem ausverkauften Camp Nou stattfinden, aber es ist eben inzwischen häufiger geworden, und deshalb finde ich auch, ist das jetzt der absolut richtige Rahmen, dass man für die Fußball-EM jetzt in England diese Stadien für Eröffnungsspiel, fürs Finale gewählt hat. Und ja, inwieweit dann die Debatte um die Stadien, die wesentlich weniger Zuschauern Platz geben, noch köchelt oder noch größer wird, das bleibt mal abzuwarten. Aber es ist natürlich was, eigentlich ja was Positives, dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben nicht damit gerechnet. Schlimmer wäre es ja, wenn es andersrum wäre, dass man diese Stadien nicht voll bekommt. Es sind ja auch noch nicht alle Tickets ausverkauft, aber eben doch schon sehr, sehr viele. Und ja, ich bin sehr gespannt, also wie das jetzt den Erwartungen um die große Öffentlichkeit dann letztlich auch gerecht wird. Aber ich glaube, vom Fußballerischen her wird es auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden.
Genau, wenn wir auf Sportliche gucken, Christian, von den Top 8 der Welt sind 6 dabei, ohne USA und Kanada, logischerweise, aber ein EM-Turnier, auf das wir uns freuen können, sportlich. Ich glaube, bei der letzten WM waren ja 7 von 8 im Viertelfinale aus Europa. Also das wird dann auch sportlich was ganz Großes.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also es hat sich ja total weiterentwickelt, auch nicht nur jetzt von der Öffentlichkeit, sondern eben auch fußballerisch und sportlich. Also das wird ganz groß. Ich wollte noch jetzt irgendwie kurz einhaken auch, ich bin total gespannt, vor allem auch bei unseren Mädels, wie das sein wird, weil jetzt haben wir große Zuschauerzahlen, aber ich glaube nicht, dass alle Spielerinnen, die teilnehmen, schon jemals vor solchen Zahlen gespielt haben. Also da bin ich schon aus österreichischer Sicht sowieso, ich weiß, glaube ich, die Manu Zinsberger, die eben eh bei Arsenal Fixgröße ist, die hat mir letztens erzählt, sie hat mal vor 40.000 gespielt. Und da waren aber nur 20.000 angekündigt, und sie hat dann irgendwie so die ersten Reihen abgezählt und hat gesagt, ja, das kann sich gar nicht ausgehen, das müssen ja mehr als 20.000 sein. Also ich bin da extrem gespannt, wie das sein wird, wie sie das wahrnehmen und wie sie dann auch mit dem umgehen, ob das Druck ist oder ob das beflügelt. Ja, wird interessant zu sein und wie sich dann eben das auch auf die sportliche Leistung auswirkt. Weil ja, 75.000 und in dem Fall beim Eröffnungsspiel England, Österreich, wo halt wahrscheinlich nicht so viele für Österreich sein werden. Ja, ob das dann leistungsfördernd, leistungshemmend ist, ja, spannende Frage, die es bei uns aus österreichischer Sicht abzuwarten gilt.
Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, als jemand, der Football covert, und Football ist halt in Deutschland relativ klein, und dann gab es 2014 ein EM-Finale im Happelstadion in Wien vor 23.000, glaube ich. Die Augen haben noch ein paar Wochen später bei den Spielern geleuchtet. Also das ist für Sportler was ganz Besonderes, glaube ich.
Ich dachte gerade, du sagst jetzt, du hast auch schon vor 75.000 Leuten Sport gemacht.
Nein. Aber wir kennen genug Menschen, die tatsächlich aus so einer Situation herauskommen, die in der Liga zwischen 500 und 3.000, vielleicht beim Finale dann 15.000 bis 20.000 und dann bei diesem EM-Finale, ich weiß nicht, ob es 23.000, 27.000 waren, auf jeden Fall das Happelstadion war auf den Geraden packe voll. Und wie gesagt, die Augen leuchteten danach, und ich vermute mal, nicht nur bei den Österreicherinnen, aber vielleicht sogar auch bei den Engländerinnen wird es dann so sein, wenn dieses Eröffnungsspiel stattfindet, dass die Augen groß werden. Und es ist ja auch was Gutes. Also das ist ja jetzt, es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig für die Spielerinnen, aber es ist ja was Gutes, Frank.
Ja, auf jeden Fall. Und interessant ist an dem Punkt eigentlich nochmal, dass die Bundestrainerin auch bei ihrem Kader schon darauf geachtet hat, wer diesen Druck standhalten wird. Also ich hatte mit ihr die Möglichkeit, in Frankfurt ein längeres Gespräch zu führen. Und sie sagt, sie hat bei dem Arnold Clarks Cup, das war ja das Vorbereitungsturnier im Februar, wo Deutschland unter anderem auch gegen Spanien, aber auch gegen England, glaube ich, vor 15.000 Zuschauern gespielt hat. Da waren eben durch Ausfälle, Corona, viele junge Spielerinnen dabei, und es hätte das ein oder andere mit der Spielerin gemacht, und diese eine oder andere, die sie erwähnt, die finden sich jetzt auch nicht mehr im Kader wieder. Deshalb ist zum Beispiel eine Sarah Dawson dabei, die eben mit 30 Jahren das alles schon mal im Verein in Wolfsburg, in Frankfurt und vor allen Dingen bei der WM 2019 in Frankreich schon mal mitgemacht hat. Also es hat sogar auch Ausschlag für die Kadernominierung gegeben. Nur ich sage mal einfach, bei der deutschen Mannschaft ist es so, dass mit den Schlüsselspielerinnen Sarah Debritz, die ja bei Paris spielt, Lina Magul beim FC Bayern, die ganze Spielerin von Wolfsburg, Svenja Huth, Alex Popp, Lena Oberdorf, dass die sich alle schon mit diesen Kulissen auskennen und dass sie alle diese Erfahrung gemacht haben. Und da war natürlich diese vergangene Saison, die Champions League, die hat ja nicht nur Rekordzahlen in Barcelona produziert, sondern auch Paris hatte tolle Zuschauerzahlen im Prinzenparkstadion. Bayern war das erste Mal endlich in der Arena, überfällig dieser Schritt aus meiner Sicht. VfL Wolfsburg hat gegen Barcelona selbstverständlich auch in der Männerarena gespielt. Also die Erfahrung haben die Spielerinnen gesammelt in der letzten Saison. Ich glaube, dass es eben bei den großen Nationen keinen großen Einfluss hat. Und dann kommen wir zu den sportlichen Qualitäten. Und da finde ich gut, dass einfach der Favoritenkreis diesmal so groß ist wie nie zuvor. Ich meine, Deutschland, vergessen viele, war 8-mal Europameister. Irgendwie ging wie selbstverständlich zwischen 89 und 2013 der Titel immer nach Deutschland. Und das ist ja jetzt vollkommen anders. Wir haben, glaube ich, 6 bis 8 Mannschaften, wo auch alle Experten oder mit jedem, dem man sich unterhält, keiner eigentlich genau sagen kann, wer wird überhaupt Europameister. Und das ist schon mal eine tolle Ausgangslage.
Und das relativ, also ja genau, ich habe die Ergebnisse der letzten Turniere mal angeschaut, und diese ganz hohen Ergebnisse sind glücklicherweise auch weggefallen. Wie Anna, wo muss man sich denn vorstellen? Also was ist das Ziel? Es wird der Titel sein, aber ab wo gilt's dann als erfolgreich nach den Turnieren 2017 und 2019? Ich meine, wenn man sich das anschaut, wie dicht aneinander die europäischen Nationen runter inzwischen rücken, selbst, also Viertelfinale ja, aber danach wird's schon, also danach ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, oder?
Also ich glaube, man muss in diesem Jahr vor allem im Hinterkopf haben, dass die Deutschen, man sagt das ja manchmal so hin, aber in diesem Fall haben sie wirklich eine schwierige Gruppe. Das erste Gruppenspiel am 8. Juli findet gegen Dänemark statt, mit der inzwischen ja auch außerhalb von Expertenkreisen sehr bekannten Pernille Harder. Die standen 2017 bei der EM in Niederlanden im Finale. Und das wird schon mal ein schwerer Auftakt, von dem, wie natürlich bei jedem Auftakt, auch davon abhängt, wie gut, wie selbstbewusst das Team in dieses Turnier startet. Und der richtig harte Brocken kommt dann direkt danach, nämlich mit Spanien. Und der Frank hat vorhin den Zuschauerrekord im Camp Nou angesprochen. Vom FC Barcelona spielen sehr viele Fußballerinnen im spanischen Nationalteam. Das ist extrem stark, sehr gefestigt. Und das wird einfach eine schwierige Gruppe. Also ich glaube, Finnland kann man sagen, da sollten die deutschen Frauen gewinnen. Aber Dänemark und Spanien wird einfach in der Gruppe schon mal eine große Herausforderung. Und deswegen bin ich vorsichtig, damit zu sagen, inwieweit man jetzt total viel erwarten muss oder sollte. Auch die Historie haben wir jetzt ja gesagt, können wir mal ausklammern, weil die letzten beiden Turniere nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, aus deutscher Sicht intern wäre es sehr wichtig, es ins Halbfinale zu schaffen. Die sagen natürlich, wir glauben an den Titel. Das muss natürlich auch das Ziel sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, Halbfinale ist so, dann können wir sagen, okay, das war ein gutes Turnier. Und was ich immer so schwierig finde, ist, dass aus meiner Perspektive, der Frank kann da vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen oder auch seine Einschätzung würde mich interessieren. Der Kader an sich ist ja sehr gut. Sehr talentierte, junge Spielerinnen, die schon mit einem erstaunlichen Selbstverständnis auftreten. Nelina Oberdorf, die der Frank vorhin schon erwähnt hat, die ist Jahrgang 2001, die wirkt aber schon wie ein alter Hase. Die hatte bei der WM 2019 wie auch eine Clara Bühl, wie auch eine Julia Gwin den ersten großen Auftritt. Und diese jungen Spielerinnen, die im Kader sind, die haben sich schon aus meiner Sicht wirklich sehr gut integriert. Die bringen viel Energie rein und das funktioniert eigentlich. Und dann hat man eben noch diese erfahrenen Spielerinnen wie eine Alex Popp, wie eine Sarah Delbritz und so weiter. Ich liste jetzt nicht alle auf. Also eigentlich hat man eine sehr gute Mischung und dann noch so ein paar dazwischen, die quasi schon sehr viel Erfahrung haben vom Jahrgang her, aber eigentlich noch zu den Jüngeren zu zählen werden. Also vom Kader an sich ist es wunderbar, aber die Frage ist halt, wie man sich dann letztendlich auf dem Platz zusammenfindet. Und da ist es natürlich schwer einzuschätzen, wie jetzt diese eigentlich lange Vorbereitungszeit von 3 Jahren dann dazu beigetragen hat. Aber mich würde wirklich auch interessieren, was der Frank dazu meint.
Ja, Anna, ich nehme mich gerne auf den Ball. Du hast das wunderbar ausgeführt. Ich kann da eigentlich nur noch ergänzen. Also ich habe einige Texte zum Beispiel jetzt auch für die BBC mal verfasst, wo ich so als Headline drüber geschrieben habe, so Wundertüte Deutschland. Man kann das wirklich schwer einschätzen. Es geht ja schon los bei Merle Froms. Ist eine starke Torhüterin, hat eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht, hat immerhin eine Almut Schuld, die ja irgendwie bekannteste Persönlichkeit im deutschen Frauenfußball und im Fußball überhaupt auch ist, verdrängt als Nummer 1. Aber man weiß eben gar nicht, ob sie diesen Druck standhält. Und wir haben eben, das ist natürlich nachteilig und eine Folge auch des frühen Ausscheidens bei der WM 2019, 3 Jahre kein Turnier gehabt. Also die Olympischen Spiele, die ja jetzt andere Nationen wie Schweden, England ja mitgemacht haben, hat Deutschland dadurch verpasst. Da fehlt eben auch eine Vergleichsmöglichkeit. Und man weiß nicht so genau, wo diese Mannschaft steht. Ich halte es nach wie vor wie fragwürdig, dass man auch nur ein Testspiel gemacht hat. Das ging dann gegen die Schweiz 7-0 aus. Aber ehrlich gesagt, die Schweiz war ja dermaßen, ja sagen wir einfach, schlecht an dem Tag und stand völlig neben der Spur, dass das im Grunde fast ein Muster ohne Wert war. Die Engländerinnen sind einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben 3 Spiele gemacht, haben die Niederlande geschlagen, haben gegen Belgien gespielt, gegen die Schweiz gespielt. Da hat man viel mehr Erkenntnisse gewonnen. Die Trainerin wollte aber unbedingt Trainingszeit, wollte die Mannschaft zusammenwachsen. Ob das alles richtig war, das wissen wir alles erst nach dem Turnier. Ich sehe auch ein großes Potenzial. Was ich noch so reingebe, ein Punkt ist, im Viertelfinale geht es gegen den Gegner, entweder den zweiten oder ersten der England-Gruppe. Und wenn Deutschland eben nur Zweiter würde, wahrscheinlich gegen England in Brighton, dann vor 30.000, sagen wir mal, verrückten einheimischen Fans, das wird schon schwierig. Und dann das Halbfinale zu erreichen, wäre dann ein großer Erfolg. Das sind jetzt alles Konjunktive. Was ich noch als letzten Punkt reingeben kann, das Trainerteam war während der WM 2019 ein größeres Problem. Das ist im Nachhinein erst rausgekommen. Ich habe da auch viele Gespräche geführt, aber die Herren und Damen, die da mitarbeiten, das ist Britta Karlsson, das ist der Thomas Nürnberg, alter Horst Rubisch Vertrauter, das ist dann Michael Fuchs noch, der Co-Trainer, und Patrick Golimund, ein Schweizer Trainerausbilder. Sehr verschiedene Typen, sehr verschiedene Charaktere. Das hat 2019 nicht funktioniert. Weder intern noch im Zusammenwirken mit der Mannschaft. Da gibt es jetzt auch Zitate der Bundestrainerin, die das alles bestätigt hat. Und diese Disharmonie, die ist verschwunden. Man hat sich zusammengesetzt, man hat eine Loge gemietet in Köln im Stadion. Man hat die Familien des ganzen Trainerteams mal zusammengebracht. Und man hat wirklich versucht, sich da zusammenzuraufen. Und diese Chemie scheint zu stimmen. Jetzt entweder im Trainerteam und auch mit der Mannschaft. Ich finde positiv, dass die Bundestrainer ganz offen darüber spricht, dass man da Selbstreinigungsprozesse angestoßen hat und dass von dieser Seite vielleicht mehr Input kommt. Und die Trainerin sagt ja auch, nur wenn wir europameisterlich oder weltmeisterlich handeln, können wir das auch von der Mannschaft erwarten. Also da ist eine Baustelle geschlossen worden. Und ansonsten hat Anna das sehr gut ausgeführt. Im deutschen Team steckt viel. Aber wo sie wirklich landen, das kann jetzt keiner sagen.
Dann hätte ich gerne von jedem von euch jetzt noch einen Tipp, wer wird Europameister? Und wir werden das Turnier natürlich, also ich werde beim Producer militieren, dass wir das Turnier auch ein bisschen covern. Also ja. Christian.
Österreich.
Warum nicht? Warum nicht?
Aber wenn es Österreich wird, dann hast du natürlich jetzt eine phänomenale Wettquote.
Und meine Arbeitstage werden ungefähr 23 Stunden dauern, wenn es dann so wäre. Nein, ich tippe auf England, wegen Heimvorteil und Klasse und ja, also für mich ist es England.
Anna?
Ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen überlegen kann. Ich finde, also man vergisst ja auch, oder was heißt vergisst, 2019 hat man die natürlich überhaupt nicht vergessen, aber Frankreich ist ja auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, die 2019 dann irgendwie nicht so richtig zu sich gefunden hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier sowas völlig anderes sage von dem, was man erwarten würde, aber mein Bauchgefühl ist eigentlich auch eher Spanien oder England. Ich lege mich jetzt mal, um was anderes zu sagen, auf Spanien fest.
Frank.
Ja, Anna und ich funken echt auf einer Wellenlänge. Ich habe mich schon auf Frankreich festgelegt. Ich glaube, sie sind jetzt an der Reihe. Die ganzen Jahre hat man sie gehandelt. Jetzt werden sie mir viel zu wenig genannt. Und ich glaube an ein Finale gegen Spanien. Ich glaube, dass bei England irgendwas dazwischen kommt, ähnlich wie bei den Männern im letzten Jahr. Vielleicht ein Elfmeterschießen. Die haben ja auch im WM-Halbfinale 2019 einen Elfmeter verschossen. Englische Fluch betrifft da offenbar Männer und Frauen. Nee, ich glaube, dass die Franzosen sehr weit kommen und leg mich mal auf Frankreich fest.
Ich enthalte mich der Stimme, was das betrifft. Ich habe das Gefühl, die Frauenmannschaft braucht noch ein bisschen Turniererfahrung. Die sind da noch nicht so abgeklärt wie die Männer, aber schauen wir mal. Zumindest die Champions League gewinnt.
Du musst jetzt auch einen Tipp abgeben.
Dann würde ich sagen, England, Heimvorteil. Wer vor 70.000 dann spielen kann oder in Wembley, wenn es ins Finale geht, vor vielleicht auch noch mehr, dann glaube ich, das wird einen Einfluss haben. Dann danke ich euch und wie gesagt, wir versuchen natürlich dann auch während des Turniers immer wieder mal reinzuschauen und uns dann Infos zu holen. Danke Anna Drea, danke Frank Hellmann, danke Christian Meyerhofer. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Football in der Big Show 566.
Hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratio Farm Ulm und Sie hören Sportradio 360.
Big Show 566 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Football in der Big Show. Wir reden über die German Football League und wir besprechen die German Football League mit Christian Schimmel von derdraft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Cheerio, Mokopo.
Ein aufregendes Wochenende liegt hinter uns. Ein noch aufregenderes liegt vor uns, bevor sich die GFL dann eine Woche Sommerpause gönnt und es dann mit dem ganz normalen Wahnsinn weitergeht. Aber wir blicken erstmal zurück auf das, was uns am Wochenende gezeigt wurde von den Teams. Und da war ein Spiel dabei zwischen den Cologne Crocodiles und den Berlin Adler. Und das war ein absoluter Kracher im Höhenberg in Köln. Die Berlin Adler gewinnen in letzter Sekunde durch ein Field Goal mit 34-33 und setzen damit die Maxime ihres Headcoaches um, Juan Fatah, der nicht teilnehmen konnte wegen Corona. Fourth Quarter, last play.
Ja, fantastisches Spiel, wir waren ja beide vor Ort. Begann mit einem 75-Yard-Touchdown von Jackson.
Genau, erster Drive Köln, ein Play 73 Yards. Gefolgt von ein Play 50 Yards, Touchdown von den Adlern.
Ja. Und das waren so ein bisschen die Tonesetter, ehrlich gesagt. Hat richtig Spaß gemacht. War sehr warm in Köln, wie immer. Ging hin und her. Beide Teams mit viel Offense offensichtlich. Beide Teams mit teilweise sehr opportunistischen Defenses. Beides Contender für Platz 2 im Norden. Auf jeden Fall. Die Berliner haben jetzt den direkten Vergleich gewonnen, da sie halt in der anderen Gruppe spielen. Dafür muss man aber auch sagen, haben sie in Anführungszeichen einen schweren Spielplan, weil eben zweimal Potsdam, zweimal Dresden und zweimal die Rebels, die ja jetzt doch nach allem Ermessen besser sind, als wir gedacht haben. Dazu kommen wir, denke ich, gleich noch. Bitter natürlich für Adler und Crocodiles, zwei Verletzungen von jeweils einem Spieler im selben Spielzug. Ich meine, das war war entweder ein Punt oder es war ein Kickoff-Return.
Das war ein Kickoff, ja.
Max Zimmermann auf Seiten der Adler, der sehr, sehr starke deutsche Receiver, der dann für den ersten Touchdown, der glaube ich irgendwie ein halbes Viertel auf dem Feld war und 89 Yards Receiving hat. Barry, der Cornerback, der Kölner, der amerikanische. Das war natürlich nicht optimal, aber es hat viel Spaß gemacht. Und beide Passing Offenses haben ziemlich gezündet. Und die Adler, die dann quasi, die müssen die Statistik gucken. Ich will sagen, mit 1,40 oder so den Ball nochmal bekommen.
Nee, mit viel mehr. Mit 4 Minuten 15.
Okay. Stimmt, richtig. Und sie dann quasi einfach runtermarschieren. Die Kölner stoppen es irgendwann, aber halt nicht weit genug, dass es nicht noch einen Field-Goal-Versuch gibt. Von Lenny Creek aus 26 Yards. Und dann sind 5 Sekunden auf der Uhr und dann war es das. Und ja, tolles Footballspiel, beides. Es ist also zu Köln und den Adlern wird man sagen können, es ist unklar, ob sie jedes weitere Spiel gewinnen. Vielleicht nicht besonders wahrscheinlich, aber es wird bei beiden in jedem Spiel unterhaltsamer. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl du rausgegangen bist. Ich glaube, die können mit ihren Offenses in den Playoffs eigentlich nahezu allen Mannschaften wehtun.
Und die Adler auch.
Ja, beide Mannschaften.
Beide. Ja, definitiv. Also das war das unterhaltsame Spiel, das ich erwartet habe von diesen beiden Mannschaften. Ich habe jetzt keinen defensiven Lowscorer erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, woher? Und ja, das war sehr, sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht und schade, dass es das dieses Jahr nur einmal gibt, möchte ich fast sagen. Das hat definitiv mehr Spaß gemacht als das Spiel an einem Sonntag. Aber da kommen wir später zu. Weil es halt so hin und her ging und spektakulär und Big Plays und dann bis zum Ende und Auszeiten und da war alles dabei, ne? Also die Adler, die nochmal einen Fehlstart machen mit unter 10 Sekunden auf der Uhr, die aber noch eine Auszeit haben, um sich vom Runoff zu retten, weil sonst hätten sie das Spiel da verloren. Also da war alles dabei und es hat richtig Spaß gemacht. Also von daher großartige Unterhaltung da am Höhenberg in Köln. Dann Düsseldorf, Braunschweig, 59-6 für Braunschweig. Düsseldorf hat am Anfang mitgehalten und dann geht es mit einem großen Rückstand in die Halbzeit wegen zwei Special-Team-Blunders, ein geblockter Punt und ein Kickoff-Return, den sie kassieren. Ja, und dann nimmt es halt in der zweiten Halbzeit seinen Lauf, ne?
Dann nimmt es seinen Lauf. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich halte dich für konkurrenzfähiger als andere Düsseldorfer Mannschaften in den letzten Jahren. Verbunden mit dem Aber, dass sie natürlich immer noch von der Spitze relativ weit weg sind. Und wenn man jetzt guckt, sage ich mal, im eigenen Vorgarten tut sich da ein Team auf, was gegebenenfalls dann der Relegationsgegner sein könnte mit Langenfeld. Da wäre der Begriff Derby dann definitiv mal angebracht, wenn es soweit käme.
Das ist S-Bahn erreichbar. Ich habe, es fährt sogar ein Bus von Düsseldorf nach Langenfeld. Also ja, also ein Linienbus. 9-Euro-Ticket gilt dann nicht mehr, aber ja. Dann hatten wir am Samstag auch noch das Duell zwischen Rebels und Monarchs und kannst sagen, was du willst, aber Quarterback Isom bei den Monarchs gefällt mir von Woche zu Woche besser. Das Einzige, was wir vergessen, ist das Gewinn.
Ja, Berlin ist 0-2-1, was im Nachhinein wirklich bitter ist, weil sie waren in sehr viel...
0-3-1 jetzt,
genau. Das Spiel gegen die Adler hätten sie gewinnen können. Beim Spiel gegen Braunschweig war mehr als ein Punkt drin. Und jetzt muss man zwar sagen, dass die Dresdner über weite Strecken relativ klar geführt haben. Ja, war dann im dritten Viertel 13-9. Haben die Offense ein bisschen ins Laufen bekommen, haben das Spiel aber dann auch erst letztlich final dann, haben nochmal fighten müssen. Klar, der finale Touchdown ist dann auch relativ spät. Der Rebels, um das Ergebnis dann so zu gestalten. Von daher, da war das Spiel im Prinzip dann entschieden, aber die Rebels spielen wirklich ordentlich mit. Für Dresden war es im Playoff-Rennen enorm wichtig. Aber nicht ausgeschlossen. Die beiden sehen sich ja nochmal, dass die Rebels das Rückspiel gewinnen. Und ich mag Eisenham auch, weil der sich bewegen kann, weil er eine brutale Physis hat und auch einen ganz guten Arm. Ich glaube, dass man sich in Berlin sehr stark ärgern würde, weil wenn die Bilanz, ich will nicht sagen, spiegelverkehrt aussieht, dann hätte man sich, also wäre das keine Überraschung gewesen. Ja, und Das ist eine gute Truppe und für die Dresdner wirklich gut, dieses Spiel gewonnen zu haben. Wichtiger Sieg, zweiter Erfolg. Wie gesagt, die müssen gesund werden. Das ist mal das wesentliche Ziel. Und dann sind die auch ein Contender, wenn sie auch nicht die Schlagkraft aus dem letzten Jahr Stand jetzt haben.
Ja, aber ich nehme jetzt einfach mal die Tabelle und greife vor. Ja?
Ja.
Dresden hat 5 Spiele und 2 Siege. Köln hat 5 Spiele und 3 Siege. Ja? Und Köln hat den direkten Vergleich gegen Dresden gewonnen, weil sie nur einmal dieses Jahr gegeneinander spielen.
Ja.
Das heißt, Dresden muss einen Punkt mehr holen als Köln bis zum Ende der Saison, um an Köln wieder vorbeizukommen. So. Am Wochenende spielt Köln in Kiel, die keinen Army-Quarterback mehr haben und mit den deutschen Backup spielen wollen. Am Wochenende spielt Dresden gegen Potsdam. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Köln nach dem Spieltag 4 Siege hat und Dresden immer noch 2 bei 4 verbleibenden Spielen.
Ja.
So, dann schauen wir, gegen wen Dresden dann noch ran muss. Dresden muss dann noch nach Braunschweig. Dresden muss einmal gegen die Adler ran. Dresden hat dann einmal noch die Rebels und einmal Düsseldorf. So. Alles nicht so einfach, wenn man noch bedenkt, dass bei Dresden viele verletzt sind. Köln hat dann noch einmal Braunschweig zu Gast, muss nach Potsdam, hat die Rebels zu Gast und fährt einmal nach Düsseldorf. So, das heißt, wenn wir es konservativ rechnen, Düsseldorf auswärts könnte man gewinnen, Berlin zu Hause kann man gewinnen, hat man schon mal 4 Punkte gemacht. Wenn ich die auf die addiere, die sie bis dahin hätten, also 6 plus die 2 hypothetisch aus Kiel, macht 8 plus 4 macht 12. Dresden kann keine 9 Punkte mehr holen, weil sie nur noch 4 Spiele haben. Ja, das heißt, ja. Dresden müsste dann hoffen, dass Köln verliert oder irgendwo überraschen, zum Beispiel gegen die Rebels. Und Dresden darf halt absolut kein Ei mehr legen, sprich, sie müssen in Braunschweig gewinnen und so weiter. Ja. Also das heißt, dieses Wochenende hat für Dresden schon quasi Mitentscheidungscharakter. Entweder sie schlagen Potsdam und dann sind sie noch weiter im Rennen und haben alles in der Hand, oder sie verlieren gegen Potsdam und dann sind sie eigentlich schon abhängig, dass wer anders verliert, weil die Berliner, das Rückspiel haben sie noch nicht gewonnen. Den direkten Vergleich müssten sie erstmal holen, selbst wenn sie das Rückspiel gewinnen würden, ja.
Ja.
Dresden hat halt den mörderisch schwereren Spielplan als Köln.
Ja, und jedenfalls halt jetzt sind es ja schon eine 2 Spiele hypothetisch in direkten Vergleich.
Eben.
Das stimmt schon. Und der Norden hinter Potsdam ist für mich halt immer noch offen. Ich glaube immer noch, dass die Braunschweiger früher oder später ins Rollen kommen werden. Köln und die Adler machen viel Spaß. Und man muss ja sagen, die Adler haben ja Dresden im ersten Spiel eigentlich abgeschossen, bis Dresden dann zurückgekommen ist und fast noch was geholt hätte. Das war aber auch eher eine Demontage. Ich bin gespannt. Vielleicht muss man auch eher nach den Rebels gucken. Weißt du? Aber aus Sicht der Dresdner. Ich bin gespannt, dass da ein gewisser Aderlass war nach der Personalsituation im Sommer. Das war zu vermuten, dass es so schwierig ist. Gut, der Quarterback verletzt sich im ersten Spiel. Wobei der Eggner jetzt auch keinen schlechten Eindruck auf mich macht. Also der war im ersten Spiel in Berlin komplett überfordert, aber in der ersten Halbzeit gegen die. Aber danach war es sehr ansehnlich.
Aber jetzt hat sich Stuart in Berlin verletzt. Das ist halt die Frage, wie schwer ist das? Das sah auf den Bildern nicht gut aus.
Okay.
Von daher, also er konnte nicht auftreten. Der musste wirklich vom Feld von 2 runtergestützt werden, weil er mit dem rechten Bein nicht auftreten konnte. Und ja. Gut, so viel erstmal zu den Dresdnern. Wir reden gleich nochmal über sie, wenn wir auf den nächsten Spieltag vorausschauen. Wir reden noch über das Sonntagsspiel, wo wir auch zugegen waren. Christian in Marburg. Die Marburg Mercenaries gegen die Munich Cowboys. Das Hinspiel war eine enge Geschichte. Das Rückspiel haben die Münchner gesagt, liebe Marburger, ihr wollt laufen, wir wollen das nicht. Und am Ende hat Marburg aus 14 Läufen minus 2 Yards und dann weiß man, wie so ein Spiel gelaufen ist. Endstand 37-7 für München.
Es gibt einen Teil von mir, der sich gar nicht irgendwie groß äußern will. Weil es ist bei Marburg eine relativ simple Geschichte. Kriegen sie ihr physisches Laufspiel ansatzweise durchgezogen, wie die ersten 3 Viertel in München, wobei man da auch sagen muss, da war der Punkte-Output halt auch dann mit 7 Punkten nicht besonders hoch, aber sie konnten zumindest halbwegs durchziehen. Oder wie im Saarland. Dann ist alles wunderbar. Marburg hat keinen Plan B in der Offense. Also gar keinen Plan B. Dann kommt noch das hessische Timeout-Management, worüber wir irgendwann, Nicola Matter, wenn alles vorbei ist, wenn wir aus allem raus sind, Nicola,
Enzyklopädien schreiben werden.
Genau, dann schreiben wir einen Sammelband. Gerne auch mit Jan Wegwerth. Der weiß ja, wie man literarisch formuliert.
Wir werden uns kurz fassen. 7 Bände.
Genau, über hessisches Zeitmanagement und die Probleme und warum das großartig problematische Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, den Teil werde dann ich übernehmen. Du darfst dich damit den Zahlen befassen. Das ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, sie haben dann, das ist wirklich übel. Diese Sequenz vor der Halbzeit, Nikola, hat mich schon wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Dass man dann von seinem Kicker nicht erwarten kann, 50 Yard Field Goal zu schießen.
Und auch, also was ist passiert? Die Münchner müssen mit 1 Minute 10 und laufen der Uhr panten und Marburg nimmt die Auszeit nicht, sondern lässt die Münchner brav die 40 Sekunden von der Uhr nehmen, die dann panten und dann läuft Marburg halt die Uhr aus in der ersten Halbzeit. Nee, sie werfen noch eine Interception, oder?
Nein, sie bewegen den Ball, sie kommen bis zum Midfield und müssen dann halt ein 50 Yard Field Goal versuchen, weil die Uhr ausgeht. Das heißt, das war der einzige, zynisch gesagt, das war der einzige funktionale Drive der Marburg in der ersten Halbzeit. Gefühlt einer von zwei funktionalen Drives im gesamten Spiel, der zweite war der allerletzte, wo sie den Touchdown dann noch quasi mit auslaufender Uhr machen. Und da nehmen sie halt keine Punkte mit, weil sie erst die Uhr auslaufen lassen, also beziehungsweise keine Timeouts nehmen und dann erst einen Screenpass werfen und dann haben sie gesagt, ach, jetzt müssen wir, wenn wir einen Ball bewegen wollen, müssen wir doch ein bisschen werfen. Dann zeigt Sonny Weishaupt, dass er durchaus ein Short-Passing-Game, dass du mit ihm durchaus über ein Short-Passing-Game Erfolg haben kannst, aber du hast dann die Zeit einfach nicht mehr. Jo, und dann gehst du halt mit 0 Punkten in die Pause und dann machen die Münchner meiner Meinung nach ziemlich bald den Deckel drauf, auch wenn die ein paar Mal die Chance verpasst haben, Touchdowns noch zu machen. Ja, und dann bist du halt chancenlos. Und es ist halt wirklich, es ist wirklich schade. Ich sehe in Marburg ein paar wirklich gute Spieler, aber am Ende ist man vermutlich glücklich, wenn man Siebter ist, Nikola. Und der Sieg im Saarland ist natürlich enorm wichtig, wobei da gibt es noch ein Rückspiel, um sich für die, wir wissen, dass die Saarländer eher so die entspannteren Footballer sind unter der Sonne, Nikola. Ich gehe davon aus, dass da gar keine Grudge sein wird, nach dem Hinspiel. Von daher, das werden wir auch noch zu sehen bekommen. Es ist schade. Ich finde es schade. Und es war eine Demontage von Marburg. Wenn man sich überlegt, wie eng das Hinspiel war, aber nochmal, im Hinspiel konnte Marburg über 3/4 laufen, weitestgehend. Im Rückspiel hat München aber sowas von die Tür zugeknallt. Und dann war halt Ruhe.
Und nochmal abgeschlossen, ne? Zweifach. Ja? Und nochmal abgeschlossen, ja. Die Tür, zweifach.
Es ging nichts. Minus Yards im Rushing Car, da müsste 1-3 Sacks von Weißhaupt müsste da dabei sein, aber die sind offensiv nicht nach vorne gekommen.
Ja, selbst wenn ich die Sacks rausnehme, sind wir bei 14 Läufen für 21.
Ja.
Was auch nichts ist. Ja. 1,5 Yards pro Lauf. Ja. Also, ja.
München muss man wirklich sagen, ich habe das Gefühl, auch wenn mir die Auftritte jetzt gegen Saarland zum Beispiel nicht überragend gefallen haben, die sind stabil, die wissen, was sie tun, die haben einen sehr breiten Receiver-Core, die haben einen ziemlich smarten Quarterback, der nicht den besten Arm in der Liga hat.
Die haben sehr gute deutsche Spieler in der Defense.
Ja, auf jeden Fall. Und da baut sich was auf und das, ich glaube, das schließt uns beide ein, Nikola, dass wir beide eine hohe Meinung von Nadine Nurassid haben, von der Art und Weise, wie sie Football angeht. Wir dürfen ja schon das eine oder andere Gespräch off-air mit ihr führen in Vorbereitung auf Spiele oder am Rande von Spielen. Ja. Ich glaube, dass da in München was entsteht. Ich weiß nicht, wozu es dieses Jahr, wie weit es dieses Jahr führt, aber Fakt ist, die Cowboys sind Tabellenführer. Und das hat man im Süden selten gesagt. Credit, sie sind spiel- und punktgleich mit Marburg, aber sie haben das bessere Punkteverhältnis. Also können sich die Münchner jetzt nicht davon rausziehen, dass sie nicht der Tabellenführer sind.
Das hat man zumindest lange nicht mehr gesagt, dass München Tabellenführer ist, genau, ja. Das war eher ein Satz für die 90er. Seit 2001 und das letzte Heimspiel der Münchner in den Playoffs hat man das tatsächlich eher seltener gesagt. Dann schauen wir auf einen vollen Kalender am Wochenende. Wer GFL-Football sehen will, für den müsste was dabei sein. Deshalb gehen wir doch ein bisschen schneller durch. Wenn wir schon bei den Marburgern waren, die dürfen wir am Samstag die lange Reise nach Straubing antreten. Am Peterswirt um 15 Uhr steigt das Spiel zwischen dem Aufsteiger der Straubing Spiders und den Marburg Mercenaries.
Straubing für mich ein sneaky Kandidat für ein Playoff-Heimspiel im Süden. Dafür müssten sie Zweiter werden. Sie haben im Allgäu mit einem Punkt gewonnen. Weil den Comets eine Two-Point-Conversion am ersten Spieltag misslungen ist für den zum Sieg. Auch aufgrund der Tour sind die Straubinger für mich der Favorit. Ich bin gespannt. Marburg hat über zeitweise defensiv viel abwürgen können gegen München im Saarland. Straubing hat mit die besten Skillplayer, gerade auf den amerikanischen Positionen dieses Jahr. Straubing Favorit. Nicht komplett auszuschließen, dass Marburg da was holt, aber ja, Straubing mit einem Touchdown, würde ich sagen, ist Favorit.
Herr Yeldell wird sich auf ein Wiedersehen mit Marburg freuen.
Oh ja.
Das hat verdrängt, ne?
Das hatte ich kurzzeitig verdrängt. Yeldell Quarterback, ehemalige Quarterback der Allgäu Comets, aus dem Leben geschossen worden von Nuno Chimoz, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Portugiesischen Marburger Defensive End. Und danach ist ein vollkommen, oder ein Spiel, was sehr schnell entschieden war, komplett dreckig geworden und endete dann in einem Beinbruch des Marburger Panthers Christoph Sulkatsch mit der letzten Aktion.
Und 4 Platzverweisen während des Spiels insgesamt, ja.
Und 2 Kommentatoren, die so ein bisschen auf beide Trainerstäbe draufgehauen haben. Nur so ein bisschen.
Aber auf jeden Fall, Herr Yeldell trifft jetzt wieder auf die Marburg Mercenaries, ja. Dann auch 15 Uhr Bernsdorfer Straße in Dresden. Zur Erinnerung, keine Parkplätze bitte im PNV nutzen. Dresden Monarchs gegen die Potsdam Royals. Das hatten wir am Eröffnungswochenende, damals noch gesunde Dresdner gegen Potsdamer, die kein Vorbereitungsspiel gespielt haben. Jetzt haben wir angeschlagene Dresdner gegen Potsdamer, die in der Offense richtig in Fahrt gekommen sind. Und wenn ich so sehe, wie der Herr Eisam seine, den Dresdner Verteidiger so die Pässe rechts und links um die Ohren geschmissen hat, sehe ich nicht, wie Herr Hellwig von den Potsdamern das nicht tun will.
Ich glaube, wenn Dresden in jedem Drive einen Touchdown scored, haben sie eine Chance, das Spiel zu gewinnen.
Ich sehe aber Dresden nicht als Offense, das hatte ich vorhin schon in der Diskussion, Dresden ist keine Offense, der ich zutraue, einen Highscorer mitzugehen.
Nee. Und Potsdam ist krank in der Offense. Also wirklich, wirklich krank. Das meine ich mit allem, das meine ich respektvoll. Ich bin gespannt, jetzt muss ich gerade
mal... Mindblowing.
Muss jetzt gerade mal schauen, hat die einer schon unter 40 gehalten? Nee, ne?
Doch, die
Dresden haben Hinspiel. Ach, das Hinspiel, 24-1. Da war Dresden noch gesund, aber dann 51, 57, 81. Ja. Die Offense hat sich gefunden, Nikola.
So ein bisschen.
So ein bisschen, ey. Und sie hatten jetzt spielfrei an dem Wochenende. Das heißt, da war jetzt noch, wenn da kleinere Wehwehchen gewesen sind, dann konnten sie sich da auskurieren. Potsdam, klarer Favorit mit der Offense, aber auch gegen jede Mannschaft aktuell.
Und mit Receiver Jared Wolf, der Villanova Receiver, auch ganz besonderes Kaliber.
Ja.
Gut, 16 Uhr. Die Adler haben die Lions zu Gast im Poststall in Berlin. Kannst du mir sagen, was du willst, Christian? Spiel um Platz 2?
Ja. Gut, Braunschweig hat halt diesen Sieg gegen Köln zu Hause, ne?
Ja, aber die treffen nur einmal aufeinander. Der Sieger hat den direkten
Vergleich. Nein, aber das würde dafür sprechen. Also siehst du die Braunschweiger als Kandidat für Playoff-Heimspiel?
Ja.
Okay.
Ja, wen denn sonst?
Köln. Aber wie gesagt, die haben das erste Spiel schon verloren. Aber
wenn wir über ein Playoff-Heimspiel reden, dann reden wir über das Dreierpack Lions, Adler, Crocodiles, oder nicht?
Ja. Ja.
Gut, dann Adler, Lions, Spiel um Platz 2.
Ja.
Weil die Adler jetzt Köln gewonnen haben. Also.
Bei den Adlern bin ich halt gespannt, wie fit ist Max Zimmermann. Sie haben relativ viel Tief in dem Receiving Core. Donahue hat mir gefallen, Prince hat mir gefallen, Rohrschneider. Sie haben einen ganz netten One-Two-Punch auf Running Back mit Khalif und mit Betzer, die beide auch unterschiedliche Dimensionen liefern. Kavanaugh habe ich, glaube ich, in dem Podcast schon mal gesagt, ist für mich der Idealtypus eines GFL-Quarterbacks, weil er laufen kann, aber nicht muss.
Das hat er in Köln gezeigt, dass er nicht muss? Das hat er in Köln gezeigt, dass es auch läuft, wenn er nicht muss?
Ja, ein dummer Pick war dabei, aber dass sowas passiert. Ich weiß nicht, es gibt einen Teil von mir, der sagt, Troy haut mal konsequent den Bremsklotz in die Adler-Offense rein.
Ja, aber das Problem ist halt, Troy, das ist das Duell Troy Tomlin gegen Shuan Fatao und Lee Rowland. Das ist auf GFL-Ebene, coaching-technisch, mit das Beste, was du bekommen kannst von der Erfahrung.
Ja. Ja, Erfahrung und auch Titel, ne? Also einfach mal vom Renommee.
Genau, also wenn du dir 2 Coaches suchst für Clinics oder so, dann pickst du da rein.
Ich glaube, ich habe das, also das ist so ein Spiel, eines der wenigen GFL-Spiele, wo ich wahrnehme, dass das in viele Richtungen gehen kann. Gefühl sagt, dass es eher länger knapp bleibt.
Glaube ich auch. Schauen wir mal, wer sich durchsetzt. Dann München, dann bayerisches Derby, Cowboys gegen Comets, 16 Uhr im Dante-Stadion in München am Samstag. Die Cowboys wollen die weiße Weste behalten, die Comets wollen natürlich in die Suppe spucken.
Gerüchteweise bin ich vor Ort. Gerüchteweise. Wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, was sind deine beiden Favoriten für Platz 2 im Süden, hätte ich die beiden Mannschaften genannt. Es ist ein sehr, sehr komischer Spielplan für die Comets. Muss man echt sagen. Die, glaube ich, 2 Spiele bis dato hatten und dann wieder jetzt eine Pause haben. Das ist ein bisschen bizarr. Bullshit, sie hatten, Entschuldigung für den Ausdruck, sie hatten 3 Spiele, eine 1-Punkt-Niederlage gegen Straubing, einen deutlichen Sieg gegen Ravensburg und eine ordentliche Niederlage gegen Schwäbisch Hall.
Wo man sich gut verkauft hat, ja.
Ja. Wobei, wir kennen ja alle den Comments Head Coach, der sich für gut verkauft, interessiert ihn nicht. Der will gewinnen und hätte das in Marburg mit seiner Offense damals auch fast geschafft. Elias Knifke. Ja, freue ich mich mega drauf. Also die Comments, die in beiden Lines gegen Ravensburg total dominiert haben, die auch interessante Skillplayer haben, die einen jungen deutschen Core haben, den ich persönlich sehr interessant finde. München hat mir defensiv grundsätzlich in allen Spielen eigentlich sehr gut gefallen. Offensiv haben sie sehr viel Talent. Auch über Kai Silbermann hinaus, der also von den Fundamentals her einfach. Ich will nicht, nochmal, ich sehe zu wenig Tape, um zu sagen zu können, das ist der beste, aber es ist ein Top 5 deutscher Receiver aktuell. Punkt. Mindestens. Body Control, Routen, Hände, Spielverständnis. Und sie haben dahinter auch noch ein paar weitere nette Leute. Yannick Nowak hat jetzt so ein bisschen sein Breakout-Game. Ja, das wird sich richtig lohnen. Also wer Samstag in und um bei München ist, kommt ins Dante.
Kann das auch vorher ins Schwimmbad gehen, wenn ihm zu warm ist, ne? Das ist direkt neben.
Wer da nicht ist oder weiter im Norden ist, der darf dann gerne Andreas Renner und mir zuhören, wie wir dieses Spiel kommentieren. Ich hoffe, dass es eine knappe, spannende Kiste wird. Wenn wir von Coaching-Matchups reden, natürlich Troy gegen Troy Tomlin gegen Shuan Fatah und Lee Rowland. Ein mega Matchup im Süden, finde ich. Also natürlich, die Unicorns müssen wir rausnehmen, die haben einen tollen Coaching-Staff. Ich bin sehr gespannt auf die Allgäu, auf Allgäu und auf deren Offense, weil ich eine sehr hohe Meinung von Elias Kniff gehabt, das ist, glaube ich, bekannt. Und die Münchner Defense imponiert mir sehr und da ist Nadine Rassid nun seit gewisser Zeit da die Verantwortliche. Und ja, ich glaube, das wird auf also beiden Matchups wird es sehr, sehr spannend werden.
Gut, und die letzten Spiele, glaube ich, können wir im Schnelldurchlauf durchgehen. Kiel gegen Köln wird's knapp, ich glaube nicht.
Sollte aus Kölner Sicht nicht knapp werden, ja.
Frankfurt gegen Saarland wird's knapp, ich glaube nicht.
Nein.
Schwäbisch Hall gegen Ravensburg, dieses Jahr wird das auch nicht knapp?
Nee, muss man leider sagen. Die Ravensburger sind bis jetzt noch nicht wirklich in Tritt gekommen.
Und Rebels gegen Düsseldorf, so wie ich die Rebels präsentieren und die Düsseldorfer mit ihren Verletzungsproblemen, ich glaube, die Rebels werden ihren ersten Sieg einfahren.
Zumal das für die Rebels halt so ein Ding ist, also das ist ein Spiel, was sie sich halt im Kalender markiert haben, von wegen spätestens da holen sie sich den ersten Sieg. Und ich glaube, dass sie mental sehr, sehr gut drauf sein werden. Und ja. Von daher zwei Spiele, die so ein bisschen, es gibt mehrere gute Partien, aber sag ich mal, München gegen Allgäu und die Adler gegen Braunschweig, das sind so die beiden Partien, die rausragen dieses Wochenende. Vielleicht gibt es eine Überraschung, Nikola, und Dresden gegen Potsdam wird sehr gut. Ich meine, der Potsdam Offense kann man immer zuschauen. Aber ja, das sticht so ein bisschen raus.
Alle Spiele am Samstag, außer das Rapid-Spiel, das ist am Sonntag um 15 Uhr im Mommsenstadion. Alle Spiele auch auf Sportdeutschland TV. Dann wünsche ich dir viel Spaß am Samstag in München. Ich werde in Berlin zugegen sein. Und dann schauen wir mal, wer das bessere Spiel hat. Danke, Christian Schimmel. Kurze Pause hier in der Wegshow 566. Und dann geht's hier weiter mit dem Motorsport.
Ja, grüß euch. Servus, das ist Dominik Landerdinger. Und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 566 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und ja, die übliche Motorsport-Talkrunde ist am Start. Wir haben zum einen Stefan de Voice Heinrich. Hallo de Voice.
Ja, ich freue mich, dass Eddie dabei ist. Wir zwei sind ja wirklich bewährtes Duo hier schon.
Genau, und die andere Hälfte des Duos darf auch nicht fehlen, Eddie Mielke. Hallo Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Ich komme gerade am Norrisring an. Schöne Grüße also aus Nürnberg.
Ja, über die DTM und den Norrisring wollen wir gerade gleich sprechen. Aber erstmal blicken wir zurück auf das Geschehen in der MotoGP, was am Wochenende war. Und ja, es war Assen, The Voice. Und wenn ich mir das so anschaue, wird über das Sportliche etwas und über die Kommissare sehr viel geredet. Es ist bekannterweise, glaube ich, nie gut, wenn für ein sportliches Event mehr über die Schiedsrichter als über den Sport geredet wird. Mhm. Selbst ich habe sogar die Motorsport-Totalkolumne, wer hat letzte Nacht am schlechtesten geschlafen, hat die Rennkommissare in den Fokus genommen. Was ist los? Ist es begründet? Und wie lösen wir das Problem?
Also zunächst mal war es volles Haus wieder, Dutch TT, fantastisch nach Korea. Corona hat auch das gezeigt, eine Woche nach dem Sachsenring, dass tatsächlich die Motorsportfans wieder strömen überall hin. Der Eddie kann es auch bestätigen vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Also es ist wirklich fantastisch, so viele Leute auf den Beinen zu sehen und so viele begeisterte Fans, die tatsächlich ihre Fahrer unterstützen. Über die Diskussion der Sportkommissare, gerade im Zweiradbereich, gibt es tatsächlich Grund zu diskutieren, denn die haben zwar auch einen erfahrenen Mann mit dabei, ähnlich ja wie wir es in der DTM in der Formel 1 haben, also ein Driver Advisor. In diesem Fall ist es Fast Freddy Spencer, der als ehemaliger Motorrad-Weltmeister sich natürlich auskennt. Aber es sind schon sehr, sehr ungewöhnliche und nicht konstante Entscheidungen, die tatsächlich diesmal Yamaha sehr aufgeregt haben und Fabio Quartararo, den WM-Spitzenreiter, der hat da mal wirklich einen Fehler gemacht, überhaupt keine Frage, ist sofort auch ja in die Aprilia-Box, hat sich entschuldigt und hat gesagt, Leute, das ist einfach dumm gelaufen. Dass der dann eine Strafe für das nächste Rennen bekommt, ist ärgerlich, denn Nakagami, der tatsächlich in Barcelona ja sogar den Alex Rins in eine Verletzung getrieben hat, Handgelenksbruch am Start, auch da um Welten zu spät gebremst, da war es einfach nur ein Racing-Incident. Und es gibt eine Menge tatsächlich Beispiele, die dafür sorgen, dass man sagen kann, also das ist leider ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem inzwischen in der MotoGP. Wir hatten solche Diskussionen allerdings in der Formel 1 ja auch schon. Also inkonstante Entscheidungen der Rennleitungen sorgen immer für Probleme. Und ich weiß, dass zwar Fabio das sehr sarkastisch gesehen hat mit seinen Statements. Yamaha hat sich offiziell sogar beschwert, auch wenn es keinen Sinn mehr macht, denn das sind Tatsachenentscheidungen. Aber ich finde es tatsächlich auch großes Ärgernis. Wie siehst du das, Eddie?
Ja, ganz genau so. Also wir haben ja, du hast den Fall Taka Nakagami angesprochen. Bei Taka Nakagami war es nicht nur der Unfall in Barcelona, sondern auch im Rennen davor hat er auch schon ein paar Leute abgeräumt. Wie gesagt, mit Verletzungsfolgen. Also ich kann Fabio Quartararo und Lynn Jarvis, den Sportdirektor von Yamaha, voll und ganz verstehen. Wenn da eine einheitliche Linie wäre und alle bestraft würden, die da so einen Fehler machen. Und es war ein Fehler von Fabio Quartararo, ja. Aber er hat sich bei Aleix Espargaró entschuldigt. Die beiden wohnen in Andorra. Die beiden kennen sich gut. Und die Folgen für Aleix Espargaró waren lange nicht so schlimm wie die für Alex Rins. Weil Aleix Espargaró hat dann im Rennen das Rennen fortsetzen können und ist dann mit einem unglaublichen Überholmanöver in der letzten Runde tatsächlich noch auf Platz 4 vorgefahren. Also da war der Schaden nicht so groß. Deswegen ist die Strafe für Fabio Quartararo, der ja auch der Weltmeister ist. Aber da sieht man mal, so ein Weltmeister in der MotoGP, das bedeutet nicht, dass man da automatisch gleich Artenschutz hat. Also ich sehe es ganz genauso wie Fabio Quartararo und wie Lynn Jarvis und das Yamaha-Team. Das ist einfach nicht konstant genug, was die da entscheiden. Und deshalb kann ich den Frust von Fabio Quartararo absolut verstehen.
Aber Eddie, wie bekommen wir da eine Linie rein? Also ist es dann Erfahrung, die die Rennkommissare sammeln müssen? Müssen sie sich Hilfe von außen holen?
Die sollten mehr mit den Fahrern sprechen, meiner Meinung nach. In dem Fall hätte ich dann erstmal mit Aleix Espargaró und Fabio Quartararo drüber gesprochen und dann entschieden. Und nicht ohne die beiden anzuhören, einfach entscheiden und zwar vor allen Dingen auch so zu entscheiden, dass noch nicht mehr die Möglichkeit besteht, Einspruch einzulegen. Das ist nämlich in dem Passus so vorgesehen, dass man da keinen Einspruch einlegen kann, sondern dass man das akzeptieren muss als Team. Und das ist auch mit ein Grund, worüber die sich bei Yamaha aufgeregt haben. Und da sollte man einfach, früher hat es das mal gegeben, es gibt sowas in Ansätzen auch noch, eine Fahrerkommission wäre vielleicht nicht so verkehrt. Die haben so ein Meeting immer, das ist aber längst nicht mehr so intensiv, wie es früher mal war, als man über die Sicherheiten der Rennstrecken diskutiert hat. Das wäre vielleicht ein Weg, wenn man da eine neue Fahrergewerkschaft quasi gründet und vor allen Dingen, wenn man die Fahrer mehr mit einbezieht.
Also so viel zu den Rennkommissaren, wenn wir aufs Ergebnis schauen, The Voice. Ja, Quartararo Nuller, Bagnaia siegt und ist jetzt auf 21 Punkte rangekommen. Mhm. Es kommt also nochmal Spannung in diese MotoGP-Sache.
Ja, wobei wir wissen, bei so einer relativ langen Saison ist klar, dass auch der ein oder andere mal einen Schnitzer macht. Das ist in der MotoGP bei diesen Biestern von Motorrädern unvermeidlich. Man muss zugeben, dass der Fabio bisher in diesem Jahr unglaublich konstant war. Jetzt hat er tatsächlich den ersten Nuller nach einem Fehler, hat aber auch Glück gehabt, weil der zweite Sturz war fast ein spektakulärer und gefährlicher Highsider, dass er da dann tatsächlich unverletzt geblieben ist, jetzt damit in die Sommerpause gehen kann, immer noch als WM-Spitzenreiter. Uns war eigentlich klar, die Konstanz ist vor allem das, wie man Fabio knacken muss. Und man muss sagen, Aleix Espargaró ist der einzige Fahrer, der zum Beispiel in diesem Jahr jedes Mal gepunktet hat. Dazu ist auch klar, dass Maverick Vinales schon bestätigt als zweiter Aprilia-Fahrer im nächsten Jahr jetzt auch schon sagt, er stellt sich in den Dienst der Truppe und in den Dienst von Aleix. Wenn der ihn in der zweiten Saisonhälfte braucht, wird er für ihn fahren. Also das Thema ist noch nicht durch, aber nach wie vor ist ganz klar, die Messlatte in der MotoGP in diesem Jahr ist Fabio Quartararo, auch wenn ihm da mal ein Fehler passiert ist. Was ich vielleicht noch sagen möchte, es gab auch eine tolle Szene am Samstag, als tatsächlich Jack Miller unbeabsichtigt beide Aprilia-Fahrer so ein bisschen behindert hat, gab dann da auch eine Strafe. Und auch Jack Miller ist sofort rübergegangen zu Aprilia und hat gesagt, Leute, sorry, aber ich kam da von meiner Strafrunde raus, hab da was probiert und hab euch nicht gesehen. Und da war da sofort Grinsen auf beiden Seiten, die haben sich auf die Schulter geklopft. Das würde ich mir in anderen Sportarten, Top-Sportarten auch so wünschen. Und das zeigt wieder mal, dass wir in der Motorrad-Weltmeisterschaft wirklich eine beeindruckende Vielzahl von wirklichen bodenständigen, echten, tollen Typen haben und grandiosen Charakteren. Und eigentlich schreit es nach einer Doku-Filmserie. Wir haben ja diesen weltweiten Netflix-Formel-1-Erfolg Drive to Survive. Also mit der MotoGP könnte man sowas locker auch machen.
Ja, das gibt's ja schon sogar auf Amazon, sowas ähnliches. So ein Versuch wie diese Netflix-Serie, die du in der Formel 1 gerade angefügt hast. Die war jetzt nun nicht ganz so gut produziert wie die Netflix-Produktion. Das dazu. Zum anderen kann ich das nur bestätigen, Stefan. Die Fahrer unter sich sind, glaube ich, nicht das Problem, weil viele von ihnen wohnen in Andorra, viele von ihnen trainieren zusammen, viele von ihnen kennen sich aus den kleineren Kategorien. Also das kriegen die, glaube ich, alles im Griff. Aber das, was du zum WM-Stand gesagt hast, die Saison ist noch so, so lang. Und wir haben ja jetzt am Wochenende gesehen, wie schnell das gehen kann nach dem Fehler von Fabio Quartararo. Da ist also wirklich noch jede Menge Spannung drin. Nicht nur mit Aleix Espargaro, ich behaupte auch mit Pecco Bagnaia. Der wird schon noch kommen. Und von daher ist der Spannungsbogen super. Was ich auch super fand, zum ersten Mal Marco Bezzecchi auf dem Podest. Also sensationell, was der jetzt schon zeigt.
Als Rookie.
Ja, als Rookie, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und wie die sich da bei VR46 gefreut haben, das war schon bemerkenswert. Leider gar nicht bemerkenswert aus deutscher Sicht. Der Sturz von Marcel Schrötter in Führung liegend in der Moto2. Da habe ich eine klare persönliche Meinung zu dem Sturz. Er war nämlich in der Kurve, in der er gestürzt ist, ja, so einen Meter, mindestens einen Meter von der eigentlichen Ideallinie runter und hat trotzdem versucht, seine Führung zu verteidigen. Und von daher war dieser Ausrutscher fast schon vorprogrammiert. Sehr schade für Marcel Schrötter, sehr schade für das Liqui-Moly Intec GP-Team, die ja nach Erfolgen lechzen, die ein gutes Budget haben, die sehr gut aufgestellt sind, aber einfach die Früchte ihrer Arbeit in den letzten Jahren nicht so richtig einfahren konnten. Sonntag wäre so ein Tag gewesen mit Marcel Schrötter in Führung liegend, aber es hat wieder nicht geklappt. Echt bitter.
Ist das dann fehlende Erfahrung oder was ist das?
Nee, Erfahrung kann es bei Marcel Schrötter nicht sein, die hat er zu Genüge. Ich glaube, dass das eher im Bereich Konzentration anzusiedeln ist, weil es war deutlich sichtbar auf der Heli-Aufnahme von oben, dass er einfach nicht auf der richtigen Linie war und für diese falsche Linie dann einfach zu viel Risiko gegangen ist.
Er sieht halt ein bisschen unglücklich aus, die ganze Nummer, aber ja.
Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass er jetzt das Qualifikationsdefizit, was sie da immer hatten, das sind sie in den letzten Wochen wirklich konsequent angegangen und es wird besser, muss man auch sagen, dass der Rennspeed bei ihm stimmt. Haben wir in diesem Jahr schon so oft bei großen Aufholjagden gesehen. Jetzt am Sachsenring und in Assen war er eben in den Top 10 und dann hat er das Speed der Spitze gehabt. Und auf der anderen Seite ist mir es lieber, dass er stürzt in Führung liegend, als wenn er 18. ist und dann rausrutscht. Also er hat zumindest gezeigt, er und das Team gehören vorne hin. Jetzt müssen sie halt tatsächlich die ganzen Enden noch vernünftig zusammenkriegen. Aber ein Aufwärtstrend ist aus meiner Sicht deutlich zu sehen.
Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Aufwärtstrend ist da, der muss aber auch. So wie das Team aufgestellt ist mit Top-Technikern, mit dem Budget, da müssen Spitzenergebnisse her. Soll heißen, Podestplätze, wenn ich sogar Siege. Marcel Schrötter hat ja immer noch keinen Sieg. 5 Podestplätze in seiner Karriere, noch kein Sieg. Das muss jetzt einfach passieren. Da muss der Knoten platzen. Er ist ja auch schon 28. Also von daher wird es allerhöchste Zeit.
Gut, dann haben wir auch Nachrichten von Marc Marquez bekommen. Eddie, dem scheint's gut zu gehen. Er hat keine Schmerzen, also die Schmerzen gehen weg, aber so wirklich mehr wissen wir ja 6 Wochen nach der OP. Das heißt, das ist noch eine langwierige Geschichte.
Ja gut, jetzt haben wir Sommerpause und er hält sich natürlich zurück und er will nicht wieder den Fehler machen, dass er wieder zu früh anfängt, dass er wieder was versucht auf Motorrad, obwohl er nicht fit ist. Ich glaube, die Zeit und Muße sollten wir ihm auch geben. Ich bin mir nach wie vor sicher, wir werden Marc Marquez in alter Stärke wiedersehen, wenn das alles stimmt, was die medizinischen Bulletins so hergeben. Aber die Zeit, sich ein bisschen zurückzuziehen, ein bisschen Urlaub zu machen, die müssen wir ihm geben.
dann wollen wir das auch tun. Gut, dann schauen wir auf das, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Und Eddie ist am Norrisring. Das ist kein Zufall. Die DTM macht dort Station. Ich habe schon gelesen, irgendwie das Teilnehmerfeld ist schon so groß, dass wir ein besonderes Quali, dass wir einen besonderen Quali-Modus geben, die brauchen. Ja, was erwartet uns am Norrisring?
Also wir haben nach dem Rückzug von T3 Motorsport, die beiden Lamborghinis von Niki Thiem und Esmi Hockey werden ja auch am Norrisring nicht starten. Das wird eine saftige Strafe geben fürs Team. 27 Autos nur noch, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem, wer den Norrisring kennt, 2,7 Kilometer kurz die Strecke, öffentliche Straßen. Die bauen das da alles auf von dem bewundernswerten Nürnberger Motorsportclub. Das ist ja weit entfernt von einer permanenten Rennstrecke. Ja, und deshalb hat man zum einen die Boxengasse verlängert, um das dann im Rennen auch hinzubekommen mit 27 Autos. Und man hat sich eben gedacht, okay, wenn wir Chancengleichheit haben wollen im Qualifying und jedem eine Chance geben wollen, eine möglichst freie Runde auch hinzukriegen auf dieser kurzen 2,7 Kilometer langen Strecke, dann lasst uns zwei Gruppen machen und daraus ermitteln wir dann den Polesetter und die anderen beiden Fahrer, die eben die Punkte kriegen. Halte ich für eine gute Idee, erhöht den Spannungsbogen für die Zuschauer nochmal, weil das ist ja dann auch so eine Sache, wer ist jetzt in Gruppe 1 und wer ist in Gruppe 2, weil theoretisch bei einer permanenten Rennstrecke wäre das ja ganz klar, die am Ende fahren, also die in Gruppe 2 fahren, das sind die bessere Streckenverhältnisse haben, wenn es denn trocken und normal ist. Ob das dann am Norrisring auch so zutrifft, werden wir sehen. Ich halte es aber erstmal vom Format her für eine gute Idee.
Was sagt The Voice?
Ja, absolut, überhaupt gar keine Frage. Es ist einfach Pragmatismus und geradlinig gedacht. Genauso muss es sein, denn wir haben am Norrisring tatsächlich das Problem, dass wir eigentlich Jahr für Jahr in diesem fränkischen Monte Carlo beim Saisonhöhepunkt in Deutschland für die DTM immer die Diskussion haben, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Und immer, du siehst immer viele enttäuschte Gesichter, die hinterher sagen, da wäre sehr viel mehr drin gewesen in der Startaufstellung, hätte ich denn nicht ja wieder mal langsamer Fahrer vor, neben, hinter mir gehabt. Und manchmal auch über einem. Also es ist immer ein Riesenproblem. Und dieses Entzerren mit zwei Startgruppen finde ich eine wunderbare Sache. Finde ich klasse gedacht. Wird den Leuten auf jeden Fall helfen. Und man muss auch nochmal sagen, was Eddie gesagt hat, nur eine längere Norrisring-Boxenanlage, das ist ja keine permanente Rennstrecke. Da ist ein gewaltiger Aufwand mit verbunden. Der Motorsportclub Nürnberg, der das immer wieder macht, die haben das tatsächlich hinbekommen und das, muss man sagen, ist eine ganz außergewöhnliche Leistung, denn da stehen Wochen Arbeit dahinter, überhaupt ja 6 Wochen etwa, um die Rennstrecke vorzubereiten für den Besuch der DTM. Also das ist klasse, dass die das hinbekommen haben und damit ziehe ich mein Chapeau und mein Mützchen vor dem MSC und den ganzen Mitarbeitern dort.
Definitiv, dem stimme ich zu. Chaos wird es aber bei 27 Autos dann spätestens im Rennen sowieso geben, weil die Besonderheit am Norrisring ist ja auch durch die Boxengasse, da hat man ein Speedlimit, was noch geringer ist als auf anderen Rennstrecken, nämlich 40 km/h. Man hat die Boxengasse jetzt nochmal verlängert. Das heißt, wenn man dann zum Pflichtboxenstopp reinkommt, das muss man sich dann taktisch wirklich sehr, sehr genau überlegen, wann man das macht. Denn eins ist klar, man sortiert sich dann auf jeden Fall wieder, das bringt eben halt diese kurze Runde von 2,7 Kilometern mit sich, man sortiert sich auf jeden Fall bei 27 Autos irgendwo im laufenden Verkehr, ich will jetzt noch nicht von Traffic Jam reden, ein. Und von daher wird das Spektakel pur, da bin ich ganz sicher. Im Übrigen mit zwei neuen Startern.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, dass die Strecke klingt so voll, das klingt nach Bettenwechsel in Dänemark irgendwie, ne? Also das, wie sieht's mit Überholen aus auf dem Norrisring?
Man kann überholen, also ja, absolut. Das geht schon.
Gerade mit den GT3, aber mit Class 1 war es noch schwieriger, weil die natürlich aerodynamisch hinten so ausgefeilt waren, dass da eine lange Schleppe der RTR hinter dir her war. Da war es schwierig, mit GT3 geht es. Und ich glaube auch, was wir immer sagen mussten, Norrisring war vor allem ja mit dem alten M6 für BMW so eine Angststrecke. Was ich den Eindruck habe, trotz des langen Radstandes sollte es mit dem BMW M4 sehr viel besser gehen. Und damit sind das gute Nachrichten auch für DTM-Leader Shelton van der Linde. Denn der M4 hat in Amerika im Rahmen der IMSA Sportswagen Championship schon in Long Beach im April gezeigt, was da geht. Und da haben wir auch Haarnadelkurven, ganz langsame, enge Ecken. Und da hat der M4 tatsächlich Pole Position geholt und gewonnen. Also ich glaube, auch mit BMW wird am kommenden Wochenende beim Heimspiel in bayerischen Grund und Boden durchaus zu rechnen sein.
Ja, zumal Marco Wittmann ja genauso wie Maximilian Götz direkt aus der Gegend kommt. Also das ist ein Franke, das sind beides Franken. Maximilian Götz, der Titelverteidiger, der ja eine der Enttäuschungen bisher in dieser Saison ist und weit hinten im Klassement liegt. Und eben Marco Wittmann, der zuletzt ja mit diesem begnadeten Überholmanöver gegen Lugi Auer wirklich für Furore gesorgt hat und endlich mal wieder aufs Podest gefahren ist, nachdem er ein bisschen Pech hatte. Also die beiden Lokalmatadoren kommen da so als Aspekt auch noch dazu. Aber die beiden Neuen, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Das ist dann so ein direkter Vergleich, nämlich auch mit dem ADAC GT Masters. Ayan van Güven, der ist normalerweise einer aus dem Porsche-Umfeld, wird der Ersatzmann sein für Nick Cassidy beim Red Bull Ferrari. Sensationell, dass er diese Chance bekommt. Freut er sich auch sehr drauf.
Das erste richtig Mal schneller Mann.
Super schneller Mann. Erste Mal meines Wissens, dass wir einen türkischen Rennfahrer in der DTM haben. Und dann hat es noch einen gesundheitsbedingten Wechsel gegeben. Rolf Inneichen, der fühlt sich unwohl, Fiebersymptome und ist auf jeden Fall nicht in der Lage, seinen Grasser Lamborghini einzusetzen. Da hat man dann aber einen Ersatzmann gefunden, der aus dem Lager der Lamborghini-Werksfahrer kommt, nämlich Frank Pereira, auch aus der GT Masters bekannt, auch ein schneller Mann. Nur jetzt kennt der Pereira sein Auto und der Güven kennt den Ferrari eben noch nicht. Und da bin ich mal gespannt, was die beiden leisten werden im Feld dieser ja unglaublich stark besetzten, und damit meine ich das fahrerische Potenzial, DTM-Saison 2022. Also noch so ein Aspekt, auf den ich mich im Kommentar dann sehr freue, weil das sind dann wieder schöne Geschichten, die man erzählen kann.
Und kann vielleicht sollte man da auch noch... Also Pereira kennt die Strecke, weiß ich nämlich noch, weil der ist in der Formel 3 Euro-Serie schon gefahren und war da auch durchaus erfolgreich, war ja sogar auch mal Formel 1 Testfahrer bei Toyota und hat auf allen Kontinenten schon viele Erfolge geholt. Ein richtig guter Mann. Und so Profis lernen auch die Strecke schnell. Was ich vielleicht noch ganz kurz anschaue, dass der Güven eine Freigabe von Porsche bekommen hat, jetzt einen Ferrari zu fahren, das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Und das finde ich im Übrigen auch klasse. Also Dankeschön auch an Porsche, dass die das erlaubt haben.
Gut. Dann zum Abschluss, bevor wir in die Formel 1 gehen. Es gab die Tage ein schönes Erlebnis, Stefan, für aber das dann eher für Menschen, die auch 30 Jahre zurückblicken. Wir haben Rain Rainey wieder auf einem Motorrad gesehen.
Ja, schön, dass du das erwähnst, weil das war für mich auch so ein ganz wirklich ganz besonderes Erlebnis. Denn Rain Rainey, ich habe damals das Rennen leider kommentiert, als der Unfall passiert ist, war ja live drauf. Als er dann querschnittsgelähmt war. Das sah am Anfang gar nicht so spektakulär aus. Der Unfall hatte aber eben diese dramatischen Folgen für den Rest seines Lebens. Und habe ihn jetzt auch in Amerika oft schon getroffen, ist sehr eng befreundet mit Dan Gurney gewesen und war immer schon natürlich ein guter Kumpel von Kenny Roberts Senior. Und die habe ich ein paar Mal schon in Kalifornien auch getroffen. Habe sogar mal eine Motorradausfahrt mit denen gemacht. Und da fuhr er tatsächlich dann mit einem Trike mit, dass der jetzt tatsächlich auf seine ehemalige 500er Yamaha im Rahmen des Goodwood Festivals wieder draufgegangen ist und dass die das Motorrad umgebaut haben, dass er da fahren konnte, fand ich fantastisch. Es war unglaublich, das zu sehen. Ich habe mir das im Livestream angeguckt und ich hatte absolut Gänsehaut. Also, dass tatsächlich nach Jahrzehnten sowas auch technisch heute möglich ist, dass er sich sowas traut und dass dann Kevin Schwanz auch mitfuhr und Mick Doohan und Kenny Roberts Senior die dann auch noch begleitet haben. Es war Riesenapplaus in Goodwood auf diesem Bergrennkurs, diese paar Kilometer. Toll, dass das tatsächlich alle Beteiligten sowas ermöglicht. Es war ein ganz besonderer Moment.
Ja, Gänsehaut, stimme ich zu. Und schön, dass du das erzählst. War mir gar nicht so bewusst. Du hast es damals kommentiert. Das waren damals so meine Anfänge in meinem Job für die ARD-Hörfunkschiene. Ich war nämlich auch damals in Misano. Wir erinnern uns beide. Es wurde ja damals in Misano noch andersrum gefahren. Also die Kurve, in der Wayne Rainey gestürzt ist, war damals die erste. Heute ist es die letzte. Ja, also kann ich nur bestätigen, absoluter Gänsehaut-Moment. Weil Wayne Rainey ist auch einer von denen, trotz seiner Behinderung, hat er immer was für den Motorradrennsport getan, ist immer der Szene verbunden gewesen, entweder mit eigenen Teams oder mit einer eigenen Serie, ist er jetzt auch drin in den amerikanischen Superbikes. Also von daher, toller Moment.
Die Schaltung an den Lenker umgebaut und dann noch mit Clip-Pedalen aus dem Radsport und schon hatte man die Möglichkeit, ihn aufs Motorrad zu bringen. Das ist eine schöne Geschichte. Goodwood, ich habe mir die Strecke angeschaut, The Voice. Ich habe auch gesehen, da ist irgendwie so ein aufgeblasenes 1000 PS Elektromobil in 40 Sekunden über diese Strecke gepaced. Man schüttelt schon ein bisschen in den Kopf.
Ja, es ist wirklich Happening, ein Motorsport-Happening. Und es ist natürlich auch sehr britisch, das Ganze, überhaupt gar keine Frage. Aber es hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch wirklich zu einem Must-Have oder Must-Be oder Must-Be-There-Event tatsächlich entwickelt, neben den normalen Rennsportveranstaltungen. In meiner Zeit in London, als ich da 9 Jahre gearbeitet habe und Eurosport mit aufgebaut habe, da war ich immer drüben und es hält sich nach wie vor. Und dann gibt's eben tatsächlich auch besondere Demo-Fahrten, die du woanders nicht machst. Und eben auch solche Momente, die du bei normalen Rennen, dafür hast du im Grunde gar keine richtige Zeit, wie jetzt Rain Rainey, ihm zu huldigen, das sind toll und das ist mit sehr viel Sorgfalt, mit wahnsinnig viel Zeitaufwand organisiert, diese Veranstaltung. Gott sei Dank entsprechend unterstützt von wahnsinnig vielen Herstellern, die das verstanden haben, was das für eine Bühne ist. Und die Zuschauermengen Jahr für Jahr sind sowieso höchst beeindruckend.
Gut, also so viel zum Motorsport. Eddie, die Termine für die DTM am Wochenende, wann müssen wir wo einschalten?
Ja, eigentlich jeden Tag. Die kann man auf meinem Instagram-Kanal Eddie Mielke Official nachlesen. Morgen 2 freie Trainings, die vermutlich nass sein werden. Ja, und dann ab Samstagmorgen Qualifying. Und eins wollen wir nicht vergessen, was das kommende Wochenende angeht. Wir von der Rhein-Racing-Familie haben ein ganz, ganz großes Wochenende. Denn wir haben ja am Samstag parallel auch noch die Formel E aus Marrakesch. Nach der DTM dann das Rennen aus Marrakesch. Also wer Motorsport gucken will, der wird bei uns bei RAN Racing auf Pro7 und auf Pro7 Max sowie auf RAN.de das gesamte Wochenende ab morgen bestens bedient.
Gut, und was sonst so am Wochenende geschieht, wo man raufschauen kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause mit den beiden Stefans. Bis gleich.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto-Total und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 566 bei Sportradio 360. Ja, und es gibt Pläne und dann gibt's die Realität, The Voice, und dann ist es halt nicht zwei, dann ist es halt nicht zwei Stefan, sondern nur einer. Aber ich glaube, wir kriegen das Segment trotzdem durch, oder?
Ja, schöne Grüße an Stefan Ehlen, der sonst ja eigentlich immer wahnsinnig tapfer hier mit dabei ist, aber der muss auf mehreren Hochzeiten tanzen und hat jetzt echt Terminprobleme. Verstehe ich auch. Wünsche da tatsächlich auch nochmal an dieser Stelle frohes Schaffen. Wie ja uns allen, und das werden wir jetzt einfach mal Formel 1 kurz durchhören. Wir haben jetzt Silverstone vor uns, während die Motorrad-WM bereits ja in der Sommerpause ist. Wird es bei der Formel 1 noch ein bisschen dauern? Insofern passiert da viel.
Ja, und wir versuchen uns nicht so durch das Segment zu hoppeln wie die Formel 1 Autos. Auf der anderen Seite es gibt außerhalb der Rennstrecke gerade einige, die ein paar Bodenwellen mitnehmen und man schüttelt auch da nur noch mit dem Kopf. Eigentlich ging alles los mit Nelson Piquet, der wohl in Bezug auf Lewis Hamilton das N-Wort genutzt hat, was zu erheblicher Kritik von allen Seiten führte, und Lewis Hamilton, der auch darauf eingegangen ist, ohne Nelson Piquet konkret zu benennen. Da dachte man, okay, das ist schon ein Tiefpunkt, und dann, Zitat Rudi Völler, kam noch ein tieferer Tiefpunkt hinzu. Bernie Ecclestone fühlte sich jetzt berufen, bei Good Morning Britain irgendwie ein Interview zu geben, in dem er sagt, naja, Lewis soll sie nicht haben, ne? Der soll er einfach an sich abprallen lassen. Ich habe auch nicht so reagiert, weil er gesagt hat, ich bin zu klein oder zu dick. Was wollt ihr eigentlich? Und dann, um das Ganze noch zu toppen, kommt dann Bernie Ecclestone um die Ecke mit, was war das? Also genau, Putin ist immer noch sein Freund. I'd still take a bullet for him. Und er ist eine first class person. Die Invasion der Ukraine is something that he believed was the right thing he was doing for Russia. Jetzt hat die Formel 1 gesagt, weder Nelson Piquet noch Bernie Ecclestone stehen für so, ihre Aussagen stehen für irgendwas, was zu 2022 passt. Ich glaube, der Medienbeauftragte der Formel 1 ruft ganz laut Timeout, Timeout, Timeout. Und das möchte man den Herren Piquet und Ecclestone auch irgendwie mitgeben, ne?
Ja, wobei in der Tat beide zu denen gehören, bei denen wir das eigentlich schon wissen. Denn Nelson Piquet hat auch sogar in seiner aktiven Zeit wahnsinnig viel Unsinn verbreitet. Also war ein hervorragender Rennfahrer, überhaupt keine Frage. Aber der hat da unter anderem über Senna Dinge kolportiert, dass der schwul sei. Und also haarsträubende Geschichten. In den letzten Jahrzehnten war es Gott sei Dank um Piquet Senior ein bisschen ruhiger. Das war auch gut so, weil der eh nichts Wesentliches beizutragen hat. Denn sobald er den Mund aufmacht, kommt relativ viel Unsinn bei raus. Was so ein bisschen schade ist, denn seine Karriere war wirklich außergewöhnlich. Er hat damals in den 80ern mit BMW die Weltmeisterschaft gewonnen, mit Brabham BMW, und hat BMW da zum ersten Turbo-Weltmeister gemacht. Also auch aus deutschsprachiger Sicht hat er Erstaunliches geleistet. Nur Mikrofon unter die Nase halten ist bei ihm eher gefährlich, weil wirklich unheimlich Gequirltes rauskommt. Und wie Bernie Dinge sieht und wie er zu Diktatoren steht, das ist allerdings auch seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Wir wussten also in seiner aktiven Zeit sogar noch, dass im kleinen Kreis er gerne auch Adolf Hitler gehuldigt hat, wenn auch immer mit Augenzwinkern hinterher, und hat gesagt, just a joke, you know. Wir haben uns immer nur angeguckt und haben gedacht, na, also wenn er das so sieht, okay. Also man muss das, glaube ich, in diesem Fall von diesen beiden Herren jetzt wirklich nicht auf die Goldwaage legen, nicht zu ernst nehmen. Aber klar ist, 2022 muss man auf sowas reagieren, wenn sowas rauskommt. Und jeder, der Bernie Ecclestone interviewt und ihm entsprechende Fragen stellt, weiß dann auch, was er bekommt. Nämlich kontroverse Äußerungen, mit denen man sofort wieder Klicks kriegt oder die Auflage erhöht. Das ist bekannt.
Gut, auch zu 2022 gehört, dass Rennfahrer teilweise auf Twitch streamen, und da ist dem Formel 2 Nachwuchsfahrer bei Red Bull, Jüri Vips, auch, also da ging es dann auch um das N-Wort, wenn ich es richtig verstanden habe, und homophobe Äußerungen war, glaube ich, auch dabei. Also auf jeden Fall, actions have consequences, ist es dann, heißt es dann immer so schön, und man hat sich jetzt getrennt, wobei ich gesehen habe, er darf das Jahr zu Ende fahren, ne? Jüri Vips.
Also Red Bull Racing hat sich von ihm getrennt. Ja. Das ist fix. Klar ist aber, dass sein Einsatzteam, das von Red Bull bezahlt worden ist, um Jüri Vips, den Esten, und das ist ein sehr talentierter, schneller junger Mann, in der zweithöchsten Formelklasse, nämlich in der Formel 2 im Rahmen der Formel 1 einzusetzen. Das Hightech-Team hat gesagt, jeder verdient eine zweite Chance. Teamchef Oliver Oakes hat das auch ziemlich klar und eindeutig begründet. Hat nämlich gesagt, das war natürlich ein riesenblöder Fehler, den er da gemacht hat. Aber klar ist auch, dass wir eine Gesellschaft sind, in der jeder eine Chance haben sollte zur Wiedergutmachung. Und die Chance zu zeigen, dass er was draus lernen kann, wenn er mal über die eigenen Füße gestolpert ist. Und so sehe ich das deswegen auch. Er wird deswegen auch in Silverstone antreten. Das ist ja schon am kommenden Wochenende. Deswegen waren da schnelle Entscheidungen notwendig. Klar ist aber auch, dass in diesem Videospiel eigentlich eine harmlose Runde Zocken am Computer. Das hat er zusammen mit dem Ex-DTM-Fahrer Liam Lawson gemacht, der ja letztes Jahr für Red Bull Ferrari sogar bis zum letzten Rennen am Nürburgring 2021 den Titel noch mitgefahren ist. Da haben die ein bisschen gespielt, und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob der Jüri Vips tatsächlich gewusst hat, dass das jetzt auch gestreamt wird. Er hat da, glaube ich, so Kumpel untereinander ein bisschen albern gesagt, und hat gesagt, ah, pinkfarbene Kappe, die du aufhast, sieht ja schwul aus und dergleichen. Das war nicht sehr erwachsen, das war nicht sehr schlau, überhaupt keine Frage. Konsequenzen hat es, du hast es ja auch gerade gesagt, Red Bull hat keine andere Chance gesehen, als ihn rauszuschmeißen wegen diesem tatsächlich inakzeptablen Verhalten. Nun haben wir sowas ja auch schon mal gehabt, jenseits des Atlantiks in Amerika, ist ein gutes Beispiel, nämlich Kyle Larson, also der Spitzenleute, der da lange Zeit für Chip Ganassi gefahren ist und ja, da
eben Corona-Pause, ne?
Genau. Chip Ganassi gefahren ist, und dann hat er Anfang 2020 dann eben auch tatsächlich eine rassistische Äußerung gemacht. Und das Ganassi-Team hat ihn umgehend sofort rausgeschmissen. Er musste dann tatsächlich zu Kreuze kriechen und musste diverse Kurse besuchen. Und klar ist auch, dass er dann das alles brav und super absolviert hat. Und dann hat man ihm ein Jahr später eben auch eine zweite Chance gegeben im Nesca Cup in der Königsklasse des Stockcars. Und Hendrick Motorsport hat ihn dann unter Vertrag genommen. Und diese zweite Chance hat dann der Kyle Larson wirklich genutzt und hat dann als geläuterter Rennfahrer am Ende der 2021 Saison den Meistertitel geholt. Dass das also ein brillanter Rennfahrer ist, steht außer Frage. Aber der hat eben auch sich sehr unbedachte und sehr unkluge Äußerungen hat er da fallen lassen. Und bei Jüri Vips finde ich diese Entscheidung jetzt von Hightech in Ordnung. Ich verstehe, dass Red Bull da ganz anders und konsequent reagieren muss bei solchen Dingen in der heutigen Zeit. Klar ist aber auch, dass Jüri Vips, glaube ich, der hat ja entsprechend sich auch schon offiziell überall entschuldigt, eingesehen hat, dass das ein riesen Blödsinn war und dass er trotzdem als Rennfahrer noch eine Chance bekommen sollte, zu zeigen, was er kann. Er ist momentan Tabellensiebter, war dreimal auf dem Podest und hat leider auch in Baku liegend in Führung, liegend sein Auto mal weggeschmissen. Also der hat noch eine Chance. Bei Red Bull allerdings ist er jetzt erstmal Geschichte.
Gut, dann kommen wir zu dem Geschehen auf der Strecke, wobei das dreht sich ja auch nebenbei um das, was auf der Strecke passiert. Wir erinnern uns alle um diese Diskussion rund um das Porpoising. Jetzt kommt Franz Tost um die Ecke und sagt, gut, die Leute sollen sich mal nicht so beschweren. Wenn die Autos zu steif, zu schwierig zu fahren sind, dann sollen die Fahrer vielleicht zu Hause bleiben und sich im Wohnzimmer in einen Sessel setzen. Dann können sie die Rennen am TV verfolgen oder was auch immer. David Coulthard stimmt mit ein, so quasi, man kann im Motorsport nicht die Prinzessin auf der Erbse sein, als Boxer akzeptiert man ja schließlich auch, dass da jemand ins Gesicht steht und im Fußball haut da jemand die Stollen von hinten auf die Beine.
Richtig.
Ja. Wen unterstützen wir bei dieser Diskussion? Die Fahrer oder jetzt diese Position?
Wir haben ja längst rausgearbeitet hier in der letzten Woche, Martin, dass tatsächlich die Mercedes da extrem hart reagiert hat, auch deswegen und auch dramatisch und theatralisch reagiert hat, auch den Fahrern in Barcelona noch gesagt hat beim Aussteigen, oh, ich habe so Schmerzen, ah, das Auto ist unfahrbar. Um einfach politische Spielchen zu machen, um Druck auf den Weltverband auszuüben, um zu versuchen, dass tatsächlich möglicherweise Weltverband mit einer Reglementsänderung Mercedes aus den Problemen ein bisschen rausführt. Das hat so nicht funktioniert. Es ist natürlich bei allen diesen Hüpfaktionen, diesem Porpoising, eine Konzeptentscheidung. Wir haben neue Autos in diesem Jahr und bei einigen Teams war das eben heftiger wie bei Mercedes und bei anderen Teams war es weniger heftig. Nicht alle Autos sind so gesprungen und haben den Fahrer tatsächlich im Rücken Schmerzen verursacht. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass früher zum Beispiel zu Gerhard Bergers Zeiten, hat er letzte Woche im Servus TV erklärt, die Autos damals, die Formel 1 Boliden, waren echte Monster und echte Biester. Und jeder Fahrer hat nach dem Rennen gedacht, boah Leute, ich heb mich hier raus, ich kann ja nicht mehr. Auch solche extrem fitten und muskulösen Typen wie Nigel Mansell, der den Spitznamen der Löwe hatte, musste bei einigen Hitzerennen aus dem Auto rausgehievt werden. Und das war völlig normal, weil Formel 1 ist die Königsklasse und das sind die am schwierigsten zu steuernden Autos. Franz Tost hat das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, indem er gesagt hat, das ist jetzt halt kein Rolls-Royce, den ihr da fahrt. Und wenn ihr einen Rolls-Royce fahren wollt mit allen besonderen Dämpfungen und allen Vorteilen und allen Gimmicks, dann dürft ihr eben nicht Formel 1 fahren, dann bleibt zu Hause. Ich sehe es in der Tat auch so, dass aus einer Riesengeschichte gemacht worden ist. Denn interessanterweise beim letzten Rennen gab es ja überhaupt keine Probleme mit zu starkem Bouncing bei Mercedes. Während uns in Kanada ist Hamilton auf Platz 3 gefahren und ist ein fröhlich Liedland pfeifend im Parc Fermé aus dem Auto rausgestiegen und hatte überhaupt keine Rückenprobleme. Also klar ist, das eine Auto trifft mehr, das ist eine Konzeptentscheidung der Techniker und klar ist auch, jedes Auto, das zu stark durchschlägt, kann man höher setzen, wie das zum Beispiel Aston Martin gemacht hat. Die haben in Barcelona ein Update gebracht, haben das Auto insgesamt etwas höher gesetzt und prompt waren die Probleme für Lance Stroll und für Sebastian Vettel bei weitem nicht mehr so konsequent und so schlimm. Also auch Mercedes hätte da andere Möglichkeiten gehabt. Sie testen sich ran, weil sie auf ihr revolutionäres Konzept weiter beharren und glauben, dass tatsächlich das Auto, sollte es mal in den Griff bekommen sein, sollten die perfekte Abstimmung hinbekommen, dass es dann schneller ist als Red Bull und als Ferrari. Und eine der Strecken, bei denen sie sich gute Chancen ausrechnen, dass sie tatsächlich die Roten und die Blauen richtig ärgern können, da hofft deswegen Mercedes jetzt auf Silverstone. Das ist nämlich ihre Leib- und Magenstrecke am kommenden Wochenende.
Apropos Silverstone, wir erinnern uns natürlich alle an die Bilder vom letzten Jahr und an den Unfall. Wird das dieses Jahr irgendeine Rolle spielen?
Nein, ganz sicherlich nicht mehr. Auch Jos und Max Verstappen haben schon gesagt, dass wir gehen da völlig neutral jetzt hin. Klar ist auch, dass Lewis Hamilton so eine Aktion wie im letzten Jahr nicht nochmal machen wird, denn da hat er dann auch schon ordentlich Schläge bekommen von der Presse und von vielen, vielen Fans. Diese Aktion war zu heftig, geht auf seine Kappe, da bleibe ich nach wie vor bei dieser Aussage, dass er da den Max Verstappen bewusst hat ins Messer laufen lassen. beim Gegenhalten. Ich glaube, das wird sich völlig neutral entwickeln. Frage wird so ein bisschen sein, das, was wir gerade von Eddie beim Norrisring von der DTM gehört haben. Auch das Silverstone-Wochenende ist bekannt dafür, dass Wetterkapriolen sind. Wir haben da immer sehr große Hitze im Juni, Juli. Wir haben immer Regen und manchmal auch wirklich starke Regenfälle. Also es wird tatsächlich am kommenden Wochenende darauf ankommen, wer dann mit diesen neuen Autos, den neuen Fahrzeugen 2022, dann das Setup so gut wie möglich erwischt. Und da musst du halt jede Runde nutzen, selbst wenn es halb trocken ist, weil keiner richtig vorhersehen kann, wird das Rennen dann unter trockenen Bedingungen stattfinden? Wird es nass werden? Wird es nur zwischenzeitlich kurz regnen? Das wird dann wiederum die Strategie bestimmen. Also tatsächlich ist das immer so ein bisschen, Silverstone ist so eine Wetterecke.
Ist Silverstone eine Strecke, wo sich irgendwie Ferrari wieder Selbstvertrauen holen kann? Es ging ja super los mit Leclerc und mit Sainz hat man ja jetzt die letzten vier Rennen bis auf den einen Ausfall auch vernünftige Ergebnisse geholt, aber man muss halt zuschauen, wie Verstappen Sieg um Sieg einfährt. Ist Silverstone eine Strecke, wo Ferrari das ändern kann?
Prinzipiell ja, Ferrari sollte da ganz gut aussehen, aber klar ist, dass die in den letzten Wochen, du hast es gesagt, wahnsinnig viele Geschenke verteilt haben, weil sie einfach permanent sich in die eigenen Füße geschossen haben. Running out of feet to shoot into, gibt's eine wunderbare englische, britische Formulierung. Und das passiert gerade Ferrari, dass Red Bull so viele Rennen in Folge jetzt gewonnen hat, nämlich glaube ich die letzten 5 oder sogar 6, hängt auch damit zusammen, dass Ferrari dauernd patzt, entweder taktisch, entweder technisch. Zuverlässigkeit ist in der Tat ein Problem, was wir ja auch tatsächlich bei Alfa Romeo Sauber und bei Haas gesehen haben, dass die Ferrari-Antriebseinheiten durchaus nicht wasserdicht sind und kugelfest, denn da gab es ja auch viele technische Probleme, zuletzt bei Mick Schumacher und seinem Ausfall in Montreal. Also das, die Zuverlässigkeit wird, glaube ich, das Thema sein. Vom Speed sollte Ferrari in Silverstone durchaus mithalten können.
Gut. Und wir haben jetzt auch gehört, es wird natürlich schon auf 2023, 24 vorausgeschaut und man überlegt tatsächlich, ob man von Tripleheadern auf Quadrupleheader wechselt, also 4 Rennen am Stück dann, statt wie jetzt immer 3 Rennen maximal, dann eine Woche Pause, wobei die Rennen teilweise ja auch irgendwie so Katar und dann, was war das, Baku und Kanada zusammen, glaube ich.
Ein Wahnsinn.
Macht's das besser oder macht's das noch schlimmer?
Es macht's noch schlimmer, weil der sogenannte Wear-out, also die Belastung für die Teams, für die Fahrer nicht so unbedingt, weil die im Learjet einfliegen, aber für die gesamten Teams, Mechaniker, Ingenieure, was alles dranhängt, Medienleute, Marketingleute, das ist schon wirklich extrem heftig. Und dazu, du hast gerade dieses Negativbeispiel genannt, von Baku nach Montreal und dann wieder zurück nach Europa. Das ist natürlich ein Blödsinn, da müsste das ganz, ganz anders auch dann staffeln, allein schon mal wegen den Umwelttransportgeschichten. Also klar versucht Liberty Media so viele Rennen wie möglich ins Jahr reinzubekommen. Ich glaube, da haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und da kann ich für Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll, die hier oft ja auch als Experten auftreten, mitsprechen. Wir glauben, dass 18, 19, 20 Formel 1 Rennen absolut genug sind und dass wir jetzt schon zu viel Formel 1 Rennen haben. Liberty Media will halt noch mehr Geld rauspressen aus dem momentan boomenden Produkt Formel 1. Und will noch mehr Rennen reintun. Und neben dem Fehler, den Liberty Media macht, zu wenig auf Traditionsrennstrecken zu sehen, diese Balance ist ja aus der Balance geraten, die wir lange hatten. Wir hatten ja lange Zeit tatsächlich das Kernumfeld mit den Traditionsrennen in Europa. Und dazu kam dann Übersee etwa 50-50. Diese Balance ist längst aus dem Ruder. Wir haben eine Menge Rennen, wo keine Zuschauer dabei sind, wo keine Motorsporttradition ist. Auch in Ländern, die sagen mal nicht sehr demokratisch geführt sind. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach zu viel ist und wir werden mal abwarten, ob das im nächsten Jahr tatsächlich dann bei 4 Rennen am Stück bleibt. Ich glaube, 3 Rennen am Stück ist wirklich schon Belastung genug.
Gut, gibt's sonst noch was zu besprechen über dieses Silverstone-Wochenende? In der Hoffnung, dass es dann wirklich nur noch auf dem Kurs geht und nicht neben dem Kurs.
Also wir hoffen tatsächlich, dass wir ein sauberes Rennen haben werden und dass tatsächlich die Spitze sich vielleicht wie so in der MotoGP wieder ein bisschen enger zusammenschiebt. Keiner hat mit dem Fabio Quartararo Fehler gerechnet, nachdem er sich in diesem Jahr bisher noch null Fehler geleistet hatte. Dann ist es in Assen aber passiert. Und vielleicht gibt's ja auch mal tatsächlich mal ein Problem bei Red Bull. Das wünsche ich mir nur aus Sicht der Spannung. Aber ähnlich wie bei der MotoGP, was wir am Anfang unseres Motorsport-Blogs Martin gesagt haben, ist es natürlich auch ganz klar bei der Formel 1 so. Wir sind noch nicht mal bei Halbzeit des Jahres. Bedeutet, da kommen noch wahnsinnig viele Rennen. Und aktuell flattert es an der Spitze sehr blau. Red Bull hat sehr viel richtig gemacht, hat aber auch sehr viel Glück gehabt. Mal gucken, ob das in Silverstone tatsächlich so weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich dann auch mal ein Problem mit der Zuverlässigkeit kriegen. Warten wir es ab und das werden wir nächste Woche an dieser Stelle besprechen.
Gut, dann danke The Voice, dass du auch spontan das Einzelsegment gemacht hast. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass es das von mir war in dieser Big Show. Wir geben jetzt gemeinsam weiter, nicht nur Formel 1 ist auf der Insel und nicht nur Fußball, eben der Frauen ist auf der Insel, sondern auch der Producer ist auf der Insel. Und der übernimmt ab jetzt Jens Rüber in London. Viel Spaß, Big Show 566.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
Ja, danke Nicola. Big Show 565, jetzt mit Sebastian, 566 wohlgemerkt, mit Sebastian Kaiser hier in Wimbledon. Aber Sebastian, du sagst mir gerade, du bist schon im Tour-Feeling. Wie äußert sich das?
Ich pisse nicht.
Du bist im Tour-Feeling. Wie äußert sich das bei dir?
Das äußert sich wie zumeist bei der Tour, bei Wimbledon, dass ich mit der einen Hirnhälfte bei der Tour de France bin und natürlich auch die Themen dort versuche zu kreieren und schauen, was dort abgeht. Und ja, und wenn da ein bisschen was passiert und wenn es da interessante Themen gibt, dann werde ich die, wie halt so oft, egal von wo aus, auf der Welt verarbeiten. Und egal, bei welcher Sportart ich bin, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Schon öfters passiert, dass ich dann meist von Sportarten berichte, bei denen ich gar nicht vor Ort bin zurzeit.
Ja, aber zur Tour fährst du gerne, hast du mir gesagt. Das ist das Highlight des Jahres für dich irgendwie.
Die Tour ist das anstrengendste mit Abstand, weil man genauso enge oder auch so lange Tage hat wie beim Tennis. Also auch von zeitig früh bis spät abends. Der Unterschied ist, dass man beim Tennis immer im selben Hotel ist, 14 Tage lang. Und bei der Tour de France ist man jeden Tag in einer anderen Stadt. Da zieht ja jeden Tag, ziehen da 4.500 Menschen um. Und da sind die Journalisten natürlich mit dabei. Und deswegen ist das einerseits das Anstrengendste, aber auch das Wunderschönste, was es gibt, weil Frankreich ja ein tolles Land ist, eine tolle Landschaft hat und das ist einfach ein Erlebnis. Das kann ich zumindest jedem Journalisten nur empfehlen, mal zu machen, diese Kombination aus Arbeit und Sightseeing, wo man gar nicht dran vorbeikommt am Sightseeing durch die Reisen. Wer von den Zuhörern mal ein richtig geiles Sporturlaubserlebnis haben will, der soll einfach mal ein paar Tage zur Tour de France fahren.
Das gefällt mir auch bei Eurosport, bei den Übertragungen immer so herausragend. Das heißt, diese Kirche erbaut 1648 von dem und dem und zack, geht schon weiter. Sehr, sehr schön. Aber die Fahrer sind natürlich jetzt nicht zum Spaß dabei. Tadej Pogacar hat die letzten beiden Ausgaben der Tour de France gewonnen. Hast du genug Fantasie, dass du sagst, ja, es gibt jemanden, der ihn in diesem Jahr schlagen kann?
Gibt's immer. Weil
kann er stürzen, zum Beispiel. Wollen wir nicht wünschen,
zum Beispiel auch das. Aber letztendlich, wir haben es gestern Abend hier beim Tennis gesehen, es sind alles nur Menschen, es sind keine Maschinen. Und Menschen können immer, ich sage jetzt mal ganz böse, versagen. Ne? Will ich jetzt auf Serena nicht gemünzt wissen, aber Menschen sind halt, das sind halt Emotionen und das sind halt bestimmte Wohlfühlfaktoren und wenn ich mich an dem Tag mal nicht so wohlfühle, dann kann es auch mal ganz schnell von der Leistung her in den Keller gehen und wenn dann mein Konkurrent da ist an dem Tag zufälligerweise, ne, das hat man eben bei der Tour de France zum Beispiel gehabt vor 2 Jahren, als alles schon geebnet war für Roglic, Kollegen von mir eine Mehrfachwette abgeschlossen hatten auf Roglic, auf den Sieg von Bremen, auf den Sieg von RB Leipzig und auf den Champions League des FC Bayern München. Die drei Sachen waren schon durch, außer Radsport, und ein Kollege neben mir wurde mit zunehmender Dauer des Zeitfahrens, was eigentlich nur Formsache war, da Roglic ein hervorragender Zeitfahrer ist, der wurde immer weiser und weiser und weiser. Am Ende war die Wand und er von der Gesichtsfarbe her Ton in Ton und keiner wusste, was passiert ist. Und als dann tatsächlich der Sportkamerad Pogacar an ihm vorbei war, Wochen später erzählte er mir dann, er hat 6.000 Euro und dann nicht in den Sand gesetzt, aber nicht gewonnen, gewonnen, nicht gewonnen, obwohl es das Einfachste der Welt eigentlich war, ne, weil das Ding feststand, und daran sieht man, wie schnell es gehen kann. Also die Mannschaft, ich habe damals mit Toni Martin, der für Roglic gefahren ist, gesprochen, er hat gesagt, wir konnten nicht mehr tun, wir haben ihn an die Ziellinie gestellt. Er musste nur noch drüber fahren, logisch, Einzelzeit fahren, da kann dir die Mannschaft ja nicht helfen. So. Und daran weiß, oder daher weiß ich, dass eben alles möglich ist. Letztes Jahr war es zeitlich klar, Roglic schwer gestürzt, hatte, es werden sich noch einige an den, an das Foto erinnern, wo er von oben bis unten bandagiert war, was er selbst geschickt hat, ein unfassbares Foto. Er ist trotzdem weitergefahren, natürlich nicht leistungsfähig, musste auch aufgeben dann, aber nach diesem Zeitfahren am dritten oder vierten Tag war klar, auch wenn da Pogacar noch nicht gelb hatte, aber dass er das Ding gewinnen wird, die Tour de France, das war, stand fest. Und ich erwarte dieses Jahr Ähnliches. Aber es wird die Konkurrenten in Form von Roglic geben, weil der das mit Abstand bombastischste Team hat und was voll auf ihn ausgerichtet ist. Und da gehe ich davon aus, dass es, oder habe die Hoffnung zumindest, dass es ein bisschen länger spannend bleibt. Aber an Pogacar wird, wenn es keine Stürze gibt, wird nichts vorbeigehen. Und heute hat gerade nochmal Roglic gesagt, er will gewinnen. Und das finde ich gut, dass er das auch offensiv angeht, obwohl Pogacar in einer hervorragenden Form schon drei Rundfahrten gewonnen hat dieses Jahr. Und deswegen glaube ich, dass er auch das dritte Mal in Folge die Tour gewinnen wird.
Ist der Roglic ein bisschen unvollendet? Ich glaube, die Vuelta hat er mal gewonnen, oder? Also er hat eine Rundfahrt gewonnen, eine der drei großen, aber natürlich, wenn er so, wie du sagst, der nur noch über die Ziellinie hätte fahren müssen, am Ende seiner Karriere wird er vielleicht darauf zurückschauen und sagen, okay, da fehlt mir einiges.
Sollte er die Tour de France nie gewinnen, dann war das 2020 das Erlebnis und das, was ihm, das wird hängen bleiben. Und das ist wie, wenn Alexander Zverev nie ein Grand Slam Turnier gewinnt, dann wird auch das bei ihm hängen bleiben, dass er 2020 in New York 2 Punkte gegen Dominic Thiem vom großen Triumph entfernt war. Das sind so, manche haben sowas. Bernd Schneider hat nie einen Titel gewonnen. Ein hervorragender Kicker, ja, hat nie irgendwas gewonnen, nie was irgendwie in der Hand.
Schneider um die Ecke kommst, ist stark, ja?
Das sind so die Leute. Franziska van Almsick, für viele, boah, die Franzi. Franziska van Almsick ist die Sportlerin mit den meisten olympischen Medaillen ohne Gold. Das würde man gar keinem erzählen können, weil das keiner glauben kann. Die hat 10 Olympiamedaillen gewonnen, aber nie Gold. Also, es gibt so Unvollendete.
Und Franzi hat 10 Olympiamedaillen gewonnen?
Ja, die hat mit, die ist noch vor Merlin Otte diejenige, die nie Olympiagold gewonnen hat und die meisten Medaillen hat. Otte, glaube ich, 9 Medaillen und Franzi 10.
Das sind ein paar Staffelmedaillen auch dabei wahrscheinlich, aber ist er good enough? Aber hätte ich nicht gedacht, 10 Medaillen. Ja. Ja. Weil wir gerade bei Franziska van Almsick sind, Bora Hanskoe hat den Giro gewonnen. Und dein lieber Freund Ralf Denk, den du netterweise mal vorbeigebracht hast bei uns, hat jetzt aber gesagt, okay, Rosa in Gelb zu transformieren, sprich jetzt auch noch die Tour zu gewinnen, ist fast nicht möglich, aber wie siehst du denn das Team Bora Hansgrohe?
Sehr gut, sehe ich sehr gut aufgestellt.
Wir haben doch diesen, wer ist der, Vlasov?
Alexander Vlasov, ein Top-Fahrer im Gegensatz zu unserem gemeinsamen Freund Keldermann, wo ich nicht wusste, was er mit ihm anfangen will. Bei Vlasov wusste ich, was er mit ihm anfangen will. Fürs deutsche Team, wie gesagt, ich bleib dabei, leider kein Deutscher. Wir brauchen in Deutschland mal wieder einen Rundfahrer. Den hat er dabei, einen künftigen, der auch Kapitän sein kann mit Lennart Kemner. Bin ich fest davon überzeugt.
Also Kemner fährt. Kemner
ist dabei bei der Tour de France, aber eben nicht als Kapitän. Ich glaube auch, dass er noch nicht reif dafür wäre, jetzt aufs Podium zu fahren. Ich glaube aber, dass er im Endeffekt von Potenzial her mehr drauf hat als Emanuel Buchmann, der ja 2019 Vierter geworden ist in der Gesamtwertung bei der Tour. Also so nah war ja lange kein Deutscher mehr dran. Andreas Klöden zuletzt. Zweiter war der, genau, aber in schwierigen Zeiten, wie man weiß. Deswegen glaube ich, dass es im Grunde genommen ein ganz, ganz großes Ding für Buchheins Ruhe wäre, wenn sie den Vlasov aufs Podium bringen hinter Roglic und Pogacar. Und deswegen mit Kemna, wenn dann der Maximilian Schachmann freigetestet ist, der ist ja Corona-positiv
immer
gewesen.
Immer was los mit dem Schachmann.
Ja, jedes Jahr im Übrigen, ne, vor der Tour. Und dann eben die Helfer, die er noch hat, den Großschatten und so. Und also das ist schon richtig gut aufgestellt, das Team. Sie haben extra die Sprinter zu Hause gelassen, um wirklich den ganz großen Wurf zu landen. Aber Ralf hat natürlich recht, Rose ein Gelb zu verwandeln, das klingt nur wirklich ganz großen. Eddy Merckx hat es geschafft, Chris Froome hat es, glaube ich, geschafft.
Stephen Roach ist noch Weltmeister geworden zusätzlich.
Also da gibt es nicht allzu viele, da ist man schon in einer guten Familie drin, wenn man das schafft. Und aber im Grunde genommen ist es unmenschlich, also kurz nach der Tour, weil es wie gesagt auch ein anstrengenderer Sport ist als Tennis zum Beispiel, da kann man Wimbledon und davor die French Open gewinnen, aber bei der Tour ist es halt tatsächlich schwierig, nach dem Giro dann noch eine richtig gute Tour zu fahren. Das geht als Helfer vielleicht, aber es geht nicht als einer, der das gewinnen will, also oder nur ganz selten.
Glaubst du denn, dass das so festgefahren ist? Dass wenn der Kemner einen super Tourstart hat und nach den ersten Berg besser fährt als der Vlasov, dass das dann nicht umgeschwenkt werden könnte?
Reagieren kannst du immer, das ist doch ganz klar. Was machst du, wenn der Vlasov auf den ersten Etappen, die ja alle sehr, sehr kritisieren, wegen der Windanfälligkeit? Windanfälligkeit. Du hast also, das Szenario ist ja ganz einfach. In den ersten Tagen ist es so, dass jeder noch denkt, mein Kapitän kann vorne mitfahren. Das erledigt sich aus vielerlei Gründen in der zweiten Woche. So, das heißt, das ist noch sehr hektisch. Es sind jeder versucht vorne zu fahren. Die Straßen sind oft nicht breit genug, dass viele vorne fahren können. So, dann kommt noch die Windkante dazu, die noch mal richtig ins Feld reinbläst. Habe ich selber schon erlebt bei Tour de France Starts, gerade wenn es an der Küste ist. Jetzt fahren die von Roskilde nach Nyburg und fahren da über diese 18 Kilometer lange Brücke über den großen Belt. Und am Ende dieser Brücke ist das Ziel. Da höre ich jetzt schon die Engel singen. Das heißt, das sind Sachen, die eigentlich nicht sein müssen von der Streckenführung her. Und wenn es da kracht, dann kann auch, man hat es ja mit Roglic letztes Jahr gesehen, das war auch eine abschüssige Zielanfahrt, wo es dann schon die Kämpfe gab, ein, zwei Kilometer vorm Ziel und Bumslager auf der Straße. Und zwar so schlimm, dass er im Grunde genommen von oben bis unten bandagiert war. So, das kann natürlich, das kann jedem passieren, das kann auch im Vlasov passieren. So, was macht dann Boranskoe? Dann gucken sie, wie sieht's denn aus? Und wenn dann irgendwann man zu dem Schluss kommt, ja, good job, los geht's, Lennart, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, ob er will oder nicht. Dann wird eben für ihn gefahren. Und es sei denn, sie entscheiden sich jetzt für einen anderen Fahrer und sagen, pass auf, Lennart, du auf alle Fälle nicht Kapitän, sondern wenn Vlasov weg ist, dann macht's eben, keine Ahnung, der Großschottner oder was. Oder
Felix, was weiß ich was. Österreicher wohlgemerkt, möchte ich
ja
anmerken.
Ja, Österreicher, genau. Also Maximilian Schachmann ist ja eher ein Etappenjäger. Der ist jetzt auch in den Bergen nicht so stark, dass er da beständig.
Aber er kann nicht mehr die Top 3 kann.
Der kann kommen, aber nicht beständig. Du musst ja dann in den Bergen, wirklich jeden Berg, ja, richtig gut hochfahren und gucken, dass da keiner vorne ist. Und dann musst du, also da gibt's ja Beispiel, und das kann der Kemner. Das kann der in 2-3 Jahren richtig gut. Und dann kann der auch aufs Podium fahren. Dieses Jahr hätte ich da noch meine Zweifel. Also müssen wir gucken. Aber Boranskoe ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die um vordere Platzierungen ein kräftiges Wort mitreden wird.
Wenn die jetzt in Dänemark anfangen, braucht die Tour de France, die ASO, braucht ihr die Kohle noch? Nimmt ihr die Kohle gerne? Weißt du, welche Summen da im Spiel sind, damit die Tour wirklich nach Dänemark geht zu Beginn?
Na, Düsseldorf hat damals, glaube ich, 14 Millionen Euro bezahlt, 2017. Also du brauchst für einen Grand Départ schon richtig Asche. Und Dänemark hätte auch leicht sagen können, wir geben es halt zurück, wenn die Fußball-EM verschoben wird. Deswegen findet es ja dieses Jahr statt und nicht letztes Jahr, weil die Fußball-EM halt 2021 dann zur selben Zeit wie die Tour stattgefunden hätte. Das wäre wär ja sonst nicht gewesen, wenn die Tour de France die EM 2020 gewesen wäre. Und sie wollten aber dabei bleiben. Sie wollten dieses Spektakel, weil es natürlich auch eine unheimliche Attraktion, du hast ja gerade schon gesagt, im Fernsehen sieht man dann immer das Schloss erbaut 1648 von dem und dem. Und das kannst du natürlich auch, das ist eine unheimliche Touristenpromo. Natürlich in Frankreich wiederholt sich das, weil du alle drei, vier Jahre dieselben oder im Großteil dieselben Etappenstädte und dieselben Routen eh hast und so weiter. Ne? Das Schloss von 1648 siehst du alle zwei, drei Jahre im Fernsehen so. Aber so ein Grand Départ, ob der in Utrecht war, ob der in London war, ob der jetzt in Kopenhagen ist und du dann noch nach Sydriske und nach Nürburgring und Roskilde fährst, das siehst du ja nicht jeden Tag im Fernsehen. So. Und das gibt natürlich auch gerade auf der Brücke spektakuläre Bilder, deswegen gibt es so riskante Streckenabschnitte. Und Brücke über den großen Belt, das hat schon was. Also, und deswegen auch nächstes Jahr im Baskenland. Also das machen die natürlich auch gezielt und die sind bereit, eben da in ihren Tourismus, um den anzukurbeln, dann eben dieses Geld zu investieren. Und in normaler Tour-Etappenstart kostet, glaube ich, so 2 Millionen, 3 Millionen Euro, wenn du da als Etappenort wirst. Wenn du Ziel und Startort wirst am nächsten Tag, dann ist es nahezu doppelt so teuer. Also das lassen die sich schon was kosten.
Gut, so und dann Abschluss noch, Sebastian, welche Berge erwarten uns also von den großen, fahren wir über den Tourmalet, fahren wir Alpe d'Huez, fahren wir Col de la Madeleine, wo fahren wir drüber in diesem Jahr?
Also alle kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Ja, ich meine von diesen Klassikern.
Aber ja. Von den Klassikern, das Alpe d'Huez ist dabei, ist oben wieder Ankunft und das Dach der Tour ist der Galibier und weil er so schön hoch ist, 2648 glaube ich, wenn ich mich nicht irre, dürfen sie den gleich zwei Tage in Folge bezwingen. Also auch da sagt die Tour, wenn wir schon mal in der Gegend sind, dann machen wir da zwar kein Ziel da oben, aber ihr dürft dann zweimal drüber innerhalb von zwei Tagen. Und das ist schon richtig heftig. Also es gibt, deswegen sind auch bestimmte Fahrer nicht dabei. Also es gibt nur ein richtiges Zeitfahren. Die 13 Kilometer am Anfang lassen wir jetzt mal weg. Es gibt nur ein richtiges Zeitfahren am vorletzten Tag wieder. Und dann hast du 7 Bergetappen. Und von den 7 Bergetappen sind 5 mit einer Bergankunft. Also das ist eine Kletterei in den Vogesen, in den Alpen, Zentralmassiv, dann geht's in die Pyrenäen. Also da ist schon ein bisschen was geboten. Das wird schon spektakulär, auch wenn es vielleicht nicht spannend wird, weil Pogacar eben alles kann.
Aber ich finde das Lässige bei diesen Bergetappen, wenn dann ein paar Ausreißer da sind und du merkst, die können nicht mehr und dann kommt von hinten das Feld angeschoben mit diesem Team. Das Team ist nicht so gut von Pogacar, sagst du. Das ist die einzige Schwachstelle.
Das hat man in den letzten Jahren immer gehört, ne? Und das war auch mit Sicherheit so. Natürlich würde das nie über Pogacars Lippen kommen, ne? Also er sagte dann auch, wir sind in der Teamwertung vorne, also was wollt ihr eigentlich? Ich habe das gelbe Trikot, was wollt ihr eigentlich? Das schaffe ich ja nicht alleine. Da hat er natürlich zu einem Großteil recht, aber andere Mannschaften sind da natürlich weitaus besser aufgestellt gewesen. Und dieses Jahr haben sie auch sich so aufgestellt, dass sie ihm, glaube ich, sogar 7 Helfer an die Seite gestellt haben. Also ich glaube, dass das Team, sie haben schon reagiert, die wissen ja intern natürlich, dass man da recht hat. Und ich glaube, dass das Team aber dieses Jahr besser aufgestellt sein wird als in den vergangenen beiden Jahren. Aber die stärkste Mannschaft von den Fahrern her ist für mich das ehemalige Tony Martin Team mit Roglic, Van Kreuzweig, Vingegaard, der auch als also da sind schon welche drin. Das ist
Jumbo-Wismar ist das, oder?
Jumbo-Wismar ist das und die sind schon richtig gut. Also das ist für mich das stärkste Team der Tour.
Wir werden nicht an diesen Worten messen, Sebastian.
Ja.
Sebastian Kaiser war das. Danke dir, Sebastian. Big Show 566.
Hallo, ich bin Maximilian Nemi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Big Show 566, die Power Rankings. Robin sitzt in München, schaust du auch gerade Isner gegen Murray an?
Ja, aber ich werde jetzt kurz auf den Tiebreak bei Opelka gegen Richthofen, weil das ist der Entscheidende. Werde ich kurz rüber switchen.
Ja, wäre natürlich eine große Freude, wenn der Van Reithoven das gewinnen würde. Aber du sagst Van Reithoven, ist auch schön.
Ich glaube, ja. Er ist Van Reithoven. Einheimischer darf ich das Richthofen sagen.
Ich sag mal so, nicht in den Power Rankings in dieser Woche der Programmplaner, der für die Tennisansetzungen zuständig ist bei Sky. Warum?
Es ist so schlimm.
also es funktionieren nur 4 Kanäle bei Sky Sport bei mir, ich weiß nicht warum. Sky Sport 5 funktioniert nicht und auf den anderen wird gar nichts ausgestrahlt. Und dann zeigen sie auf 4 Kanälen gleichzeitig Frauenmatches und nicht mal gute. Dann sehe ich Tatjana Maria gegen diese, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, die letzte Gegnerin. Dann sehe ich die Tamara Korpatsch gegen Heather Watson, was keinen interessiert hat. Und dann Krejcikova gegen irgendeinen No-Name, statt dass ich den entscheidenden Tiebreak und die entscheidenden Bälle beim Kyrgios sehe oder irgendwas anderes. Selbst die Angehörigen von der Tatjana Maria schauen sich, glaube ich, lieber den Tiebreak beim Kyrgios an, als das Match von Tatjana Maria.
Ja, Tatjana Maria verstehe ich ja noch. Okay, kann man sagen, Deutsche muss man nehmen, aber Krejcikova wirklich gegen eine...
Die Gorf, okay, meinetwegen, das hat 3 Stunden gedauert, das Match wurde ohne Unterbrechung gezeigt und es wurden nur Frauenmatches gezeigt. Ich habe es nicht verstanden und es hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Vor allem, dann wird auf der Sky Sport 1, ist so ein Konferenzkanal, und da wird dann das gleiche Match gezeigt wie auf Sky Sport 2. Es sind zweimal dann die Schunk, Nastasia Schunk wurde da zweimal gezeigt. Oder ja. Solche.
Das Schöne beim Rausflug von der Schunk war natürlich, dass es sehr kurz war dann. Die hat sich ja überhaupt nicht gewehrt gegen die Busanescu. Aber ja. Das muss man wirklich sagen, der Eurosport-Player ist dagegen Welt gegen das, was Sky macht.
Ja, genau, das kann ich ja, also kann ich ja aber hier nicht. Bei Sky Go gibt es das ja auch nicht. Und dann das Schlimmste, dann denke ich schon, ja, sie zeigen alle Deutschsprachigen und denken mir schon, jetzt kann ich wenigstens das Match vom Novak sehen. Ja, das wird natürlich nicht gezeigt gegen den Barkness, was auch zu Recht ist. Aber dann, wenn ich die Schunk anschauen muss, dann will ich auch Novak sehen dürfen.
Also angeblich, ich habe das in der Pressekonferenz mit Dennis angesprochen und der Günther hat sehen können. Vielleicht ist das wirklich auf Sky Sport 5 gekommen, was du nicht empfangen konntest.
Ja, gut.
Weil der Günther hat es
gesehen. Vielleicht wird er verschlafen dann vor Wut.
Ja, also es ist nicht gut, das Angebot von Sky bei Wimbledon. Das tut mir leid.
Die ganzen guten Spiele werden nicht gezeigt. Und jetzt haben sie keine andere Wahl. Jetzt sind es ja nur 4 gleichzeitig oder 5. Jetzt müssen sie die Spiele zeigen.
Ja, es müsste so sein wie dem Eurosport-Player. Der Eurosport-Player ist Wahnsinn, weil du wirklich jedes einzelne Match sehen kannst und bei Sky eben nicht. Na gut, also ja. Ich schaue jetzt gerade mir ein bisschen Murray gegen Isner an hier. Wir haben heute eine sehr kurze Liste bei unseren Power Rankings, weil wir keine Mannschaften haben. Oder ist irgendeine Mannschaft, wo du sagst, die müssen wir berücksichtigen? Ich glaube nicht, oder?
Ich wüsste nicht mal, in welcher Sportart.
Ja, genau. Überall Pause. Zumindest bei den Sportarten, die uns interessieren. Ab nächster Woche dann können wir zumindest immer schauen, was Bora Hansgrohe macht bei der Tour. Aber ansonsten ist da nichts los.
Ist nichts los und das ist auch sehr tennislastig heute. Also wir haben zwar auch ein paar andere, wo wir auch gleich anfangen werden mit Florian Wellbrock, der 2x Gold bei der Schwimm-WM geholt hat.
Ja, einmal in der Staffel, einmal über, ich glaube, 5 Kilometer Gold und über 10 Kilometer Freiwasserschwimmen Bronze. Und dann hat er natürlich im Becken auch noch 2 Silbermedaillen gewonnen. Den möchte ich nicht unterschlagen. Das ist jetzt einfach mal ungefähres Halbwissen und sicherlich noch ein paar andere Schwimmer und Schwimmerinnen. Aber ich denke, bei den Schwimmern, weil es auch einfach der Vorzeigesportler ist und er in der Staffel auch hinten raus im Freiwasser, wenn ich es richtig gelesen habe, das Ganze eingetütet hat. Also ist unser Schwimmer in dieser Woche ist Florian Wellbrock.
Dann haben wir noch dabei, in Klammern oder zumindest mit einem Aber versehen, Nico Sturm, der mit Colorado den Stanley Cup geholt hat. Und das Aber ist, dass er nur ein Assist in der gesamten Serie. Aber ich glaube, da überschattet der Erfolg dieses kleine Aber.
Ja gut, also wir nehmen ihn auf jeden Fall mal wohlwollend auf, aber, jetzt kommt mein Aber, ich muss Heiko dann fragen, wie essentiell wichtig er war. Weil natürlich, wenn die Oilers das gewonnen hätten, dann hätte man schon gewusst, dass Leon einer der 2 oder der 3 wichtigsten Spieler ist. Aber, schon wieder ein Aber, mit nur einem Assist, nicht toll. Ja. Aber natürlich auf der anderen Seite, Colorado, werden wir dann eh wahrscheinlich mit Heiko noch drüber sprechen, aber den 2-time defending champion geschlagen, das hat schon was.
Das hat was. Apropos geschlagen, und dann kommen wir auch gleich zum Tennis. Der Van Rietschhoven, wie ich ihn nennen darf, hat gerade einen Opelka rausgenommen, was schön
ist. Das ist gut für alle Beteiligten und das ist wirklich zu hoffen. Also bei aller Liebe für John Isner, diese Liebe ist nicht groß, aber es ist zu hoffen, dass der Murray das auch noch irgendwie dreht nach 0-2. Ich bin nach dem zweiten Satz rausgegangen und sitze jetzt schon im Ruhigen. Aber also bei aller Liebe für Isner, da kann er nichts dafür, dass er so groß ist und dass er so spielt. Das ist nicht schön anzuschauen. Also, wen haben wir beim Tennis?
Wir haben beim Tennis ein großes Angebot. Also, wir haben Jule Niemeyer, die heute die Konterweit so klar geschlagen hat. Ich glaube, 4 und 0, oder?
Ja.
Und jetzt in Runde 3 ist und die Konterweit war ja an 2 gesetzt. In Wimbledon war es auch eine... Also, es hat mich sehr überrascht.
Aber ja, ist ja klar, wenn die... Das ist eine absolute Frechheit, weil bis auf Świątek hat niemand gut gespielt und die Jabeur hat auch gut gespielt, aber Jabeur ist jetzt in der Weltrangliste 2, war aber vor Wimbledon, als das als gesetzt wurde, war sie noch 3 und deswegen war Konterweit 2, aber Konterweit hat, ich werde im Tennisteil darüber auch noch sprechen, Konterweit hat natürlich nichts verloren an der Nummer 2 Setzung in Wimbledon, aber gut, wenn es nach der Weltrangliste geht, dann so. Aber Jule Niemeyer ist schon mal eine sehr, sehr würdige Kandidatin.
Genau, dann haben wir die Tatjana Maria schon angesprochen, jetzt haben wir sie davor
Nicht wir, du.
Ich habe sie eher schlecht geredet, aber sie hat natürlich gut gespielt und verdient gewonnen und ist auch jetzt in Runde 3, oder?
Ja, sie ist in Runde 3, aber heute, was heißt verdient gewonnen? Die war im dritten Satz auf jeden Fall mit einem Break zurück, 4-2 oder so, und hat sie noch 7-5 gewonnen. Also bemerkenswert, die Leistung. Sehr, sehr bemerkenswert von Tatjana Maria, auch in der dritten Runde.
Also ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, 30 beide, 2, 2, 5.
Gesehen, ja.
Gott. Oh Gott.
Ja.
Und dann haben wir beim Tennis, haben wir noch bei den Frauen, eher die Kerber ist alles auch weiter, aber ist halt als Favoritin weitergekommen. Schmälert nur geringfügig die Leistung.
Ja, also solide Leistung gegen Mladenovic, die war, da war der erste Satz, war ein Witz, 17 Minuten, Mladenovic überhaupt nicht da, heute gegen Linette. War ich dort den ersten Satz, haben wir das angeschaut. Ja, solide gespielt, die Kerber. Keine Frage, kann weit kommen. Die Niemeyer kann übrigens sehr weit kommen, wenn ich mir die Auslosung anschaue. Das riecht nach Halbfinale.
Ja, das riecht nach Halbfinale, okay. Das ist vielleicht ein bisschen weit. Wer nicht ins Halbfinale kommt, ist Maxi Matera heute raus.
Ja.
Aber ein Deutscher ist ja noch dabei, ja. Der Otto. War ja auch von Anfang an zu erwarten, dass der am weitesten kommt. Und nicht zu vergessen, morgen Dennis Novak, der gegen Jason Kubler, oder ja, ich glaube, der Name ist diesmal richtig,
ja.
Oder Kubler, ich weiß nicht, Australier, morgen spielen wird. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber also für eine zweite Runde Wimbledon als Ungesetzter ist das schon eine entspannte Auslosung.
Ja, als Qualifikant auch. Er hat gegen Kubler einmal gespielt, das war in Italy, vor ein paar Jahren, 2019 glaube ich, und dort hat er das gewonnen in 2 Sätzen. Er sagt, ich habe zwar gestern bei seiner PK und Dennis sagt, ja, er kennt ihn gut und wird, ja, es ist ein ausgeglichenes Match, aber natürlich, Dennis hat erst ein Match gewonnen, Oscar Otte hat 2 gewonnen, heute gegen Christian Harrison, bei 3-1 war es vorbei, weil der Harrison nicht mehr konnte. Also
effektiv auch ein Match gewonnen.
Ja, eigentlich schon. Und das erste Match gegen Goyo Po. Na gut. Okay, also vom Tennisteil, was würdest du vorschlagen? Also zwei Kandidaten. Boah, was macht Murray? Tennisteil, 2 Kandidaten.
Kandidatinnen. Die Niemeyer.
Ja.
Auf jeden Fall. Und bei den Herren, den...
Nein, wir müssen Tatjana Maria, da müssen wir dann würfeln. Eine von den beiden, weil Tatjana Maria ist schon stark mit diesem Comeback, zweifache Mutter. Das ist schon lässig.
Ja, ist erlaubt. Aber was ich auch noch erwähnen muss, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich schreibe dir nach der Auslosung, Nadal hat ja die schwerste Auslosung und einer nach dem anderen muss absagen oder fliegt raus oder macht irgendwas. Ich glaube es nicht. Erst der Cilic, dann der Berrettini, dann fliegt noch der Auger Aliassim raus, der einzige wäre, der da irgendwie mal was machen kann. Und also es ist ja Favoritensterben. Ja. Überall. Und jetzt geht der Murray auch noch raus. Jetzt wird, wie ich es dir geschrieben habe, auch der David Goffin ins Halbfinale von Wimbledon einziehen.
Ja, da gab es heute so eine Liste und da mal drauf geschaut und ich glaube auch, dass Goffin ins Halbfinale kommen wird. Na gut, okay. So, jetzt haben wir Tennis abgefackelt, wir haben was zum Schwimmen gesagt, wir haben was zum Eishockey gesagt. Eine Sportart haben wir noch.
In der Leichtathletik haben wir auch mehrere im Angebot. Gina Lückenkämper
hat
bei den deutschen Meisterschaften die 100 Meter unter 11 Sekunden gelaufen.
10,99, aber ist unter 11 Sekunden, ja.
Dann haben wir Corinna Schwab, die im Halbfinale über 400 Meter unter 51 Sekunden gelaufen ist.
Ja, oder unter 2, ich glaube unter 51, ja. Das erste Mal seit was weiß ich wie lange. Oh, Ivan Lendl schaut alt aus. Ja, okay, und dann haben wir noch
meinen neuen Lieblingsnamen. Bo Kandalita Beere.
Naja, hast du schön ausgesprochen. Stabhochspringen ist über 95 drüber gekommen. Auch eine starke Leistung. Ja, ist schwierig. Also die 95, weiß ich nicht, ob die es kappen in dieser Woche. Wir müssen uns, glaube ich, zwischen Gina und zwischen Corinna entscheiden. Wen nehmen
wir? Wir nehmen die Gina.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich werde das gleich versuchen zu begründen, dann auch mit dem Johannes, aber ich bin auch schwer dafür, die Gina zu nehmen.
Ja, aber jetzt das zu ranken wird vielleicht nicht so leicht. Ich weiß, wir wissen den Anteil von Nico Sturm nicht, vielleicht war er ein überragender Verteidiger.
Nein.
Ja, vielleicht hat er überragend vorne verteidigt.
Ah ja, übrigens, Max Kepler hat irgendwie seinen 7. Home Run geschlagen in der letzten Woche, aber das ist nicht gut genug für die Power Rankings.
Nicht gut genug. Wir machen, weil du auch einfach denkst, dass sie ins Halbfinale einziehen kann. Jule Niemeyer auf 1.
Bitte.
Wir nehmen Florian Wellbock, Entschuldigung, auf 1.
Nein.
Zweimal Gold, die Jule Niemeyer ist noch nicht im Halbfinale.
Okay, na gut, also Wellbock auf 1, bitteschön.
Niemeyer 2, Lückenkämpfer 3, Sturm hier und Opfen.
Und auf ferner Leben. Na okay. Akzeptiert. Okay, Pause.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, angeblich raschle ich, sagt jetzt auch Johannes Knut, Big Show 566, Johannes, grüß dich.
Stimmt es? Es knistert.
Es knistert, ja, knisterte Stimmung. Ist es denn wahr, dass du in der vergangenen Woche, die vergangenen Tage in Berlin warst?
Dem ist so. Da habe ich mehrere Augen und Ohren und sonstige Zeugenberichte, die das glaubhaft belegen. Und war sehr nett. Ich kann jedem, der mal bei so ungefähr gefühlt 40 Grad im Schatten in Berlin ist, nur sehr das Berliner Olympiastadion empfehlen. Es ist von der Architektur her, man sitzt im Schatten, man ist, zumindest wenn man nicht im Unterrang sitzt und gerade irgendwie 2 Stunden den Hochpunkt-Wettbewerb verfolgt und hat immer so eine leichte Gewitterbrise, die einem noch so ein bisschen in die Ohren weht, also ist sehr angenehm.
Aber, wenn ich deinen Bericht vom Montag zum Beispiel glauben darf, dieses Angebot hat sich nicht ausreichend herumgesprochen. Nee. Herumgesprochen. Du warst ein bisschen enttäuscht, klangst du oder lasst du dich, was den Publikumszuspruch anbelangt hat.
Man muss natürlich fairerweise sagen, dass dieses Berliner Olympiastadion wirklich, wirklich, wirklich schwer vollzukriegen ist, beziehungsweise selbst wenn man es für Leichtathletikverhältnisse gut vollkriegt, das macht das Berliner ISTAF im Grunde jedes Jahr sehr passabel vor, mit immer noch 30.000, 40.000 Zuschauern. Das ist ja schon für die Leichtathletik wirklich, auch für ein Eintagesmeeting, findet man in Deutschland ja so nirgendwo anders mehr. Sieht das trotzdem immer noch so aus, als ob das Stadion halb leer ist, weil es ja auch wirklich de facto dann halb leer ist. Es ist einfach nur mal ein gigantisches Ding. Das ist ja auch das, was Hertha immer oder die Fußballer so zur Verzweiflung treibt oder jetzt auch nicht ihn einfacher macht. Andererseits ist es ja auch durch diese Architektur wirklich so, selbst wenn da nur 5.000 an so einem Vormittag drin sitzen, man hat immer noch das Gefühl, dass wirklich was richtig los ist, weil durch diese Akustik, diese hohen Wände oder auch Ränge und auch dieses abgekleidete, also man, es ist ja doch schon so ein kleiner, ja fast schon so ein kleines Amphitheater, so wie das designt ist, dann potenziert sich die Akustik irgendwie und spiegelt sich doppelt und dreifach wieder und dann ist es immer doch noch immer recht veritabel laut. Es ist natürlich im Fernsehbild oder auch so zum Anschauen wirklich kein gutes Bild. Da kann man jetzt viel hin und her reden. Ja, das Wetter war zu warm. Die Leute gehen lieber, legen sich an die Spree oder machen irgendwas anderes oder gehen dorthin, wo es umsonst irgendwie ein bisschen BMX fahren und Kanupolo zu gucken gibt, als jetzt da sich für auch gar nicht so wenig Geld so eine Karte zu holen. Aber so oder so ist es kein guter Ausweis für die aktuelle oder einzige oft hochgelobte Kernsportart Olympias. Also da muss man sich sicherlich fragen, ob da alles richtig läuft. Und die Antwort ist sicherlich, fällt sicherlich nicht nur positiv aus.
Ich habe mir gedacht, das Ganze herunterzubrechen auf folgenden Satz. Wenn es Gina Lückenkämper gut geht, geht es der deutschen Leichtathletik gut. Richtig oder falsch?
Naja, also auf jeden Fall nicht falsch, würde ich mal sagen. Also wenn das ist, natürlich brauchst du Gesichter und das ist ja auch der Grund über oder ein Färber folgt immer für die letzten Weltmeisterschaften, Europameisterschaften 2018, die es in Berlin gab, das hat voll über die nationalen Erfolge funktioniert. Auch da hat sich das ja erst so nach und nach entwickelt. Die hatten am Breitscheidplatz diese Siegerehrung, da haben sie die Medaillengewinner, glaube ich, vor allen Dingen präsentiert und auch, wenn ich meine, auch, glaube ich, sogar ein, zwei Wettbewerbe gemacht, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig mehr. Und so hat sich das dann haben die Leute gemerkt, Mensch, da passiert was, sind ins Stadion gekommen und dann hat sich das jeden Tag mit jedem Erfolg so mehr hochgeschaukelt. Und so war das ja auch 2-2 in München. Ich weiß gar nicht, ob da warst du, glaube ich, auch vor Ort oder hast du es selbst mitgekriegt. Das war auf jeden Fall so auch 2-9 in Berlin, da habe ich selbst mitgekriegt. Und ja, natürlich, das war jetzt auch vor den deutschen Meisterschaften, haben viele schon abgesagt. Gina Lückenkämper war ja so eigentlich fast der einzige Name, den man auch mal in der Fußgängerzone abfragen kann und der dann nicht komplett ratlose Gesichter hervorruft. Also das ist, dem ist schon so, aber ich meine, Gina Lückenkämper alleine, das ist natürlich auch sehr beachtlich. Unter 11 Sekunden ist für eine deutsche Sprinterin immer noch absoluter Seltenheitswert. Hat ja auch eigentlich sie seit Katrin Krabbe nur sie geschafft.
Da war was.
Nur ein Kratzen im Hals. Aber das dann wiederum, wenn man sieht, was bei den US-Trials gelaufen wird, was in Jamaika gelaufen wird, was selbst in der Schweiz, Mujiga Kambunji läuft ein Schweizer Rekord in 10,89. Also das Level geht ja überall, verschiebt sich gerade wieder oder hat sich in den vergangenen Jahren nochmal so massiv nach oben verschoben, dass man im Grunde sagen muss, ja, das ist jetzt eigentlich das, so dass du auch mal mitreden kannst wieder überhaupt. Und wenn alles wirklich super duper läuft, dann hat sie eine kleine Chance auf einen Finaleinzug in Eugene bei der WM. Aber das war es dann eigentlich schon. Und das ist natürlich, setzt das dann auch wieder so ein bisschen in den Maßstab. Ich glaube, man darf da jetzt auch nicht zu viel verlangen, weil das natürlich dann wirklich auch ein Maßstab ist, bei dem man sich immer fragen muss, wie erstrebenswert ist es wirklich da, dort mitzumachen, ganz vorne. Und sicherlich hat sie für München da auch wiederum ganz andere und bessere Chancen. Aber es ist, auch da muss man sich, ich meine, Gina Lückenkämper ist das eine Sache, wenn man dann wiederum in die Breite guckt und das ist ja auch immer der Anspruch der Leichtathletik, eben nicht nur einzelne Glanzlichter abzubilden, auch wenn es davon ja immer doch noch welche erstaunlicherweise gibt. In der Breite sollte man ja irgendwie auch eine gewisse Qualität vorweisen und da sieht es von Jahr zu Jahr gefühlt immer dünner aus und das kann dann auch nur Gina Lückenkämper alleine mit so einem glanzlich nicht verdecken. Das ist, glaube ich, eher die komplexere, längere Antwort auf diese Sache. Wenn es ihr gut geht, dann ist es noch lange nicht so, dass davon jetzt irgendwie lauter Kinder anfangen, Dreisprung zu machen. Und das dauert einfach.
Wie groß ist die Strahlkraft von der von der mit Abstand erfolgreichsten deutschen Sportlerin der letzten Jahre? Malaika Mihambo, die deutsche Meisterin geworden ist mit 6,85. Ich habe aber den Eindruck, vielleicht ist es auch das Naturell von Malaika Mihambo, dass mir zumindest ein bisschen zurückhaltender vorkommt. Die Lückenkämper rennt da durch, sieht ihre Zeit und brüllt diese Freude raus, völlig zu Recht natürlich. Holt Gina Lückenkämper die Fans, die Leichtathletik-Fans eher ab als Malaika Mihambo?
Ja, also auf einer breiten Ebene wahrscheinlich schon, weil sie ist einfach jemand, der so unfassbar offen mit Emotionen umgeht, mit überhaupt mit allem, wahrscheinlich sogar fast ein bisschen zu offen, weil sie dann auf den sozialen Medien natürlich dann dafür, wenn du so viel teilst und Fragerunden auf Instagram machst, dann kriegst du natürlich auch viel Quatsch ab, ja, von Leuten, die meinen, das da abladen zu müssen. Das ist schon sehr anstrengend, aber und dann regt sie sich wieder drüber auf, weil sie auch dann da auch wieder sehr emotional getroffen ist. Also das ist schon so eine Mischung, die kann natürlich in Sachen Werbewert und Sichtbarkeit gut funktionieren. Das kann aber auch fürchterlich nach hinten losgehen oder hat halt immer diese Begleiterscheinungen. Da finde ich natürlich immer Leica Mihambo schon irgendwo, was den sportlichen Erfolg angeht und irgendwie auch, glaube ich, so die Ausgeglichenheit und wie bleibe ich bei mir, wie lasse ich mich auch nicht ablenken und bin dann auch, aber in dem Moment, in dem es zählt, dann auch wirklich da. Da ist sie vielleicht dann, also sie treibt jetzt vielleicht nicht die Leute zu 10.000 in ein Stadion, aber sie liefert halt das, was dann irgendwie doch viele auch gerade vom Fernsehzuschauer, vom TV erwarten. Und da waren ja auch zum Beispiel die Einschaltquoten gar nicht so schlecht übers Wochenende. Nämlich Erfolge und gute Weiten. Und das schafft sie seit 5, 6, 7 Jahren mit einer Konstanz. Die hat so in der deutschen Leichtathletik niemand, auch nur annähernd in den letzten Jahren als Einzelsportler erreicht. Überhaupt kann man wirklich... fällt mir jetzt keiner, niemand ein. Also nicht zumindest in der Dichte. Ich meine, sie hat ja wirklich alles abgearbeitet, was es gibt. Und ich glaube, das ist dann schon immer noch, auch wenn man dann sieht, wie sie dann auch, wie dann die Schlange der Autogrammwünsche ist, wie sie dann auch so abseits des Stadions schon auch wahrgenommen wird. Ich glaube schon, dass das immer dann noch einen gewissen Effekt hat, aber auch da, ich glaube, das sind halt alles so Glanzlichter, wenige Glanzlichter, die sind dann mal im Fokus oder nicht, das kann auch jetzt in Eugene wieder funktionieren. In ein paar Fällen, es kann aber auch fünfmal vierte Plätze geben und dann, das wäre auch überhaupt keine Schande, nur ich glaube, dass das größte Problem der Leichtathletik ist, dass sie einfach sich so, oder auch wie viele andere Nicht-Fußball-Sportarten, es immer weniger diese Verankerung da ist in die Gesellschaft hinein, in den Schulsport, in die Vereine, auf ganz vielen Ebenen, dass einfach von unten immer weniger nachkommt. Und das kann man immer nochmal übertünchen und das wird man auch in Zukunft übertünchen können, aber diese kleinen Leuchttürme, die dann in eine sonst nicht ganz so grelle Landschaft hineinstrahlen, die werden halt immer einsamer und da helfen alle kurzfristigen Erfolge nicht. Das wird sich dann trotzdem langfristig nicht positiv auswirken. Eine Malaika Mehambo ist natürlich nicht schädlich, aber in der Hinsicht, aber es ist wirklich, wenn man das mal über die Jahre sieht, wirklich beeindruckend, aber das ist einfach, da sitzen die Probleme so viel tiefer, dass man damit deutlich mehr anstellen müsste und das maximal nur ein kleiner Anstoß sein kann und dann die richtige Arbeit auf viel struktureller Ebene da bei Trainern, bei Verantwortlichen wartet und liegt.
Jetzt hast du, ein grüner Schwab rennt also die 400 Meter unter 51 Sekunden. 20 Jahre ist her, dass das letzte Mal einer Deutschen gelungen ist, aber ich meine mich erinnern zu können, dass einen Tweet abgesetzt, dass bei den Trials in den USA die Siegerin über 400 Hürden wohlgemerkt nur 3/10 langsamer war, oder? Und das zeigt dann doch die, oder war sie 4 oder 5/10 langsamer, jedenfalls
ungefähr. Halbe Sekunde ungefähr, ja.
Halbe Sekunde, das heißt also, dass, ja, und da schwingt natürlich schon dann immer auch ein kleiner Verdacht mit, dass man dort vielleicht nicht ganz so genau mit den Dopingproben nimmt, aber das sind halt dann die wahren Verhältnisse, oder? Mit denen man zurechtkommen muss.
Ich habe jetzt am Wochenende auch mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, es ist ein bisschen erinnert ihn das an den Radsport der 90er Nullerjahre, der, wie wir wissen auch, alles nur, die Profis damals nur auf besseren Matratzen geschlafen haben und weniger Nutella zum Frühstück gegessen haben. Damals gab es ja die berühmte Formel oder auch noch später der zwei Geschwindigkeiten, ja, die im Peloton, und man hat manchmal das Gefühl, dass es auch in der Weltleichtathletik gerade so mit Spitze und Rest ja durchaus auch nicht so ganz unähnlich ist. Man kann das jetzt, kann da viel mutmaßen. Es ist sicherlich so, dass auf dem technologischen Gebiet da mit den Spikes und allem eine massive Entwicklung geschritten ist. Aber das ist ja so, das sind ja Technologien, die auch jetzt den deutschen Athleten eigentlich zur Verfügung stehen. Also zumindest weiß ich auch, dass da diese Spikes breit im Gebrauch sind. Also allein daran kann es sicherlich nicht liegen. Jetzt ist die große Frage, trainieren die wirklich jetzt alle besser? Wir haben auch vor Jahrzehnten, haben die Leute sich auch schon die Lunge aus dem Leib trainiert, auf breiter Basis. Also ja, ist jetzt die große Frage, was läuft damit? Ich meine, das ist die alte Formel, ja, uns liegen nicht genug Indizien vor, dass wir einfach Leute pauschal verdächtigen können. Allerdings liegen uns auch nicht so viel glaubhafte Indizien vor, dass wir sie pauschal freisprechen können. Und mit diesem Verdacht hat der Radsport, muss er seit Jahren leben, und auch die Leichtathletik nach allen Enthüllungen, ja, die durch die alte Verbandsführung, Stichwort Russland, Stichwort Dopingvertuschung, Stichwort Lamine Diak ans Licht gekommen sind, das wird die Leichtathleten einfach begleiten, und auch völlig zu Recht. Und auch die jungen Leute wie in Carsten Bäum, die sagen, das ist doch völlig klar, dass die Leute denken müssen, ich bin voll bis oben hin. Ob er es wirklich ist, kann er nur selbst beantworten. Ich denke auch da, dass ich meine, wir haben, die Studien sind nicht lange her, dass das Forscher aus Tübingen übrigens in Deutschland herausgefunden haben über statistische Verfahren und Umfragen, dass noch 2011 in Daegu 30-40% schätzungsweise gedopt waren, der Athleten. Und ich sehe nicht, wie eine Sportart zehn Jahre später angeblich jetzt komplett sauber sein soll, die Leistung aber gefühlt in allen Feldern nochmal sich nach oben verschieben. Also was es auch ist, sind wir beim Radsport wieder auf demselben Niveau. Ja, genau. Auch da hören wir immer wieder, dass ständig wieder neue Wege gefunden werden, die auf keiner Dopingliste stehen. Dann kann man natürlich, wenn man ganz streng argumentiert, sagt man, naja, ich bin auch sauber, ich nehme nichts, was verboten ist. Ja, aber du nimmst eben halt auch im Zweifel das, was eigentlich verboten sein sollte, es aber noch nicht ist, weil es keiner drauf gekommen ist. Oder Also ich glaube schon, dass man diese Leistung in der Weltspitze massiv mit Vorsicht genießen muss. Man muss natürlich auch, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das natürlich auch dieser Vergleich dann immer mit Vorsicht anzustellen ist. Amerika ist die absolute Nummer 1 Nation, was Leichtathletik angeht. Die haben ein Talentsystem, das kann man gar nicht reproduzieren über dieses College-System. Das werden wir jetzt auch wieder in Eugene erleben. Die werden da ein Feuerwerk abbrennen, bin ich mir relativ sicher, auch wenn vielleicht nicht alles aufgeht, aber die haben so einen unfassbar tiefen Talentpool, dass sie einfach jedes Wochenende im College das nachstellen können, was andere Länder in deutschen Meisterschaften oder nationalen Meisterschaften teilweise in Diamond League Meetings machen. Hm. Da erreichst du einfach ein Level, das kannst du nirgendwo anders nachstellen. Und das wird natürlich auch sicherlich nicht alles nur auf 100% sauberem Weg zustande kommen, aber die Bedingungen sind einfach so unfassbar viel besser. Und auch eine Sydney McLaughlin ist, das muss man auch hinzufügen, die war wirklich von sehr, sehr, sehr frühem Zeitpunkt an immer in den Altersklassen absolut 1-2 Sekunden den anderen voraus. Also die war schon immer ein Ausreißer nach oben. Geht das alles? Also da müsste man dann wirklich schon bei Kinderdoping mit 12 Jahren anfangen, wenn man sagt, das stimmt irgendwas nicht. Also die ist schon wirklich hochbegabt. Ob das dann in der Spitze so weitergeht, das ist dann immer der große Punkt. Ich denke, man darf skeptisch sein, aber ja, es ist einfach die alte Frage, dass man da sicherlich zurückhaltend sein muss. Und jetzt auch, man sollte, glaube ich, eine Kundera Schwab nie daran messen. Man sollte es einfach nur auch nur zum, dieser Vergleich ist ja auch so gemeint, dass man einfach auch sich so ein bisschen vielleicht einerseits jetzt das nicht zu sehr vielleicht schon hochjubelt, dass man sagt, oder sich zu sehr zusammen zufrieden gibt, andererseits aber auch natürlich vielleicht schaut einfach, dass man das Optimalste aus dem rausholt, was man selber kann. Und das ist natürlich eine 50-91 schon eine absolute Superleistung. Die Frage ist dann eher, warum klappt es dann einen Tag später schon nicht mehr so? Ja? Und da sieht man schon, dass man so eine Leistung dann eben nicht im Endlauf gleich wieder produzieren kann. Das können die Besten halt. Und dann muss man sich halt fragen, ist das so, weil die Leistungsdichte einfach dann doch zu, die Latte zu hoch ist, an der man sich misst? Ist es, weil man selbst nicht gut genug trainiert oder das Beste ausschöpft? Und ich denke auch, da ist noch ein bisschen Potenzial im Deutschen Leichtathletikverband und bei vielen Athleten vorhanden. Und darauf muss man eigentlich abzielen und nicht unbedingt auf das, was da vorne abgefeuert wird teilweise.
Let us close on this note. Eine Frau, die früh in die USA gegangen ist, die aber jetzt bei den deutschen Meisterschaften nicht dabei war, die sich aber in Eugene gut auskennt, du weißt, von wem ich spreche. Konstanze Klosterhalfen. Was kann man von ihr erwarten, denkst du, bei der WM? Gibt es sowas wie, also ich kann mir nicht vorstellen, ob es sowas wie einen Heimvorteil gibt, aber gut, die kennt natürlich dort, was da los ist, sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie sie in diesem Jahr bis jetzt gelaufen ist.
Oh, ich denke schon, dass es ein kleiner Vorteil ist, dass man da dass sie da in Portland lebt und trainiert. Das ist ja schon wenn es irgendeine Form von Leichtathletikkultur gibt, dann wirklich in Portland, Eugene und in dieser Ecke dort oben. Das ist ja wirklich schon die Wurzel, die Heimat von Leichtathletik und eigentlich die einzige Kraftzelle, die es in den USA wirklich gibt. Und das ist ja so bemerkenswert, dass dieses Land alles im Grund und Boden seit Jahrzehnten rennt, läuft und springt und dann eigentlich zu Hause im Grunde nicht mal drei gescheite Leichtathletikstadien anbieten kann und wir deswegen jetzt eine WM in einer Studentenstadt haben, was auch
ist auch schön, ne?
Es wird sehr lustig, vor allen Dingen, weil die Athleten jetzt alle auch zum Beispiel, wir nicht als, also du kannst als Journalist auch in einem College-Dorm übernachten für schnuckelige $160 die Nacht für mit einem Ventilator vor dem Bett bei 30 Grad und Gemeinschaftsbad auf dem Flur. Die Athleten werden auch so leben, mehr oder weniger, was natürlich unter Corona-Gesichtspunkten die Verantwortlichen besonders erfreut, dass das da eine schöne Durchmischung gibt in den Dorms, aber gut. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, Konstanze Klosterhalfen, da würde ich mich auch interessieren, ob die dann wirklich in so einem College-Dorm wohnt. Das müssen wir mal eruieren. Sie ist definitiv stärker als in den 1-2 Jahren jetzt, als sie wegen in der Corona-Zeit ja wirklich viel verpasst hat, auch wegen Verletzungen. Sie ist allerdings, das haben die letzten Rennen schon so viel, glaube ich, meine ich, traue ich mir schon zu prognostizieren, nicht so stark wie 2019, als sie wirklich in der Weltspitze konstant vorne mit war, Rekorde gebrochen hat, deutsche Rekorde im Alleingang, WM-Bronze im 5000 Meter, in einem wirklich sehr hochklassigen Rennen und mit einer wirklich auch starken taktischen Leistung, muss man sagen. Das hat man jetzt auch zuletzt in der Diamond League gesehen, in Oslo gut mitgehalten und 4600 Meter dann in der letzten Runde, als dann alle ernst gemacht haben, völlig chancenlos. Und das jetzt noch in einem Monat aufzuholen bis zu einer WM, puh, da habe ich große Zweifel, auch jetzt von meiner Corona-Infektion. Also es wird sicherlich jetzt nicht völlig abgeschlagen sein, aber ganz vorne reinzustoßen, das halte ich für extrem schwierig, auch was ja ihre Berater ihr zutrauen mit teilweise, dass sie sämtliche auch europäische und internationale Rekorde brechen könnte, dass da ist man doch jetzt gerade ganz schön wieder weit weg. Also dafür hätte, also zumindest ist die Entwicklung jetzt nicht so weitergegangen, wie es die ersten Jahre jetzt teilweise ging. Und für die EM ist was anderes. Ich glaube, da hat sie schon gute Chancen, aber auch das wird nicht einfach. Sie hat in Oslo gegen die Norwegerin verloren auch. Also das ist, ich sehe da eher Stagnation. Jetzt kann man natürlich wieder die vielen Themen aufwerfen. Das Gewichtsthema ist ja immer ein großes bei ihr. Ich denke, dass der Deutsche Leichtathletikverband betont da immer groß, wie engmaschig sie über betreut wird. Ich kann auch jedem nur sehr das Interview ans Herz legen, dass meine Kollegin Barbara Klempke vor kurzem mit Christine Kopp geführt hat, die in Tübingen an der Sportmedizin ist und da zum Beispiel auch erklärt hat, wie engmaschig das passiert. Also dass man auch, dass es da ein Ampelsystem gibt, dass Athleten auch vor jeder Saison nach Deutschland müssen und wer dann dort auffällt, der muss, wird teilweise, kann sogar sein, dass er dann gesperrt wird und erstmal für ein paar Wochen oder auch dann sich weiteren Kontrollen, Nachkontrollen unterziehen muss. Also die gehen da mittlerweile ganz doch deutlich strikter als früher damit um, mit Athletinnen, die da untergewichtig sind oder die auffallen. Und also man kann schon davon ausgehen, ich denke, so viel kann man sagen, dass sie da sehr genau drauf schauen. Aber ich meine, klar, das ist, dass das nicht gesund ist, was sie da zumindest phasenweise gemacht hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und auch 2019 in Doha, das sah für mich nicht einfach nicht gut aus. Und wenn ich mir sie jetzt anschaue, finde ich das schon wieder eigentlich sogar erbaulicher. Die Frage ist nur, wenn du, das ist ja mal diese große Frage mit diesem Gewichtsthematik, für eine gewisse Zeit belohnt dich dein Körper. Irgendwann kann das halt massiv umschlagen, weil du einfach nicht mehr von dieser Leichtigkeit profitierst, sondern weil das ganze System dann runtergeht. Das ist komplett hypothetisch und das ist auch ein Stück weit unfair, das aus der Distanz zu beurteilen. Das haben ja auch schon viele gemacht und das finde ich auch problematisch. Andererseits, weil sie so natürlich auch im Fokus steht und auch viele sich daran orientieren und sie auch gewissermaßen Vorbild ist in sozialen Netzwerken für andere Mädels, die sehen, Mensch, die läuft so schnell, die ist so gut, dann muss ich auch abnehmen, wenn die so gut ist. Muss man, glaube ich, schon auch immer darauf hinweisen dürfen, dass das einfach problematisch sein kann, was da vorne abgeht. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, sie macht sich ja auch in Deutschland auch jetzt relativ, oder auch ist jetzt nicht so, dass sie in den Medien wahnsinnig präsent ist, oder auch, das hat auch sicherlich damit zu tun, dass 2019 im Rahmen dieses Umzugs zum Nike Oregon Project und Alberto Salazar, der jetzt wegen Dopings gesperrt ist, viel Kritik auf sie eingeprasselt ist und da auch sie sich dann auch so ein bisschen zurückgezogen hat. Ich habe dafür jetzt wenig Verständnis. Das ist halt so. In Eugene wird sie sicherlich antreten und dann wird man sehen und wird sie sich auch den der Konkurrenz der Weltelite stellen und dann wird man sehen, wo es hingeht. Ich bin insgesamt ein bisschen skeptisch, weil eben die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren nicht so war, dass man sagt, okay, da scheint was richtig, richtig Substanzielles voranzugehen. Und im Gegenteil, eigentlich, wenn man mal auch mal schaut, in ihren guten Jahren, sie hatte immer irgendwie ein Jahr drin, in dem sie, also eigentlich keine Phase, dass man sagt, das war jetzt wirklich mal 2, 3, 4 Jahre lang ganz konstant, ohne Verletzungen, ging das da durch. Von daher bin ich schon zuversichtlich, dass sie da keine schlechte Rolle spielt, aber diese Zeiten, dass man sagt, okay, da ist jemand in ganz anderen Sphären unterwegs und kann da wirklich ganz vorne mitmischen. Da, ich glaube, die sind erstmal vorbei fürs Erste.
Wir enden trotzdem auf einer positiven Note, denn wenn Johannes sagt, in Dorn kann man für $160 übernachten.
Als Journalist.
Okay, wer als Teilnehmer am Ironman in Hawaii unterwegs ist, hat Johannes auch retweetet. Ich meine, dass eine Nacht $4,830 kosten kann. Also das hat er...
Ja, bitte. Ja, Schnäppchen eigentlich.
Schnäppchen.
Airbnb, ich meine, vor ein paar Monaten war es noch bei $400 das Zimmer die Nacht. Also vielleicht jetzt, also selbst wenn sie verdoppelt hat,
immer noch,
ja, es ist schon absurd.
Immer noch besser als dabei. Kurze Pause, Big Show 566.
Hello, this is Gary Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Herrschaften, ich knistere, was soll ich machen? Ja, der Computer ist alt, ich weiß. Wir werden versuchen, das zu beheben. Aber ein Mann, der glasklar rüberkommt, das ist Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Du betreust die Poker-WM. Warum soll sich ein junger Mann wie ich das anschauen? Worin liegt die Spannung? Ist es dieses immense Preisgeld?
Oh, also, es gibt natürlich extrem viele Gründe, um sich für Poker zu begeistern oder zu interessieren. Ich glaube, dass die eigentliche Dimension noch gar nicht so klar ist, dass man wirklich sieht, dass ein Kartenspiel so organisiert ist, dass es wirklich wie eine Fußball-Weltmeisterschaft auch daherkommen kann. Also die Poker World Series of Poker in dem Fall, die Poker WM, wenn man so will, ist ein Event über 7 Wochen mit 88 Turnieren, mit Hunderttausenden von Spielern. Das ist einfach ein gigantisches Event mit, wo sich einfach die Menschen treffen, die berufsmäßig Poker spielen, hobbymäßig Poker spielen und das ist so. Warum schauen sich Menschen auch Schachspiele an, also und analysieren sie oder jetzt beim Kandidatenturnier, wer der Herausforderer wird von Magnus Carlsen? Das ist so, wenn du von einer Sache gefangen bist und weißt, wie viele unendliche Konstellationen und Strategien und Dinge und Geld und Geschichten dahinter stecken, dann ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass sich nicht viel, viel mehr Menschen dafür begeistern. Pokern ist ein unglaublich faszinierendes Spiel, was sich auch jährlich verändert, was eine ganz andere Entwicklung genommen hat, als man es vielleicht vor 30 Jahren vorhersehen konnte. Ich könnte eine Stunde darüber philosophieren, warum man sich für das Spiel begeistert. Und diese WM ist einfach in Las Vegas. Sie ist zum ersten Mal wieder da, wo sie entstanden ist, nämlich am Strip, also im Herzen von Las Vegas, neu organisiert, zum ersten Mal wieder jetzt auch ohne Corona-Einschränkungen. Und ja, wir haben viele gute deutsche Spieler. Wir haben der Titelverteidiger des Main Events ist ein Deutscher. Also es gibt 1000 gute Geschichten.
Weil du sagst, auch Amateurspieler dürfen da mitspielen. Das heißt, wenn ich das Buy-in, A, wie hoch ist das? Und B, wenn ich dieses Buy-in aufbringe, kann dann jeder mitmachen oder gibt es einen Cut nach 300 Teilnehmern?
Generell gilt, ich glaube, so gut wie für jedes Pokerturnier auf der Welt, alle sind herzlich willkommen, solange du die Kohle auf den Tisch legst. Das ist ja das große Geheimnis, oder beziehungsweise auch nicht mein Geheimnis, die Faszination. Jeder darf spielen. Und also natürlich musst du das Alter von 21 erreicht haben, jetzt in den USA, um da ins Casino zu dürfen. Aber ja, das Buy-in ist unterschiedlich. Es gibt Turniere, die kosten 400, 500 Dollar. Es gibt Turniere, die kosten 250.000 Dollar. Das Turnier, von dem immer die meisten Menschen erzählen, das berühmte Main Event, kostet 10.000 Dollar. Aber man kann sich auch dafür online qualifizieren. Also ein Freund von mir fährt am Samstag hin, um dieses Main Event zu spielen. Okay. Diese 10.000 Dollar hat er nicht selber bezahlt, sondern hat sich online qualifiziert und dafür 50 Dollar ausgegeben. Und er kann in 2 Wochen, gut, es werden da ungefähr 8.000, 9.000 Menschen mitspielen, aber wenn er es gewinnt, dann ist er einfach um 10 Millionen Dollar reicher. Und ich hoffe immer noch mein Freund.
Es ist aber schon, also es ist ein Skill-Game, oder? Also du musst etwas können. Das ist nicht pures Glück. Das reicht nicht, wenn du dir eine Sonnenbrille aufsetzt und gute Karten hast.
Genau, also es ist ein Strategiespiel, wo der Faktor Glück natürlich eine Rolle spielt. Es gibt viele, viele Spiele, mit denen man es vielleicht vergleichen kann. Ich sag mal, es gibt ja auch viele Brettspiele, da musst du auch strategisch denken, aber wäre auch ganz gut, wenn ab und zu mal die Würfel, weiß ich nicht, in Sechserpasch kommen oder irgendwie sowas. Also, das ist aber einfach beim Poker so, dass mittelfristig oder langfristig alle dieselben Karten bekommen. Ja, es ist ja nicht so, dass du immer nur schlechte Karten bekommst oder immer nur gute Karten. Alle, die da mitspielen, bekommen irgendwann die gleich guten Karten, weil sich das eben ausgleicht. Es ist ja so, wenn du auch 30 Millionen Mal die Ziehung der Lottozahlen machst, dann werden alle 49 Zahlen irgendwann ungefähr gleich gezogen worden sein. Ja, das also, wenn du je größer da die die Untersuchung ist, je mehr...
Die Stichprobe ist,
ja. Genau, umso gleichmäßiger wird das ja alles. Das heißt, beim Poker ist es so, gerade bei den Turnieren, die oftmals über mehrere Tage gehen, da hast du sicherlich auch mal Pech und hast du mal Glück. Aber das Spiel spieltechnisch vernünftig zu spielen, erfordert Skill, also wirklich auch Training und Wissen und das ist bei Poker diese faszinierende Mischung, dass auch noch gerade beim Live-Poker, wenn du eben anderen Menschen gegenüber sitzt, wahnsinnig viel Psychologie dazu kommt, Menschenkenntnis. Du kannst dich auch hinsetzen, einfach in Klischees denken und sagen, oh, das ist ein Südeuropäer, der spielt aggressiv. Oh, das ist ein Skandinavier, der spielt vielleicht ruhiger oder smarter. Das passiert oft und das ist oft gut. Also es ist herrlich. Es ist so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist ein Spiegelbild des Homo sapiens. Und es ist ein bisschen Mathematik. Es ist ein bisschen Glück. Im Grunde, ich habe es mal in meinem Buch geschrieben. Es ist das Spiegelbild des Lebens. Es kommt alles zusammen. Gier, Macht, Neid, aber auch Klugheit, Menschenkenntnis, Kontrolle über die genannten Faktoren gerade, die Nichtkontrolle, das Ausrasten, das sich beherrschen, die Demut, ganz wichtiger Faktor. Und insofern ist es ein Spiel, wenn du einmal da angefangen hast, dich mit zu beschäftigen und eben im vernünftigen Rahmen spielst, also die allermeisten sagen ja, oh, ich habe Angst, Haus und Hof zu verspielen. Dem gebe ich immer zur Antwort, naja, solange du Haus und Hof nicht einsetzt, kannst du doch nicht verspielen. Also ich spiele jetzt seit über 20 Jahren Poker und ich habe mich zweimal an größere Turniere getraut, aber immer nur im Rahmen der Möglichkeiten. Und wenn ich auf irgendwie eine Kleinigkeit spiele, mal am Tag oder in der Woche, dann ist das, was mein Portemonnaie hergibt, also weiß ich nicht, 20, 25 Dollar oder sowas. Also einfach harmlos, dass es einem nicht wehtut. Und das muss man. Also wenn man das alles berücksichtigt, ist es ein unfassbar faszinierendes Spiel.
Letzte Frage zum Pokern. Wie passt Max Kruse da rein?
Ja gut, Max Kruse spielt gerne. Also das ist ja auch so, viele, die Poker spielen, spielen auch gerne Schach, sie spielen gerne Brettspiele, sie spielen generell gerne, sie sind competitive, also es gibt ja leider nicht so ein schönes deutsches Wort dafür. So, also sie haben den Wettkampf.
Sind wettkampfaffin.
Affin
genau. geht mit allem, glaube ich.
Ganz genau. Und du hast ja bei Spielen, wie jetzt, nehmen wir mal Schach oder Poker oder von mir aus auch Siedler von Catan, da kannst du ja deine Wettkampfpraxis auch ausüben, wenn du nicht Usain Bolt bist oder nicht Leo Messi oder einfach nicht gut bist in der Athletik oder im Sport, kannst du dich ja trotzdem als Wettkämpfer messen. Und das ist sicherlich bei Max Kruse ein Faktor. Er spielt gerne, er hat auch dieses, er spielt ja sehr gerne bei der World Series of Poker. Das heißt also, er weiß, was dieses Bracelet, was man da gewinnen kann, auch für ein Prestige hat. Er hat in der ersten Woche die teuren Turniere gespielt. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 25.000er gespielt. Hat erst in der zweiten Woche gecashed bei den kleineren Turnieren. Also der hat viel Ahnung auch von den Spezialvarianten. Also er spielt ja fast nur Spezialvarianten und nicht dieses No Limit Hold'em, was 95% spielen. Und weil er sich gerne auch mit diesen dem Spiel an sich beschäftigt. Poker ist ja nicht nur No Limit Hold'em. Poker hat 20 verschiedene Varianten, die alle bei dieser WSOP gespielt werden. Alle sind völlig unterschiedlich. Und insofern ja, das ist einfach die Mischung aus Spiel und Wettkampf, denke ich mal, bei Ihnen.
So, ich wollte dich jetzt was zu Winning Time fragen, mag ich gleich, aber weil du schon erwähnst. Wie ist deine Taktik bei Siedler von Catan? Mein Sohn spielt immer längste Straße und Ereigniskarten und gewinnt jedes Mal.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich Siedler von Catan zum letzten Mal vielleicht vor 10 Jahre gespielt habe. Okay. Und ich dann nicht mehr, also als die Kinder irgendwann aus dem Haus waren, ist dann auch Siedler von Catan eingeschlagen.
Mit Recht.
Ja, ich darf immer noch auf sport1.de/poker hinweisen. Das ist das, was ich gerade betreue. Und da kann man alles nachlesen, was die World Series of Poker angeht.
Sehr, sehr schön. Ja, Michael, Winning Time. Ich habe ja mit Dre nach den ersten zwei Folgen und Dre war gesagt, ah, der Jerry West kommt da so schlecht weg. Und ich habe auch gesagt, ist ein bisschen mühsam. Hab dem aber ganz normal doch eine Chance gegeben und bin mittlerweile zum Fan geworden. Ich glaube, du auch.
Also ich schaue ja Serien oder Fernsehen oder Filme auch unter den technischen, also natürlich schaut man hauptsächlich auch und informativen, emotionalen, aber eben auch den technischen Gesichtspunkten, wie sowas gemacht ist, was da so hintersteckt. Und man muss den Amerikanern eins lassen, sie sind in der Lage, einfach sehr, sehr gut auf sehr hohem Niveau zu produzieren. Bei Winning Time hat mich das förmlich erschlagen, wie gut diese Serie gemacht ist. Der Cast ist eine, also das kann man gar nicht mehr beschreiben.
Herausragend.
Der Cast ist absolut herausragend. Absolut herausragend. Also dass man da wirklich für diese so unterschiedlichen Typen es so genau trifft und die eine solche Brillanz haben, wie sie diese Rollen spielen. Ich meine, wie Jerry Buss seine Rolle spielt, das ist ja, also den würde ich ja alle Oscars, das geht ja nicht, Serie, aber auf einmal geben. Inhaltlich, wenn da jetzt jemand sagt, da kommt Jerry West zu schlecht weg, weil vielleicht, weiß ich nicht, das in seiner Kindheit zu wenig thematisiert wurde. Ich finde, es wurde thematisiert und man hat einen ganz guten Eindruck davon. Man lernt halt, es ist ja auch ein bisschen überzogen dargestellt. Es ist ja auf einer Buchgrundlage produziert worden. Aber ich finde, man bekommt ein unheimlich gutes Gefühl, wie es so hinter den Kulissen abgegangen ist, wie die Typen so drauf waren. Ich meine, dazu natürlich auch noch diese gewisse, ja, Romantik, in der man sich verliert, dass das alles noch die, jetzt spricht der alte weiße Mann, die guten alten Zeiten waren, wo alles so entstanden ist und wo alles vielleicht so ein bisschen lockerer genommen wurde und wir heute Tannenbäumen sagen müssen. Also irgendwie ist das alles ja, wirkt es lockerer und ich finde das Gefühl, diese Vibes, die diese Serie ausstrahlt, das ist einfach Wahnsinn. Ich finde das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diese Serie denke. Es ist mit Abstand die beste Serie, die ich im gesamten Leben gesehen habe. Da ging es Game of Thrones, Videogruppe Mappen Nord. Also ich finde das einfach, diese Mischung aus, und dann die Musik dazu, dieses Ende 70er, 80er Jahre Feeling, wie die reden, über was die sich Gedanken machen, auch diese, also was ich ja sensationell finde, diese, das kommt ja nur so ein bisschen zwischendurch raus, aber diese wackelige Finanzierung der Lakers und wie diese Geschäftstypen, die ja heute, Trump ist ja glaube ich nichts anderes gewesen als so ein Jerry Buss in vielerlei Hinsicht, also alles irgendwie auf Pump kaufen und irgendwann wieder verkaufen, aber eben auch diese leichte menschliche Komponente dabei, das Verhältnis zur Mutter, zur Tochter, dann aber auch diese Cholerik dahinter, dieses ständige Saufen, also es ist so ein bisschen wie Californication, auch eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat. Die genau dieses, die mich in eine Welt hineinbringt, in der man vielleicht selber auch ganz gerne gewesen wäre oder wäre. Und wenn nicht, dann lässt sie mich auf jeden Fall sehr nah daran teilhaben. Ja, also wer wäre nicht gerne ein begnadeter Schriftsteller, der ständig auf Partys ist und mit hübschen Frauen rummacht, wie jetzt Hank Moody bei Californication, dazu mit fantastischer Musik und einem überragenden Cast und der Hoffnung, dass das Leben doch noch irgendwie gut ausgeht. Und das vermittelt mir Winning Time in der Hinsicht, dass es mir Einblicke gibt und mich so eintauchen lässt in eine Welt, die ich ja sowieso total gut kenne, weil ich über 30 Jahre NBA gesehen und kommentiert habe und diese ganzen Lakers-Geschichten ja früher auf VHS aufgenommen habe, den ersten Drei-Punkte-Wurf der Geschichte, da habe ich noch irgendwo rumfliegen hier in irgendwelchen Kisten damals. Also das berührt mich irgendwie in jederlei Hinsicht, emotional und vor allen Dingen eben auch begeistert es mich, wie es technisch umgesetzt wurde.
Absolut. Und ich finde zwei Charaktere, die man nur ganz, also einen hat man nur ganz kurz gesehen, aber allein wie sie Phil Knight, den Nike-Gründer, dargestellt ja. haben. Also das ist schon mal ganz, ganz groß. Und natürlich, also wer nach dieser Serie, vielleicht gibt es eine zweite Staffel, ich habe die erste jetzt fertig gesehen, aber wer Larry Bird, also ich hoffe, dass er nicht so war, wie in diesem Film, in dieser Serie dargestellt wird. Wenn doch, dann verstehe ich nicht, wie man den jemals mögen konnte. Sorry.
Ich vermute, also ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt, und ich vermute, denn die Rivalität beginnt ja jetzt gerade erst zwischen den Lakers und den Celtics, dass Larry Bird noch einen größeren Part bekommt, allein weil auch der Cast so überragend ist. Ich meine, find doch mal einen Typ, der so aussieht wie Larry Bird, der wirklich, ja, ein, also über 2 Meter, aber aussieht irgendwo ja nicht wie ein Sportler, sondern eher wie ein Sack Schrauben. Und dann findest du den genau so nochmal.
Also das ist großartig. Natürlich,
was ich ganz ehrlich sagen muss, was mich umgehauen hat, wo ich nach Folge 1, nach 5, 6 Minuten beide Arme hochgerissen habe und dachte, ihr seid ja komplett irre, dass sie mit der Kamera spielen. Dass sie dieses Mockumentary-Style haben. Und plötzlich dreht sich Jerry Buss in die Kamera und erzählt uns irgendwas. Da habe ich gedacht, also zum einen habe ich gedacht, ihr traut euch was, weil das ist natürlich mega, mega, mega gefährlich von der ganzen Art her. Das ist halt, ne, wir wissen ja, The Office, Stromberg, Modern Family, also dieses, wo man es dosierter einsetzt, aber es hat ja diesen Stil, die wissen, dass wir zugucken, ne, diese Art. Aber so wie sie es einsetzen bei Winning Time, finde ich es halt absolut sensationell. Und da wäre ich so gerne dabei gewesen bei der Abstimmung. Machen wir es oder machen wir es nicht? Und weil da entscheidet sich ja ganz oft, welchen Weg diese gesamte Geschichte geht. Das ist ja plötzlich ein ganz anderes Stilmittel. Und ich war total überrascht, dass sie es da einsetzen. Aber ich habe es abgefeiert.
Großartig. John C. Reilly spielt Jerry Buss, und ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der Magic Johnson spielt und Kareem Abdul-Jabbar, aber es ist fantastisch, also es ist wirklich großartig. Bei Sky gibt's das, schaut euch an. Michael, zurück zum Pokern mit dir. Wir machen eine kurze Pause. Ich versuche zu knistern aufzuhören, es wird mir nicht gelingen. Big Show 566.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Wir wollen es nicht hoffen. So, Big Show 566, der Teil mit dem US-Sport. Wir gehen noch davon aus, dass uns Jürgen Schmieder bald dazustoßen wird. Aber bis jetzt ist in der Leitung Heiko Ulter. Guten Morgen, lieber Heiko. Guten Abend.
Also, na, 0:06 nach Mitternacht.
Da geht was, okay. Bei mir
aber ist, wir sagen ja immer Moin. Ne?
Moin, ja. 5:06 in England, aber auch schön. Ja, Heiko, ich habe gerade vorhin mit Robin ein bisschen gesprochen, wir wussten es beide nicht, aber Nico Sturm, die Colorado Avalanche gewinnen den Stanley Cup, und wir haben halt Nico Sturm reingenommen in unsere Power Rankings, aber wussten beide nicht, wie relevant er war für diesen Sieg. Wie ist denn da deine Einschätzung?
Er ist so relevant, wie ein Spieler aus der vierten Reihe sein kann. Also der macht da seine, ja, ich glaube, der hat irgendwie zwischen 6 und 10 Minuten immer gespielt. Der hat im, war es das fünfte Spiel? Nee, es ist das vierte Spiel, glaube ich. Warte mal, es stand, ja genau, beim Sieg in Tampa. Da hat er, ja, das Tor wurde, ich glaube, Andrew Cogliano zugeschrieben, aber es war eigentlich Nico Sturms Tor, weil er hat den ersten Schuss aufs Tor abgegeben, hat der Torwart gerettet, dann hat er den Abpraller wieder sofort genommen, reagiert, schießt dem Andrew Cogliano ans Knie, der kann nichts dafür, aber von dem Knie prallt er rein, und es gibt ja auch beim Eishockey leider, oder was heißt leider, aber es gibt im Eishockey auch keine Eigentore, da kann ja selbst ein Torhüter Tore schießen, selbst wenn du schießt und der Torhüter pariert und von dort geht der Puck ins andere Netz, ist der Torhüter ja dann der Torschütze. Sprich, deshalb war da nicht Nico Sturm der Torschütze, sondern sein Teamkollege dann. Das war seine, sag ich mal, was in der Statistik sieht, auffälligste Aktion, aber der hat bei allen 6 Spielen mitgespielt, also im Vergleich zu einem Daniel Theis, der ja bei den Celtics nur in den ersten beiden Spielen in der Finalserie gegen Golden State mitgespielt hat. Nico Sturm alle 6 Spiele mitgemacht. vierte Sturmreihe, das heißt, okay, komm Junge, ne, gib uns 40, 50 Sekunden. Er ist auch Unterzahlspezialist, kommt da öfter mal zum Zuge und ja, hat, glaube ich, genauso viel Anteil wie damals 2016 ein Tom Kühnhackl bei den Pittsburgh Penguins hatte. Also er ist jetzt kein Uwe Krupp gewesen, der ja 1996 Colorado wirklich zum Titel geschossen hat. Das war ja wirklich so damals gegen Florida im vierten Spiel, dritte Verlängerung. Gelingt ihm das entscheidende Tor. Er war auch kein Dennis Seidenberg, der 2-11 bei den Boston Celtics, der ja mindestens die Nummer 2 unter den Verteidigern war, vielleicht sogar die Nummer 1 zusammen mit Zdeno Chara. Und dann hatten wir, wie gesagt, Tom Kühnhackl, 2016, 2017 war der ja ohne Spiele in der Finalserie und dann 2018 war noch Philipp Grubauer als Ersatztorwart, ja, der halt auch gar nicht gespielt hat. Also deshalb hat Nico Sturm ja schon seinen Anteil gehabt. Und das sind natürlich diese Spiele, auf die es dann auch ankommt. Irgendwann in diesen langen Playoffs kommt es auch auf die Tiefe an. Und du hast ganz viele Spiele. Das ist immer das Interessante bei der NHL. Wenn da, außer du heißt Leon Dreiseidel, dann hältst du die Klappe und machst da keine große Story draus, was du halt hattest. Aber was da jetzt so an Verletzungen alles rausgekommen ist, das ist schon Wahnsinn. Also bei Tampa, da hat der Trainer gesagt, wenn das hier jetzt ein ganz normales NHL-Spiel gewesen wäre, Partie 6 der Finalserie, dann hätte bei uns die Hälfte des Teams aus AHL-Spielern bestanden, also aus der American Hockey League. Und wenn man da gesehen hat, ein Valerie Nichushkin zum Beispiel von Colorado, der hat mit einem gebrochenen Zeh gespielt in Spiel 6 und hat nochmal geschrieben, Jungs, danke, dass wir es in 6 Spielen geschafft haben. Ich weiß nicht, ob der für Spiel 7 dann zur Verfügung gestanden hätte. Und ja, das kommt auf die Tiefe an und weißt ja, wie es immer so ist in so einer Mannschaft. Du bist so gut wie das schwächste Glied ist und jetzt will ich damit nicht sagen, dass Nico Sturm das schwächste Glied ist, aber er hat seine Aufgabe, die er bekommen hat, da super erfüllt und ist eine schöne Geschichte, weil ich hatte mit Marco Sturm vor Beginn der Playoffs gesprochen mal und er hat gesagt, Nico Sturm ist ein Vorbild für alle in Deutschland, dass man es auch in einem späteren Alter schaffen kann. Weil wenn man mal seine Karriere anguckt, die ist keineswegs gerade ausgegangen, sondern die war ja zickzackmäßig, wie es nur zickzackmäßig sein kann. Mit 16, glaube ich, als Highschool-Schüler ist er nach Texas gegangen damals vom ESV Kaufbeuren. Wollte eigentlich in Amerika studieren, wollte einen Studienabschluss haben und eishockeymäßig so weit sein, dass er dann Profi werden kann, aber Profi halt eher in Europa. Und dadurch, dass er halt aus Augsburg kommt, sagt er, oh, früher als Junge war ich immer in Augsburg, das war eigentlich so mein Traum, da beim Augsburger e.V. mal später vielleicht Bundesliga zu spielen. Aber je länger er dann in Amerika war, desto mehr hatte dann Richtung schon NHL auch mal gespielt. Und der war in Nachwuchsligen, hat in Texas gespielt, in New York, in Nebraska, in Iowa, bis er dann einen Monat vor seinem 24. Geburtstag bei den Minnesota Wild sein NHL-Debüt gehabt hat. Also Tim Stützler hat mit 19 debütiert, Moritz Seider mit 20 und wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätte der auch mit 19 debütiert. Dreiseitel weiß ich gar nicht, was war der, 19? Ja, und Nico Sturm halt mit knapp 24. Und trotzdem ist er jetzt, der ist in seiner zweiten richtigen Saison jetzt, ist er jetzt mit 27 Stanley Cup Champion.
Stark. Und die Lightning haben es
nicht und das ganz kurz, ohne ein Länderspiel gehabt zu haben. Also der hat zwar in der diversen Junioren-Nationalmannschaften und Jugendnationalmannschaften gespielt, aber nie bei der Männernationalmannschaft. Das war für Peking vorgesehen, aber dann kam ja Corona. Aber Marco Sturm hat auch damals gesagt, also selbst der, als Marco Sturm Bundestrainer war, hat er Nico Sturm, er kannte den gar nicht. Also er sagt, als ich irgendwann da mal geguckt habe, die College, die nach deutschen Spielern durchgegangen bin, da ist mir das erste Mal sein Name aufgefallen. Und Marco Sturm und Nico Sturm sind natürlich nicht verwandt oder verschwägert. Aber das sagt natürlich einiges aus über diesen Umweg oder diesen Schleichweg, sage ich mal, den dieser Nico Sturm gegangen ist.
Dazu gekommen ist ein gewisser Schmieder, dessen Sohn auch schon auf der Liste des deutschen Nationaltrainers steht, Toni Söderholm. Morgen, Schmiedi.
Servus, sorry, ich hab mir Abendessen gemacht und die Zeit vergessen.
Gibt's wieder Wurst oder was gibt's heute Abend?
Es gibt Steak und Gemüse.
Ah, stimmt, du musst dich ja so gesund ernähren. Ja, die Legacy der Tampa Bay Lightning ist es, wir haben gerade begonnen über Nico Sturm zu sprechen, Schmiedi, ja. Aber die Legacy der Tampa Bay Lightning ist welche? Zweimal gewonnen, jetzt im Finale verloren, das schaut mir nach einer Dynastie fast aus.
Eigentlich ja, zumal sich daran nicht so viel ändert. Also die hatten so eine bisschen durchwachsene Saison, aber in den Playoffs hat man dann gesehen, irgendwie kriegen sie es hin. Und das ist eine tolle Truppe, auch wenn jetzt so während der Saison so ein bisschen unterschätzt werden. Ich weiß nicht, Heiko, bei denen tut sich im Kader nicht so richtig viel. Also deswegen, ich glaube, die sind auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder, auf jeden Fall gehören die zu diesem Kreis der Favoriten, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Aber das ist auch jetzt so, glaube ich, sowas, Jürgen, wo du sagst, als Manager, was machst du? Also da muss natürlich auch ein bisschen frisches Blut rein. Du kannst nicht mit der Mannschaft, mit der du jetzt 3 Jahre lang im Finale warst, so einfach so weitermachen. Das heißt nicht, dass du da groß was ändern musst, bloß weil du jetzt verloren hast. Nein, nein. Und sie haben ja schon im Vergleich zu Vorjahr die komplette dritte Reihe ersetzt. Aber du musst natürlich trotzdem ein bisschen was machen. Du musst gucken, also warum hast du natürlich verloren? Weil du, klar, ich hatte es gerade schon angesprochen, als du nicht da warst, John Cooper, der Trainer, hat gesagt, wenn das ein normales NHL-Spiel gewesen wäre, Spiel 6 hier, dann hätte die Hälfte der Mannschaft aus AHL-Spielern bestanden. Gut, Colorado hatte auch ganz viele Verletzte. Also du hast natürlich die Säulen nach wie vor. Das geht hinten los mit Andrei Vasilevskiy im Tor, davor Victor Hedman in der Abwehr, bis vorne Braden Point, Kucherov und Stamkos. Die bleiben ja alle erhalten, aber dann so wie auch so Nico Sturm so ein Beispiel. Sprich, was holst du für die dritte Reihe, für die vierte Reihe? Kannst du da vielleicht einen Patrick Maroon, der ist jetzt schon lange da, vielleicht tauschst du den mal aus oder so, dass du da so paar neue Leute reinbringst. Aber insgesamt, das Championship-Window für Tampa ist nach wie vor offen.
Mhm. Hoppla, so. Wie, Jürgen, steht die NHL da im Vergleich? Ich habe gerade gelesen, aufgrund der Übertragungen, John Wertheim auf Sports Illustrated stellt die Frage, naja, verliert Wimbledon an Relevanz? Jetzt ist die NHL ja aus meiner Sicht die schwächste der vier Ligen, aber wie ist es in diesem Jahr gelaufen in Sachen Aufmerksamkeit?
Das ist eine gute Frage, weil irgendwie außer NFL und NBA ist, also ich glaube, die zwei schweben über allem, weil die NFL einfach nach wie vor that's America Sport. Ich glaube, die mittlerweile nehmen sie 17 oder 18 Milliarden Dollar ein. Das ist unfassbar. Und die NBA hat einfach sehr viel richtig gemacht, sich so als weltweiter Swag Sport zu vermarkten, was sie wirklich seit 30 Jahren machen. Aber es funktioniert. Das ist tatsächlich so ein weltweites Phänomen. Ich persönlich find Regular Season Baseball so ziemlich das Langweiligste, was es gibt. Und ich glaube aber, es funktioniert nur, weil es gar so viele Spiele gibt. Also irgendwo muss da Profit herkommen. Beim Eishockey, es ist halt trotzdem so ein regionales Phänomen. Heiko, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ja, aber
richtig,
ja. Du bist weniger Eishockey-Fan als einfach Fan von deinem Team. Also ich glaube, kein Mensch in L.A. würde sich jemals Boston gegen Tampa Bay anschauen, auch wenn es die Nummer 1 und die 2 in der Liga wäre und jeder, also wie man damals sagte, irgendwie Kobe gegen Shaq, musst du sehen. Sowas gibt's im Eishockey nicht. Aber es ist halt schon regional. Deswegen, ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen drüber geredet. Guck mal die regionalen Werbungen von Eishockeyspielern. Es ist und so ist es auch. Und in diesem Markt funktioniert's. Ich habe kürzlich mit dem Datenchef der NHL geredet, der dann auch sagte, ja, es gibt so ein paar Schritte, wie wir es attraktiver machen wollen. Was dem Eishockey natürlich fehlt, ist Wetten. Und zwar auch Live-Wetten. Wo du halt beim Tennis, weil wir gerade Wimbledon ansprechen, Nachsatz 1 eine Wette platzierst und sagst, das Ding gewinnt Andy Murray noch, zum Beispiel, ja, oder Nadal. Beim Basketball nach dem ersten Viertel. Und er sagte halt, wir haben ein Riesenproblem, weil du beim Eishockey halt letztlich nur auf Endergebnis und Torschützen. Ja, und weil nicht ganz so viele Tore fallen, gibt's auch nicht so viel. Und was gerade so in diesem Sport-popkulturellen Bereich ist, sind einfach Sportwetten in USA. Worauf du wetten kannst, das wird im Fernsehen gezeigt und das gucken die Leute. Und man sieht während der Spiele nur Werbung für Wetten. Und Charles Barkley, I bet the over on this basket. Du kannst auf alles wetten. Und da haben sie im Eishockey ein Problem, dass es zu wenig Kategorien gibt. Und jetzt wollen sie quasi Face-Off-Wins und so ein bisschen andere Statistiken einführen, aber er sagt, das wird noch 2-3 Jahre dauern. Und da muss Eishockey oder die NHL aufpassen, dass sie auf diesem Sportwetten-TV
auf dieser Verbindung, dass sie da keinen, dass sie nicht den Anschluss verlieren.
So, und von den Spielern her, glaube ich, hast du genug Leute, die großartig sind. Du hast mit, was auch ganz wichtig ist, wir reden ja auch immer über den US-Markt, der ja, natürlich hast du Kanada, klar, aber der US-Markt ist ja halt nun mal, du hast hier von 32 Mannschaften kommen 7 aus den USA und du hast mit Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs jetzt erstmals einen gehabten Amerikaner, das muss man sich vorstellen, die Liga gibt's seit, ich weiß gar nicht wann. Und das erste Mal ist ein Amerikaner gehabt, der 60 Tore geschossen hat und er wird auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Du hast wirklich interessante, junge, amerikanische Spieler. Du hast natürlich, wir müssen die kanadischen Leute da nicht aufzählen, die ganzen Stars. Du hast jetzt interessante deutsche Spieler. Du hast also generell interessante europäische Spieler auch. Das ist vom Entertainment-Faktor ist es wirklich unglaublich. Das Tempo war noch nie so hoch, die Spieler waren noch nie so schnell, die Torhüter auch waren noch nie so gut wie jetzt, muss man wirklich sagen. Und natürlich, man hat es jetzt wieder gesehen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, den Stanley Cup zu gewinnen, das ist einfach die am härtesten zu gewinnende Sporttrophäe der Welt. Nichtsdestotrotz, wie Jürgen sagte, wir hatten auch vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen, wenn du halt ein Finale hast, Colorado gegen Tampa, hast du zwar Star Power, du hast aber kleine Märkte. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht nachgeguckt, wie die Einschaltquoten waren, aber Tampa ist ein kleiner Markt. Das ist übrigens, ich finde, Baseball ist auch, es sei denn, es gibt die Großen, die Yankees, die Red Sox, die Dodgers, vielleicht die Cubs. Ansonsten ist das auch ein regionaler Sport. Wenn Tampa Bay, wenn die Rays spielen, gegen die Diamondbacks, das würde keine Sau interessieren, außer die lokalen Leute in der World Series. Von daher, also glaube ich, du hast sportlich ist das gut mit diesem Wetten-Dings. Ich habe noch nie gewettet, mich interessiert das nicht, aber das kann sein, dass das wirklich ein Markt ist, wo die einfach noch dazu lernen müssen.
Okay, aber da die Anschlussfrage, bevor wir eine kurze Pause machen, Jürgen. Ich dachte, in den USA ist das viel strenger reglementiert. Ich kann mich nur erinnern, als ich das letzte Mal, ja, es war letzten Sommer, also DraftKings ist mir die ganze Zeit aufgefallen, aber so wie in Deutschland auch, wo ja nur Wettanbieter werben, ist es schon so schlimm in den USA?
Nee, ist es nicht, aber sie machen es, sie tun halt so, als wäre es eine Wissenschaft. Also okay. Und damit ist es so Teil der Berichterstattung. Also wie soll man das erklären? Also klar, es ist nicht überall erlaubt. In Kalifornien zum Beispiel, Sportwetten sind sie verboten. Aber du findest natürlich immer einen Weg. Ja, also es ist halt so, du kennst jemanden, der in Vegas wohnt. In Colorado, glaube ich, ist auch erlaubt. Also es ist dann doch relativ einfach zu wetten. Und was sie halt draus machen, ist so, in der Halbzeitpause bei TNT fragen sie, hey Barkley, jetzt steht's hier 55-50, also 105 Punkte. Was sagst du, 210 oder mehr? Und dann wetten Charles Barkley und Kenny Smith. Also die stacheln nicht quasi immer an. Es ist nicht eine plumpe Werbung für Sportwetten, sondern es ist so ein Teil der Kultur. Wenn die über Favoriten reden, reden sie in Amerika immer über die Wettquote. Also Nadal ist oder Djokovic jetzt bei der Berichterstattung zu Wimbledon. Ja, seine Quote zu gewinnen war niedriger als die alle anderen. Also irgendwie so, ja. Und so dann quasi in die Berichterstattung verknüpft. Und damit ist es Gesprächsthema. Wenn du mit deinen Freunden redest, die Boston Celtics sind 6-Point Favorite against the Warriors in Game 3. Also das ist immer Teil des Gesprächs. Und aus diesem Gespräch wird dann, du, was machst du nur Freitagabend? Sollen wir mal 20 Euro oder 20 Dollar auf die Celtics gegen die Warriors setzen? Sollen wir das Spiel miteinander schauen? Obwohl du es vielleicht gar nicht geschaut hättest. Und so entsteht quasi, wenn du schon gewettet hast, willst du das Spiel auch sehen, erhöht die Einschaltquoten, im TV reden sie wieder über das Wetten, dann sagst du, Charles Barkley und so. Also so ist es immer so ein Kreis, wo sich's hochstachelt und es ist nicht nur plumpe Werbung.
Jetzt, wo Jürgen das sagt, stimmt. Also auch hier in der Sportberichterstattung im Radio hier, da hörst du halt immer over, under. Auch vor allen Dingen, wenn dann die NFL-Saison beginnt. Okay, Patriots sind Favorit oder Underdog bei so und so viel. Was wird denn da? Bei Field Goal oder bei Touchdown oder wie auch immer. Ja, jetzt, wo Jürgen das sagt. Also sprich,
würdest du in der Bundesliga nie sagen, der FC Bayern ist mit 2 Toren favorisiert. Und Vegas denkt auch noch, dass Lewandowski 2 Tore schießt. Insgesamt werden 5 Tore fallen. Und jetzt gehen wir mal zum Boxen. Tyson Fury ist ja favorisiert, dass er in der 7. Runde gewinnen wird. Also sowas würdest du doch in Deutschland in der Berichterstattung niemals erleben. Und hier ist es völlig normaler Teil der Gespräche über Sport.
kurze Pause.
Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 566, weiter geht's. Steak und Gemüse gibt es in Los Angeles. Und was haben wir von Heiko?
Kalifornische Knabbereien nennt man das, ne?
Ja, und das haben wir von Heiko gelernt damals in Brasilien. Ich glaube, 2014 war es bei der WM. Steak ist sein Gemüse. Aber das nur nebenbei. Ich habe gerade mit Johannes Knut gesprochen, davor Heiko, der sich über die Preise in Eugene zumindest ein bisschen am Kopf gekratzt hat. Hast du schon eine Unterkunft gefunden für die Leichtathletik-WM?
Ja, ich weiß nicht, was Johannes sagt, wo er untergekommen ist, aber ich kann es nur bestätigen, dass, also ich weiß von der ARD, die schicken ein sehr kleines Aufgebot, weil natürlich auch für die ist, glaube ich, also ich glaube generell, oder sagen wir so, ich bin mal gespannt, wie die deutschen Medien diese WM behandeln werden, denn Fernsehen ist natürlich Mist, weil das wird morgens um 6 oder um 7 laufen, sind ja 9 Stunden Zeitunterschied, fürs Radio, für die Morgenschienen vielleicht optimal, wenn da dann eine Malaika Mihambo um 6.45 Uhr zum 6. Sprung im Weitsprung ansetzt, das kann laufen, aber fürs Fernsehen ist das Mist. Aber ja, Eugene hat glaube ich 100.000 Einwohner und da kommen jetzt mal eben, obwohl da natürlich am College gerade Ferien sind, kommen da 10.000 Leute in die Stadt und die Preise sind verrückt. Also ich weiß von den ARD-Kollegen, die zahlen da $400 pro Nacht für ein Hotelzimmer und das, wir reden nicht über das Ritz, weil ein Ritz gibt's da nicht. Ja, ich bin bei unserem ehemaligen Aushilfs-Babysitter, die ist 2015 nach Eugene gezogen, bei der werde ich wohnen. Die hat auch gesagt, also die wohnt direkt auch in Eugene, weil ich hätte auch ein bisschen günstiger unterkommen können, aber dann hätte ich mir ein Auto mieten müssen und wäre eine Stunde außerhalb gewesen. Und die hat gesagt, Heiko, wenn du ein Auto brauchst, ob mal an Pazifik willst, kannst du auch meins haben. Von daher, ja, ich bin da knapp 2 Wochen und bin sehr, sehr günstig untergekommen.
Oder kennt sie alle? Ja, natürlich. Und das ist, das hört sich nach feuchtem Altherrentraum an bei der Ex-Nanny. Aber bitte, Jürgen, ist das relevant in irgendeiner Art und Weise? Weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo ich damals natürlich jung und verblendet ein ganz, ganz großer Carl-Lewis-Fan war. Und mir wirklich, wenn es denn gekommen ist, im ORF damals alles angeschaut habe. Aber Johannes hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Zuschauerzahlen von diesen Trials rausgeblasen. Und mich dünkte, das waren 3.500, 4.000 Zuschauer. Ja. So richtig abholt die Leichtathletik, ganz schlechter deutscher Satz, in den USA scheinbar niemand.
Nee, aber die Amerikaner schauen immer, wenn dann Amerikaner gewinnen kann. Also das können sie einfach, wenn es dann heißt, der amerikanische Dreispringer, bla bla bla, taugt was und er ist noch ein Nike. Also dann kommt so diese Nike-Vermarktungsmaschinerie, deshalb ja Eugene, Oregon. Dann wird's funktionieren und die werden das auch bei in Sports Center rauf und runter feiern. So machen sie es immer. Aber ich glaube, bei mir war Leichtathletik WM, wie du sagst, war bei mir auch. Du saßt 8 Stunden vom Fernseher und gucktest es einfach. Punkt. Und der Vater hat dir dann erklärt, wer Carl Lewis ist und warum Ben Johnson doof ist, weil der nur gedopt ist. Also keiner dachte, dass Carl Lewis gedopt sei, aus Gründen. Aber das ist einfach nicht mehr so. Also mein Sohn, glaube ich, wird nicht viel davon schauen. Und jetzt kann man dagegen wettern und sagen, wo ist das doof, dass keiner schaut. Oder man sagt, also dann macht halt die Sportart so, dass sie jemand schaut. Und ich glaube, heute hatte der Knut auch ein Interview oder der hat gesprochen mit Michael Groß über Schwimmen und Groß sagte, ja klar, es lief halt nichts anders in den 80ern, deshalb wurden meine Rennen gezeigt, aber ich würde meine Rennen heutzutage auch nicht mehr schauen, weil ich was Besseres zu tun habe.
So. Ja, das ist wirklich so.
Es hilft halt nichts.
Also Jürgen, sag mal, wenn ihr jetzt in Deutschland wohnen würdet, dann würde Finny auch keine Leichtathletik mitkriegen. Das hat jetzt, glaube ich, mit dem Wohnort nicht so viel zu tun.
Das stimmt, ja, also in Deutschland weiß man auch nicht.
Also du hast doch jetzt am Wochenende gesehen, da wird der Florian Wellbrock, was wird der Vize-Weltmeister oder wie auch immer, in Ungarn. Und das ZDF zeigt das gar nicht, die zeigen die deutschen Schwimmmeisterschaften parallel, die sie da hoch und runter jubeln.
Ja, aber Moment mal. Also diese Ausrede, das Fernsehen zeigt uns nicht. Also das war ja diese alte Handball-Ausrede irgendwie, dass keiner die Handball-Bundesliga zeigt. Leute, Heute kannst, ich glaube, jeder hat genügend Kamera, jeder Verein hat genügend Kameras, um selber, nimmst mit dem Handy auf, um selber einen Livestream aufzubauen. Und wenn dein Livestream dann nur 600 Leute schauen wollen, dann ist deine Sportart vielleicht nicht so interessant, wie du denkst.
Jürgen, ich meine, aber wir reden über die Weltmeisterschaft. Also das ZDF hat statt Schwimmweltmeisterschaft haben sie deutsche Schwimmmeisterschaften gezeigt. Und das ist ja, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Ich habe gehört, das lag wohl unter anderem daran, dass die WM, was ich gar nicht wusste, erst im März kurzfristig nach Budapest vergeben wurde. Die sollte ja in Japan, glaube ich, stattfinden. Aber kannst du dir vorstellen, dass bei der Fußball-WM in Katar Deutschland steht im Viertelfinale gegen Brasilien und die zeigen, dass sie die zeigen stattdessen Bundesliga Hoffenheim gegen Augsburg?
Ja, aber weil es Leute sehen wollen. Also wenn Deutschland im Viertelfinale der Fußball-WM spielt, dann wollen es halt, keine Ahnung, 22 bis 30 Millionen Deutsche sehen. Hoffenheim gegen Wolfsburg, wenn du dir die Sky-Zahlen anschaust, ich glaube, da sind wir auch im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Ich glaub, aber es geht doch generell, es geht doch generell ums Prinzip. Wenn ich eine deutsche Meisterschaft zeige, obwohl zeitgleich eine WM stattfindet und die besten deutschen Schwimmer gar nicht bei diesen deutschen Meisterschaften sind, dann muss ich doch mein Konzept überdenken. Da stimmt doch was nicht.
Ach, weiß nicht. Haben die Rechte überhaupt an der WM?
Ich glaube, das lag an den Übertragungs-, ich habe keine Ahnung, aber.
Ja, aber weißt du, wenn das ZDF die Rechte nicht hat und sagt, naja, Leute, also für 7300 Zuschauer, müssten wir einen internationalen Schwimmverband so und so viel 100.000 Euro überweisen, das machen wir nicht. Und die deutsche Meisterschaft kriegen sie vielleicht für ein Appel und ein Ei, vielleicht sogar umsonst, dann sagen wir, okay, das machen wir halt dann. Also heutzutage, glaube ich, gibt es keine Ausrede dafür, dass das Interesse an einer Sportart gering ist.
Also es wurde ja hier auch gezeigt, die drei Tage, ich glaube Freitag bis Sonntag, wir waren auch unterwegs, weil wir unseren Sohn ins Sommercamp gebracht haben, deshalb waren wir erst Sonntag zurück, aber NBC hat hier gezeigt, ist natürlich auch das erste Mal, dass es eine Leichtathletik-WM in den USA geben wird, in der erfolgreichsten Leichtathletik-Nation überhaupt, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten damals zu Zeiten von Carl Lewis waren. Gefühlt war das ja wirklich auch der große Star, aber irgendwie, ich habe auch mit den Kollegen vom Spiegel gerade drüber gesprochen, so ein bisschen, wie das eigentlich ist, wie das da aufgenommen wird. Also generell ist Eugene schon der richtige Austragungsort, weil das ist Tracktown USA in New York, in Miami wird sowas komplett untergehen. Die Leute aber wissen schon.
Das Finale schauen doch heutzutage genauso viele Menschen wie damals. Also klar, Ben Johnson gegen Carl Lewis, irgendwie Seoul 88, das war ein Weltereignis, aber ich weiß nicht, wann Bolt in Rio sahen da weniger zu, das glaube ich nicht.
Ja. Oder? Aber es sind so, aber das sind halt auch so, also wir wissen ja alles, der Sport, die Geschichten, die Einschaltquoten, das läuft ja über Stars, über Persönlichkeiten. Und wer sind die Persönlichkeiten generell, sage ich mal, in der Leichtathletik jetzt, nachdem Usain Bolt weg ist? Wer sind die Stars des US-Sports? Guck mal, man greift, Carl Lewis hat, glaube ich, 96 oder 2000er zurückgetreten, 22 Jahre hierher. Für uns, unsere Generation, Jürgen, ist er wahrscheinlich immer noch der Größte. Gut, wir sind mit ihm aufgewachsen. Aber ich weiß, ein Ashton Eaton, das war ein Star, der ist Zehnkämpfer und trotzdem kannte den hier keine Sau. Und ich weiß, wenn ich meinen Leuten hier, meinen typischen Boston-Sports-Kumpels erzähle, dass ich in zwei Wochen nach Eugene fliege, sagen die, was bist du da denn? Die haben keinen blassen Schimmer, dass da Leichtathletik WM sein wird. Es wird übertragen, klar, ne? NBC wird das auch machen. Und die werden da auch viel übertragen und so, aber das werden trotzdem kaum Leute mitkriegen, obwohl es ja eigentlich perfekt ist, weil es läuft wirklich zu der Zeit nur Baseball. NFL Preseason hat noch nicht begonnen. Ja. NHL, NBA sind durch. Es läuft nur Baseball, die ganz wichtigen Spiele 97 bis 113. Trotzdem, glaube ich, werden das nicht viele gucken. Und wenn du mal nochmal zurück zu den Stars, wer sind die großen Namen? Allyson Felix wird da ihre Karriere beenden. Die wird aber, es sei denn, sie kommt in der Staffel zum Einsatz, keine Medaille holen. Bei den Männern, also die Amis werden richtig abräumen. Aber wer sind die Stars? Ich kann mir vorstellen, es gibt diesen Devin Allen, diesen 110 Meter Hürdensprinter, der vor zwei Wochen in New York mit 12,84 die drittschnellste je gelaufene Zeit gelaufen ist. Der hat im April bei den Philadelphia Eagles einen Vertrag unterschrieben als Wide Receiver. Dass die NFL das pusht. Guck mal, unser Mann hier bei der Leichtathletik-WM, weil der läuft da die 110 Meter Hürden, hat sich jetzt gerade am Wochenende qualifiziert bei den Trials und geht danach direkt ins Trainingscamp von den Eagles. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen bisschen was generiert. Das erinnert mich so ein bisschen an Martin Keimer, der 2014 die US Open gewinnt mit 8 Schlägen Vorsprung. Und in Deutschland haben das nur die meisten mitgekriegt, weil Schweinsteiger und Thomas Müller aus dem Campo de Bahia damals Glückwünsche an ihn getwittert haben, weil das war nämlich direkt am Vortag des deutschen WM-Eröffnungsspiels gegen Portugal. Sonst hätte das keine Sau mitgekriegt.
Aber du machst es halt, also, es ist halt so eine typische SportsCenter SVP-Veranstaltung, wo du...
Wenn die denn die Rechte haben, ich weiß nicht, ob ESPN das zeigen darf.
Ja, aber du kannst da irgendwie, du machst in den Top 10, ist da schon 4 Elemente, dann machst du eine Homestory über den Amerikaner, der so ziemlich jeden Schicksalsschlag hatte, den das Leben bietet, und der gewinnt Bronze. Dann hast du da eine Homestory und irgendeinen Skandal gibt's. Ja, um die Russen und keine Ahnung, und damit füllst du 50% von Scott Van Pelt's SportsCenter. Also ich glaube, so wird's funktionieren, weil du es dadurch ins popkulturelle Gedächtnis kriegst, weil du dann sagst, schau mal, da gibt's wieder so einen Speerwerfer, und hier gibt's, wenn es wieder einen gibt wie Hatting, der dann keine Ahnung, über die Hürden springt und eine Arschbombe ins 3000 Meter Hindernisbecken macht, das zeigst du dann auch. Und so wird es dann. Also du wirst nicht mehr 8 Stunden vom Fernseher hocken, aber die Schnipselchen wird es abends geben, und das werden die Leute auch schauen.
Tja, ich kann keinen einzigen potenziellen Teilnehmer des 100-Meter-Finales aufzählen, ganz ehrlich. Ich glaube, Christian Coleman ist einer, aber der ist auch wieder mit einer Doping-Geschichte. Justin Gatlin ist hoffentlich nicht mehr dabei. Es ist ganz, ganz schwierig im Moment. Eine kurze Sache noch, Jürgen. Du bekommst Zuwachs in Los Angeles, also ich wusste es nicht, aber Heiko hat das netterweise in die Gruppe reingeschrieben, nämlich Chiellini und Bale. Ist L.A. schon in Aufruhr?
Im großen Fieber, weil ich finde, LAFC hätte den ganz großen Coup gelandet. Ich bin normalerweise total dagegen, dass alternde Stars hierher wechseln, aber in diesem Fall passt's einfach. Weil der Bale will fit werden für die WM, ganz einfach. Der will jetzt 3 Monate knallen. Also Juli, August, September. Dann muss man aufpassen vor Beginn der Playoffs, weil da will er sich nicht verletzen. Also schauen wir mal, wie er da spielt. Aber der passt da rein, und Chiellini ist genau, was LAFC braucht. Die brauchen jemanden im defensiven Mittelfeld. Punkt.
Und die sind aber auch ohne die beiden schon Tabellenführer, muss man dazu sagen.
Das kommt noch hinzu. Und das Risiko ist, und jetzt haltet euch fest, die zahlen für beide Spieler tutti completi weniger als 3 Millionen Dollar. So, jetzt bist du Tabellenführer. Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt noch das Allergenialste. Du bist Tabellenführer, holst Gareth Bale und Chiellini, und beide sind nicht designated Player. Du kriegst beide für insgesamt weniger als 3 Millionen, und LAFC hat immer noch einen Designated Player Platz frei. Das heißt, die könnten immer noch einholen, dem sie 5, 6, 7, 8 Millionen zahlen. Boah, jetzt sag mir, wer der große Favorit auf die Meisterschaft heuer ist, und das kriegen sie in LA für 3 Millionen. Das ist sofort Galaxy. Also sag mir ein Risiko, dass LAFC mit diesem Zukauf eingeht.
Sag du mir noch ganz, also Designated Player heißt, das ist ein Spieler, den du so viel bezahlen kannst, wie du möchtest, weil ja, er nicht
der wird mit, genau, der wird nur mit 400.000, glaube ich, ne, angerechnet.
Also du hast 4,9 Millionen pro Team. Pro Team. Wow. Also damit weißt du ungefähr, was das Durchschnittsgehalt ist. Es gibt aber Leute, Sheran Shaqiri verdient in Chicago 8,5 Millionen und Insigne ist jetzt zu Toronto, der kriegt 15 Millionen. Also das ist ein Gehaltsgefüge, das völlig irre ist.
Das ist die Beckham-Rule, Jens. Das haben sie mit Beckham damals eingeführt.
Aber überleg mal, es verdienen alle 200.000, 250.000.
Und 50 Millionen.
Dann hast du zwei dabei, die verdienen 6 Millionen und 15 Millionen. Also es kann meiner Meinung nach nicht funktionieren mit diesen alternden Stars. In diesem Fall aber, wo du sagst, Bale verdient 1,3 Millionen, das hat der bei Real in 2 Wochen gekriegt. Und Chiellini verdient weniger, also ist nicht ganz bekannt, aber es ist bekannt, dass es weniger als 1,6 ist, weil er damit kein Designated Player ist. Also es ist a genius. Was LAFC da gemacht hat, ist einfach genius.
Hat das Magic gemacht in seiner Rolle als Besitzer oder Meyerham?
Ach, da ist ja
oder hier, wie heißt der? Will Ferrell.
Beim LAFC, glaube ich, ist jeder, der mal in irgendeinem Hollywood-Film mitgespielt hat, 0,1% Anteilseigner.
Ja. Aber die sind alles ganz normale Leute. Ich habe mich vor 2 Monaten mal mit Steve Cherundolo, der ist ja der Trainer da, der ehemalige Hannoveraner, unterhalten und sagt, du, die kommen vorbei, die gucken hier zu, die trinken Kaffee mit dir. Das sind wirklich, die freuen sich mal, dass sie hier auf dem Sportplatz auch ja wissen, dass sie nicht als Stars angesehen werden, sondern das sind ganz normale Leute. Und dann sitzt du da mit Magic Johnson beim Kaffee und guckst beim Training zu und unterhältst dich über Gott und die Welt. Und das ist richtig schön, sagt er.
Ich sag mal so, wenn nur 3% dessen stimmt, was in Winning Time über Magic Johnson erzählt wird, dann wird es sehr, sehr schwierig gewesen sein, dass Magic Johnson normal geblieben ist. Aber das nur nebenbei.
Herrschaften, das war's. Ja, aber bei denen, weißt du, es sind dann trotzdem Promis, die mit Promis Kaffee trinken und übereinander sagen, wie normal sie geblieben sind.
So. Ja, Steve Cherundolo, weiß ich nicht, ob der jetzt ein Promi ist, also.
Naja, aber er ist der Trainer von LAFC und damit mögen die Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, denken, er ist der Guru. Ja, und dann kommt halt Magic Johnson und freut sich, dass er mit dem Trainer einen Plausch halten kann. Also, ich wäre zu meinem eigenen Trainer auch erstmal nett. Also, das ist so, mein David Foster Wallace hat mal über Federer geschrieben, als der dann einen Schläger mitbrachte am nächsten Tag. He's not being Gandhi here. Es ist relativ leicht für Mega-Promis nett zu sein. Hm. Ist mir, also wenn Federer mal 5 Minuten stehen bleibt und ein paar Autogramme schreibt, tut man so, als wäre er die Diaspora. Also als wird er hier sein letztes Hemd geben. Der bleibt 5 Minuten stehen und schreibt Autogramme und bloß weil andere nur 3 Minuten stehen bleiben, puh. Also es ist für Megastars meiner Meinung nach sehr, sehr leicht, nett zu sein. Wenn du schon kein Arschloch bist, bist du eigentlich schon ein relativ, wirst du gern als netter Kerl gesehen.
Nur nette Kerle hier. Danke, okay. Jürgen. Danke, Heiko. Pause.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 566, ich glaube vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen bin ich das letzte Mal neben Klaus Bellstedt gesessen, der für den Spiegel schreibt. Grüß dich, Klaus.
Jens, ich grüße dich herzlich.
Ja, puh, Mittwochabend und ich glaube, wir müssen aber über den Dienstagabend zuerst sprechen. Du hast diagnostiziert, Serena Williams kann nicht mehr mithalten. Woran machst du es nur am Ergebnis fest, machst du es am Spiel fest? Wie war dein Eindruck von Serena?
Also irgendwie war das irgendwie so eine Mischung aus bizarr und skurril und irgendwie traurig und aber auch wieder schön. Also ich war wirklich, mich hat dieses Spiel lange beschäftigt, das muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, es ging vielen so auf der Tribüne, nicht nur den Journalistinnen und Journalisten, den Medienschaffern, auch den Zuschauern. Es war irgendwie auch so eine romantisierende Stimmung da, die Angst. Oder was heißt die Angst? Aber noch einmal Serena sehen, hatte ich das Gefühl. So wurde sie ja dann auch bei jedem Punkt frenetisch, den sie gemacht hat, gefeiert. Aber man muss deutlich sagen, sie ist, ihr Tennis wirkt aus der Zeit gefallen. Und warum? Du hast mich konkret danach gefragt. Also ja klar, jetzt kannst du sagen, sie ist 40, sie wird 41 im September, glaube ich, und im August. Sie hat dieses Jahr nicht gespielt. Ist ja klar, dass sie da jetzt nicht sofort wieder den Touch hat. Aber wenn du ihre Bewegungen siehst, wenn du ihre läuferischen Leistungen auch bewertest und siehst, wie sie eigentlich sehr eindimensional auch nur noch läuft, das ist mir nochmal aufgefallen. Sie geht nach vorne, vertikal ans Netz, an der Linie bewegt sie sich, aber sie geht nicht in die Zwischenräume, sie deckt den Platz nicht mehr so gut ab wie früher. Das war vielleicht noch nie ihre Stärke, Dynamik und so, aber das fehlt ihr jetzt und da ist die neue Generation einfach, also ich meine, gegen Swiatek, ich glaube, die hätte, weiß ich nicht, aber da hätte die doch keine Sonne gesehen.
2-1 verloren wahrscheinlich.
Ja.
Was mir halt, also ich
aber wie siehst du es?
Ja, naja, okay, also. Erstens mal glaube ich, weil du hast ja auch geschrieben im Titel, glaube ich sogar, es gibt im Frauentennis nur einen Weltstar und das ist Serena Williams und dann kommt mal ganz, ganz lange nichts und ich glaube, das wird jetzt noch unterschätzt. Ich habe gestern so viel Gehässigkeit auch unter Journalisten und Journalistinnen, Kollegen gegenüber Serena wahrgenommen, dass ich mir richtig geschreckt habe, weil Serena ist immer noch, finde ich, immens wichtig fürs Tennis, für die Wahrnehmung des Tennissports, weil niemand nachkommt. Świątek spielt fantastisch, hat 36 Matches in Folge gewonnen. Interessiert niemanden, hat ein Charisma wie ein Löschblatt, sorry. Und die einzige, die ich sehe, die da nachkommen kann, aber die muss halt mal einen großen Titel gewinnen, ist Corey Goff. Weil die sich schon hinsetzt in der Pressekonferenz und schlau ist und was Richtiges sagt. Und zum Tennis ist genau das, was du sagst, finde ich. Ich erinnere mich daran, dass als ich noch mit Muratoglu gemeinsam unterwegs war, hat der mal gesagt, ich glaube 2019 war es, naja, wenn sie die Grand Slam Finale wieder gewinnen will, dann muss sie aber vorher mal in Cincinnati auch ins Finale kommen und richtig Matches spielen. Und hierher zu kommen, ich glaube nicht, dass sie angenommen hat, dass sie hier gewinnen kann, aber hierher zu kommen und zwei Doppel mit Anse Chabot in Eastbourne zu spielen, das reicht nicht mehr, glaube ich.
Nein, das reicht nicht. Und trotzdem, ich gebe dir total recht. Und lustigerweise habe ich heute Morgen mit der Redaktion in Hamburg noch ein bisschen diskutiert, auch über meine Stoßrichtung, die auch eher ein bisschen, mir wurde dann gesagt, Klaus, ist schon ein bisschen zu hart gewesen. Und ich habe mich auch überzeugen lassen und gebe dir total recht, sie bleibt die Ikone im Tennis. Sie hat 25 Jahre diesen Sport dominiert. Was erwarten wir eigentlich? Trotzdem, finde ich, ist die Frage berechtigt zu sagen, ja, was hat sie eigentlich für Erwartungen gehabt, um hierher zu kommen und hier anzutreten? Was möchte sie? Sie muss niemandem etwas beweisen. Sie hat alles erreicht. Der 24. Grand Slam Titel ist ja völlig außer Reichweite. Das weiß sie auch selber. Sie hat, du erinnerst dich an die erste Pressekonferenz vor Start, auch irgendwie gesagt, die anderen Sachen sind mindestens ebenso wichtig oder wichtiger als Turniere, nämlich Familie und Business und so weiter. Also mich hat vor allem das Spiel, also mir schrieb dann irgendwie ein User auf Twitter, es würde ihm oder ihr das Herz brechen, sie so zuzusehen. Und da ist irgendwie so ein bisschen was dran. Ich meine, was erwarten wir von ihr?
Ich habe heute auch ein bisschen reingeschaut in die Instagram-Kommentare. Sie hatte dann gepostet und ich weiß nicht, ob es da einen Filter gibt, dass nur die positiven Kommentare da waren. Aber ich fand schon, dass überwiegend, natürlich, es waren ihre Schwester, hat gepostet, die WTA. Die werden ja auch nichts, warum sollten sie auch was Böses sagen? Aber das war zumindest gut. Ich hatte echt befürchtet, dass da was über sie hereinbricht. Aber ich glaube, es ginge halt in ihrem Fall nur noch ganz oder gar nicht. Und ganz wird es nicht mehr werden mit den vielen Verpflichtungen, die sie hat, mit dem Alter, das sie hat, mit den Problemen, die sie ja auch hat, gesundheitlich. Also es ist eine ganz schwierige Geschichte und ich glaube, das Kapitel wird abgeschlossen.
Ja, das ist das Stichwort. Da frage ich dich jetzt mal, was ist dein Gefühl? Ich hatte gestern schon den Eindruck, dass könnte der letzte Auftritt gewesen sein, in Wimbledon sowieso, ja, aber möglicherweise auch insgesamt. Dann sagte sie dann ja nochmal US Open, Home Crowd, nochmal eine ganz andere Motivation, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Matchpraxis. Aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass sie die Karriere weiter fortsetzt und dann möglicherweise diese Sachen in Kauf nimmt? Erstrundenniederlagen, die ja einer Serena Williams total unwürdig sind.
Das war, glaube ich, erst die zweite, oder? Die erste war gegen Cornet hier vor ungefähr 50 Jahren und dann, okay, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, sie hat einfach zu viele Nebenkriegsschauplätze hat, die sie mehr mitnehmen mit ihrer Mode, mit all dem, was sie macht. Und ich glaube dann auch in New York, also ich hab das öfter ja schon gesagt, du hast es nicht gehört, weil du erst kürzt dabei warst. Ich war 2019 bei diesem Finale gegen Andreescu in diesem Arthur Ashe Stadium. Und ich habe da mitbekommen, welche Bedeutung Serena Williams für die einfachen Leute dort hat. Nicht für alle Fans, die waren auch in ihrer Seite, aber für die ältere Frau, die dort Platzanweiserin ist, die jedes Jahr dort ist. Die lieben Serena. Und zwar wirklich, die wird geliebt. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die gestern sich am Abend gedacht hat, boah, ist das geil, wenn ich hier vor einer vollen Tribüne nochmal Tennis spiele. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie zurückkommt.
Hat sie ja auch noch mal gestern gesagt. Also das wäre vielleicht auch die Antwort auf meine Frage, was will sie eigentlich? Ja, den die Kick Liebe zum Spiel, den Kick. Sie sagte ja, sie sei auch dankbar für jeden Clap gestern auf der Tribüne. Das nehme ich ihr auch ab übrigens. Insofern ja. Aber es lag irgendwas in der Luft gestern. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht mit ihr.
Schauen wir mal, weil gut, ich meine, der zweite große Ikone, die in diesem Jahr nicht da ist, ist Roger Federer, der ja angeblich beim Lever Cup spielen möchte. Und die Schweizer Kollegen sagen mir, naja, also beim Lever Cup, dann spielt er in Basel und wenn er sich in Basel spürt, dann würde er angeblich auch im nächsten Jahr noch spielen. Okay, das schaue ich mir dann erst an. So, du kommst aber, um beim Frauentennis zu bleiben, du kommst aber gerade vom Center Court, weil Emma Raducanu relativ glatt gegen Caroline Garcia verloren hat. Und ja, mal einfach schilder mal bitte deine Eindrücke. Ich habe es nicht gesehen, weil ich bei Kerber war.
Also ich habe das zweite Mal jetzt das Gefühl gehabt, das erste Rundenspiel war schon eher mau. Und jetzt war es noch mauer. Es schleicht sich sowas ein bei ihr, was ich noch nicht richtig beschreiben kann. Aber sie hat eigentlich keinen Schlag gezeigt, schon wieder nicht, der sozusagen der Winner-Schlag bei ihr ist. Es war so ein Allround-Tennis, ohne wirklich zu glänzen, ohne wirklich auch das Publikum auf ihre Seite zu ziehen, denn die waren ja bereit. Das zweite Mal auf dem Center Court für sie, ausverkauft, Home Crowd, es wäre ein leichtes gewesen, mit richtig gutem Tennis da nochmal irgendwie was anzuzünden, hat sie nicht geschafft. So, jetzt fragt man sich, warum, ist der Druck zu hoch? Glaube ich, ja, der ist schon hoch für sie. Wir dürfen nicht vergessen, wie alt sie ist oder wie jung sie ist, besser gesagt. An der Gegnerin kann es jetzt auch nicht liegen. Caro Garcia spielt ein ganz solides Tennis, hat einen guten Aufschlag.
Ja, es hat auch, so, ist mit dem Turniersieg hergekommen, aber ja, schon einigermaßen ja, Selbstvertrauen.
Genau, hatte Selbstvertrauen, hat man ganz klar auch gemerkt. Und das hat ihr eben gefehlt. Und jetzt geht die Reise irgendwie so ein bisschen unbefriedigend weiter für sie. Total gehypt, einen Werbevertrag nach dem nächsten. Die Riesenchance hier in England, weiter Sympathien zu bekommen. Also ich fand es enttäuschend. Das zweite Mal, schon das erste Mal hat es mich nicht vom Hocker gerissen, jetzt schon mal gar nicht. Und ich fand auch ihre Körpersprache überhaupt nicht überzeugend. So, sie hat sich irgendwie wenig gepusht bei den wenigen Situationen, wo sie dann wirklich auch mal dran war. Es gibt ja immer die Situation, wo man dann doch wieder reinkommt ins Match. Es war heute überhaupt nicht so. Sie hat so wirklich daher geschenkt, wie man, glaube ich, sagt. In Österreich sagt man das so. Daher, ja, irgendwie so. Du weißt schon, wie es meint. Ja, genau. Und insofern eigentlich sang- und klanglos ausgeschieden. Ja, an 10 gesetzt. Also das geht eigentlich nicht. Zweite Runde Wimbledon vorbei für eines der kommenden Gesichter des Tennis. Ja, zumindest wird sie so und so verkauft.
Naja, das wird vielleicht auch so sein. Aber ich weiß noch, als Corey Goff das erste Mal bei den US Open, nicht hier, aber bei den US Open gespielt hat und natürlich die Amerikaner einen unfassbaren Tam-Tam gemacht um Goff. Vor 2019 war es, glaube ich. Und da sind wir in der Pressekonferenz gesessen bei Julia Görges und ich habe die Julia gefragt, ja, wie beurteilst du das denn? Und die Julia hat gesagt, sie möchte ums Verrecken nicht tauschen. Verrecken hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber sie, also in der Quintessenz hat sie das gesagt. Und ich finde das Gleiche, ich möchte auch nicht mit Emma Raducanu tauschen. Du kannst natürlich nur ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, wenn du eine ausgezeichnete Tennisspielerin bist. Aber dein letztes Jahr in New York ist so viel zusammengekommen, weil die wirklich schwierigen Gegner sind ja wieder selber rausgeflogen, wie Barty gegen Shelby Rogers, was unfassbar war. Und auf der anderen Seite hat Leila Fernandes die guten Gegner rausgenommen mit Sabalenka. Also ich bin auch ein kleines bisschen ratlos, weil...
Vielleicht ist sie gar nicht so gut, Jens.
Sie ist natürlich...
Wie wir alle schreiben und denken.
Ja, sie ist natürlich was Frisches und lässig ja, und hier ja, ist auch nicht genau. Einfach in England. Aber vielleicht muss man ja auch Zeit geben. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, wenn ich sehe, und ich habe Corey Goff vor 1,5 Monaten oder so, habe ich mal geschrieben, was mir bei ihr fehlt, ist die Freude am Tennis. Aber ich finde, wie sich Goff verkauft mittlerweile, das ist außerordentlich, das ist grandios.
Ja, die einen großen Schritt gemacht, auch in ihrer Außendarstellung. Jede Pressekonferenz ist irgendwie so, dass man sich schon drauf freuen kann. Und sie hat einen unglaublichen Schritt gemacht. Raducanu hat den ja vielleicht noch vor sich, kann man auch sagen. Aber vielleicht, um das abzuschließen, Raducanu, ich glaube, es ist irgendwie zu clean. Sie wirkt mir zu clean auf dem Platz. Da fehlt die Überraschung, da fehlen so Elemente. So, naja, also ich will sie jetzt hier nicht abschreiben und auch nicht irgendwie schlecht machen oder sowas. Kann sich alles noch entwickeln, aber ich finde es schon so ein bisschen schade hier, so dass sie doch so sang- und klanglos sich hier verabschiedet hat und nicht ein bisschen mehr auch sich gepusht hat und ein bisschen mehr Gegenwehr gezeigt hat. Aber Corey Goff, ich weiß natürlich, du bist ein großer Fan hier. Ich höre es immer mehr heraus.
Ja,
aber
weniger vom Tennis als vom Gesamtkonstrukt.
Ja, sie ist einfach intelligent und das merkt man und das spiegelt sich wieder in ihren Äußerungen und jetzt wollen wir mal gucken, wie es für Sie weitergeht.
Wäre erste Runde fast rausgeflogen, Herr Rose, muss man auch sagen. Ja, aus deutscher Sicht an diesem Mittwoch mit Angie Kerber gegen Magda Linette habe ich gerechnet. Ich habe auch, und ich weiß ja noch, wir beide haben auch in Paris gesprochen, wir haben auch gerechnet, dass Zverev gegen Alcaraz gewinnt. Und dass Julia Niemeyer gegen...
Was haben wir eigentlich gewettet?
Entschuldigt ihr was? Nee, ich glaube, die anderen aus dem deutschen Medien, die schulden uns wahnsinnig viel Geld wahrscheinlich. Aber dass Julia Niemeyer gegen Annette Kontaveit gewinnt, ich dachte mir, dass sie gewinnen wird, weil Kontaveit nicht viel gespielt hat, weil sie auch ja Corona-geschwächt war, aber ich war dann schon extrem beeindruckt auch von Julia Niemeyer, wie trocken die das runtergespielt hat. humorlos, aber in einer guten Art und Weise humorlos, fand ich.
Aber eben, jetzt komm Jens, jetzt sei aber nochmal, das, was du mir eben auf dem Weg zum Podcast hier, das kannst du jetzt auch nochmal rauslassen, nee, über Konter Weidt.
Nein, das lass jetzt raus. Jemand, der so Tennis spielt, wie kann das sein, dass die Nummer 3 der Welt ist und hier an Nummer 2 gesetzt? Ich weiß schon, sie war krank, aber die hat ihre ganzen Punkte letztes Jahr im Herbst geholt, wo keiner mehr gehen konnte, kein Nee mehr gehen konnte und hat in diesem Jahr noch nichts getroffen. Komplett. Und dann spielt dann hier auch den zweiten Satz, ja, lustlos, ja, haut die Aufschläge raus, ist einfach ein Armutszeugnis fürs Frauentennis. Ja. Was aber nichts von der konzentrierten Leistung von Juli Niemeyer wegnehmen möchte.
Genau. Ich habe zu wenig von dem Spiel gesehen, nur die letzten 3-4 Spiele und war beeindruckt von der Art, wie sie auch dominiert hat eigentlich, wie sie wollte. Auf der Pressekonferenz setzte sich das eigentlich sofort, auch wenn die Gegner nicht dabei war. Aber der Auftritt war schon auch wieder super smart und selbstbewusst. Und bei allem Selbstbewusstsein, in Klammern das Zitat, war, korrigiere mich gerne, aber ich kann mir vorstellen, hier jede zu schlagen. So, das musst du erstmal raushauen, wenn du erst die zweite Runde überstanden hast. Aber ich fand, das kam jetzt gar nicht mal arrogant oder zu selbstbewusst drüber, sondern ehrlich gesagt so, ja, wieso denn eigentlich nicht? Wenn sie so weiterspielt, ich könnte mir vorstellen, sie kann noch ein paar Runden überstehen.
Sie hat ein wunderbares Spiel für hier. Also sie hat einen, also ja, dieser One-Two-Punch.
Es passt so gut, dieses Rasentennis zu ihr.
Und sie hat auch gesagt, sie spielt gerne Stops. Da habe ich jetzt heute gar nicht so viel gesehen. Hat sie auch nicht gebraucht, aber wenn die noch dazukommen, ausgezeichnet. Also der Aufschlag, wenn sie durchservieren kann, dann sehe ich auch nicht. Gegen Lesia Zorenko ist sie sicherlich Favoritin, weil Zorenko auch die letzten Wochen natürlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist als Ukrainerin. Das sehe ich sehr, sehr deutlich, dass die hier noch weit kommen kann.
Was glaubst du, also der Name wird sich erstmal verändern von Runde 2 auf 3. Es ist nicht mehr die Konterfeit an 2 gesetzt, Weltranglisten 3. Es wird ein anderer Court wieder werden. Was glaubst du, was das für eine Spielerin oder auch ein Spieler eigentlich ausmacht? Sozusagen, du hast die große Bühne gehabt und gehst danach wieder auf eine sicherlich kleine Bühne. 18, 17, 16 Court, die irgendwie alle ja auch schön sind, aber das ist eben wieder was ganz anderes. Was glaubst du, was das mit ihr machen will?
Ich hoffe wenig und ich glaube auch wenig, weil es einfach, weil es noch nicht so etabliert ist. Ich glaube, wenn du Denis Shapovalov, so wie am Dienstag, hier auf Court 17 schickst, mit 40 Zuschauern, die aber alle ausgeflippt sind. Ich glaube, dass das den Shapovalov mehr stört und ich glaube, dass der Kasi wird die Julia auch sicherlich optimal darauf vorbereiten. Ich glaube wirklich in ihrem Stadium der Karriere, das hat mir auch getaugt, was sie gesagt hat, Weltranglistenpunkte nicht so wichtig, dafür hat sie viel zu viel Respekt vor diesem Turnier. Eine ganz, ganz starke Ansage fand ich und deshalb glaube ich, dass es ihr das nichts ausmachen wird und sollte sie wirklich ins Achtelfinale kommen. Ja, ich weiß gar nicht, wer auf ihrem Ast ist, weil ja ständig Leute rausfliegen. Ja. Ich glaube, Sakkari und Ostapenko sind in diesem Viertel noch die Bestgesetzten. Und auch da, ja, Maria Sakkari auf Rasen, warum nicht?
Ja, genau. Also ich freue mich total darauf und freue mich auch mal, dass jetzt ein paar, also jetzt irgendwie, ich habe die deutsche Brille nie auf, aber trotzdem freue ich mich ja mal, dass es jetzt ein bisschen was nachkommt und Angie bei aller Verehrung und bei aller Freude, sie auch spielen zu sehen und hier vor allem in Wimbledon spielen zu sehen als Champion mit allen Vorrechten auch und sowas, ist immer toll. Aber ich finde es gut, dass jetzt mal auch mal ein bisschen was hinterherkommt. Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort, Tatjana Maria. Also hinterher kommen wir jetzt ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen das Falsche.
Nee, ist grandios.
Aber es ist schon gut, oder? Die Story geht weiter.
Und einfach wie sie spielt. Das ist ja für mich immer
das. Leistet sich durchs Turnier.
Das ist so großartig. Monica Niculescu lässt grüßen von früher. Also ja. Es ist so großartig und natürlich schön jetzt mit dem zweiten Kind, dass das so gut klappt. Das ist einfach eine nette Story. Da menschelt so richtig.
Ja, da menschelt und heute auch wieder nach einem verwandelten Matchball gleich wieder hin da zur Familie und auch mit Fans total nahbar. Selfies, da war noch nicht mal 60 Sekunden um, da hatte sie schon irgendwelche Fans an der Backe und musste mit denen Selfies machen. Also sie ist im positivsten Sinne der Normalo auf der Frauentour, hätte ich fast gesagt. Aber nee, wirklich eine tolle Frau und eine super Tennisspielerin mit einem Stil, der irgendwie, den gibt's auch nicht normal.
Okay, aber also wenn wir sagen, das Spiel von Juli Niemeyer passt auf Rasen, dann müssen wir das noch potenzieren für Tatjana Maria. Ja, Klaus, fantastisch. Die Männer schauen wir uns nächste Woche an.
Ja, sehr schön. Bin da wieder auf jeden Fall dabei und ich gebe dir jetzt auch schon mal eine Einladung zu meinem Podcast. Den gibt's ja auch. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Sweet Spot. Das ist meine kleine neue Tennismarke bei Instagram. Ganz, ganz klein, aber es soll wachsen und du sollst sicherlich dann mal Teil sein meines Podcasts.
Freut mich jetzt schon. Das war's, die Big Show 566. Danke, Nicola. Danke an allen, An alle, die dabei waren, wir hören uns nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!